Just quiet quickly, please.
Das ist die Big Show. Das Sorgenkind unter den deutschsprachigen Sportpodcasts auf sportradio360.de. Bescheidene Tonqualität. Immer dieselben Gäste. Überlänge. Kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer 12 Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
Hallo, hier ist Roger Federer.
Hallo, hier ist Thomas Müller.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Hallo, hier ist Fabian Hambisch.
Hallo, hier ist Marc Schirardelli.
Hallo, Sie hören Christoph Daum.
Nichts. Eben. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios. Jetzt.
Ihr hört Sportradio 360.
Hilft ja nichts.
Auf geht's also in die Big Show 535 mit einem Triumvirat, möchte ich sagen. Zwei dieser Herren habe ich vor kurzer Zeit erst, nämlich vor 10 Tagen, glaube ich, im Stadion an der Schleißheimer Straße gesehen. Da leider nicht dabei, der große Martin Konrad. Martin, guten Morgen.
Guten Morgen.
Aber wen habe ich gesehen? Zum einen Toni Tomic von Sky. Servus, Toni.
Jawohl, servus, grüß dich.
Und wir haben gefeiert im Stadion an der Schleißheimer Straße Thomas Wagner. Thomas, schönen guten Morgen.
Das ist eine große Ehre. Vielen Dank und schönen guten Morgen.
Passt mal auf, ich habe Post bekommen und zwar von jemandem, der Gulliver Schweizer angeblich heißt. Also wenn das wirklich sein wirklicher Name ist, dann großartiger. Gulliver Schweizer also schreibt, sehr geehrte Sportradio 360 Team, besteht die Möglichkeit, dass ihr in der nächsten Big Show für einmal den Schweizer Fußball kurz thematisiert. Ich finde, die Nationalmannschaft hat eure Aufmerksamkeit verdient, auch wenn der Producer immer wieder etwas herablassend über einzelne Schweizer Spieler richtet. Erstens, ich richte nur über Jan Sommer, weil ich den für überschätzt halte. Ansonsten sage ich, glaube ich, nie etwas zu Schweizer Spielern. Aber loben wir doch die Schweizer aus gegebenem Anlass. Thomas, ich möchte sagen, du kannst mit dem Schweizer Gruppensieg vor den Italienern viel anfangen. Ist das richtig?
Ich mag die Schweiz grundsätzlich. Ich mag auch die Schweizer Nationalmannschaft. Ich finde, dass die Mannschaft an sich, muss ich sagen, auch auf dem Weg ist, wirklich diese Schwelle zu schaffen. Also dieser Sieg gegen die Franzosen, das hat irgendwas losgelöst. Sie waren auch gegen die Spanier dann nicht die schlechtere Mannschaft. Also wenn man auf die Aufstellung blickt, dann muss man sagen, finde ich, dass da viele Spieler sind, die absolutes Niveau haben. Die Kritik am Sommer kann ich von dir nicht so ganz nachvollziehen. Klar, er ist eigentlich zu klein, um ein Weltklasse-Torwart zu sein. Deshalb geht er manchen Bällen noch gar nicht nach, aber wie stark der auf der Linie ist, was der auch trotz allem für eine Präsenz hat, also das sehe ich komplett anders. Das ist ein Spieler, den hast du gerne hinten drin. Und wir müssen natürlich auch festhalten, dass all diese Lobeshymnen, die es ja gerade in Deutschland auf die Italiener gab, ich hatte ja das Gefühl, wir sind plötzlich alle Italiener, das habe ich hier schon häufiger angesprochen, auch ein bisschen überdeckt haben, dass das ein ganz besonderer Moment bei der Euro war, als die Mannschaft funktioniert hat. Sie hatten auch viel Glück, zum Beispiel gegen die Spanier. Und dann kann sich eine Schweiz auch gegen Italien durchsetzen, auch wenn es natürlich mit Jorginho Elfmeter nicht ganz unglücklich war. Ich sehe da nicht so einen riesen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften.
Martin,
also nochmal Chapeau,
ja.
Hübschwitz.
Martin, was mir halt bei den Schweizern gefällt, ist, zumindest nehme ich das von außen so wahr, die gehen mit einem anderen Anspruch in so ein Spiel, in so eine Gruppe, in so ein Spiel, als wir Österreicher. Wir machen uns da, glaube ich, ein kleines bisschen kleiner. Vielleicht sind wir auch schwächer aufgestellt insgesamt, aber bei den Schweizern habe ich den Eindruck, dieser Schritt, den Thomas angesprochen hat, die wollen diese Gruppe tatsächlich gewinnen, trotz Italien. Siehst du das ähnlich?
Aus der Ferne betrachtet stimme ich dem Thomas und dir zu, dass das natürlich ein toller Erfolg ist. Die Italiener allerdings, muss man auch sagen, haben bei einem Turnier sich so richtig hineingearbeitet, hatten da auch immer wieder den nötigen Spielfilm, um dann auch am Ende erfolgreich zu sein. Und in einer Qualifikation war es am Ende auch, wie es der Thomas gesagt hat, sehr eng. Denn wenn Jorginho den Strafstoß hineinschießt, dann reden wir jetzt über die Schweiz im Playoff und nicht über die Schweiz fix bei der WM. Also es ist schon eine sehr enge Kiste, aber die Nationalmannschaft insgesamt macht schon diesen Eindruck, dass sie, nennen wir es, galliger ist, ja, als die österreichische, wobei ich mache mir um die österreichische keine Sorgen kommenden März, denn da wollen alle zur Weltmeisterschaft und da wird es dann auch von der geistigen Frische und Bereitschaft her eine andere Nationalmannschaft geben, als etwa, wenn es dann geht, eben in einem WM Qualifikationsspiel gegen Schottland und wo man vielleicht gegen Israel, wo man nicht immer so die Lust hat, weil man sieht, es wird eh schwierig, Dänemark ist schon weg. Also insofern glaube ich, dass das im März anders sein wird.
Über die Österreicher sprechen wir gleich. Toni, dein Schweizer Bezug ist wie? Wir haben ja mit Mladen Petric gesprochen für unser Magazin, kann ich mich erinnern, der in der Schweiz, das war heute gar nicht so auf dem Zettel, große Erfolge gefeiert hat. Aber wie siehst du die Schweizer?
Naja, prinzipiell muss ich Martin ehrlich gesagt auch ein bisschen recht geben. Jorginho hat ja, glaube ich, auch im Hinspiel einen Elfmeter verschossen. Also die Italiener wären wahrscheinlich auch gar nicht in diese Ausgangsposition gekommen vor den letzten beiden Spielen jetzt gegen die Schweiz und gegen Nordirland. Prinzipiell ist ja Fußball sowieso eine Sportart, die natürlich an gewissen Details innerhalb von Spielen dann auch hängt. Machst du einen Elfmeter rein oder kriegst mal eine rote Karte gegen dich? Mal läuft so, prinzipiell finde ich schon, dass die Schweizer sich innerhalb der letzten Jahre nicht nur fußballerisch entwickelt haben. Man darf natürlich nicht vergessen, sie haben auch eine besondere Generation jetzt beieinander, die auf einem sehr hohen europäischen oder Weltniveau spielt. Und sie haben durchaus auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickelt. Es war ja nicht immer so. Ich denke schon, dass sie sehen sich eher schon als die kleinere Fußballnation. Aber sie merken natürlich auch jetzt, dass sie gute Fußballer haben, die mithalten können. Und wie Thomas ja selbst gesagt hat, du brauchst natürlich auch in so einem Turnier auch mal so ein Spiel wie gegen Frankreich, dann wächst natürlich dein Selbstvertrauen und mit so einem Selbstvertrauen natürlich dann auch in eine gewisse Qualifikation dann rein.
Ja, so, und jetzt ist natürlich der Fakt eingetreten, dass nicht nur die Italiener, Thomas, es nicht geschafft haben direkt, sondern auch die Portugiesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kroaten dann gewonnen haben. Aber für Österreich heißt das natürlich, ja, das wird ganz, ganz übel und schwierig werden, weil weder möchte ich in Portugal noch in Italien spielen. Worin liegt unsere Chance, Thomas? Also unsere im Sinne von, ich weiß, du bist ja Österreicher im Herzen.
Ja klar. Also erstens mal habe ich mich auch sehr gefreut, dass die Kroaten gewonnen haben. Das hat aber ursächlich nichts mit dem vermeintlichen Aus der Portugiesen zu tun. Die haben nämlich gegen Serbien ihr Spiel verloren.
Ja, ich weiß schon. Entschuldige. Nein, ich wollte nur sagen, also die Kroaten, das war so verdient. Die haben so viele Chancen gehabt gegen Russland. Bringen ja, die Kugel nicht rein und dann schießen sich die Russen ein Eigentor, was ich schon wieder lustig fand.
Die waren so überlegen. Die Kroaten haben die sich schön hingelegt. Ich bin ja... ich habe ja auch ein ganz großes kroatisches Herz, ich liebe Split, die Heimat von Toni. Ja, und wenn du sagst wir, natürlich, ich bin ja halber Österreicher, unsere Chance besteht eigentlich meiner Meinung nach darin, dass wir in der ersten Runde Schottland oder Russland bekommen. Also in Portugal, in Italien und auch selbst in Schweden. Ich meine, du kannst natürlich in Schweden gewinnen, aber du hast ja ein Auswärtsspiel. Das halte ich schon für schwerelose. Wales übrigens auch. Ich glaube, dass die zu Hause schon was entfachen können. Ich glaube auch, dass dann im März auf jeden Fall Zuschauer erlaubt sein werden. Das ist ja jetzt auch ein Thema der nächsten Wochen. Ich glaube, dass Österreich in Russland, in Schweden und mit Abstrichen in Schottland sicher auch gewinnen kann. Und dann musst du halt gucken, wer von den anderen durchkommt. Trotzdem ist dieser Weg natürlich mittlerweile, die Playoffs sind noch schwerer geworden. Früher hast du vielleicht Losglück gehabt und hast einen Gegner gehabt, den du im Hin- und Rückspiel bezwingen kannst. Also da sind natürlich schon Konstellationen möglich. Weil im zweiten Losverfahren gibt es ja auch dann keine Gesetze mehr. Also es kann ja theoretisch auch Portugal gegen Italien kommen. Also ich finde es ein bisschen schade, dass die Österreicher gefühlt diesen Schwung von der Europameisterschaft irgendwie gar nicht mitgenommen haben. Auch wenn Martin ja jetzt schon andeutet, dass dafür... Also vielleicht sind sie dann auch wieder höher motiviert. Wobei ich mir dann schon die Frage stelle, ob die jetzt alle schon eine WM-Endrunde gespielt haben, dass sie sich auch zu fein sind, in Schottland zu spielen. Aber der Weg ist sicherlich ein bisschen schwieriger. Und eigentlich finde ich schade, weil ich das Gefühl hatte, dass die Nationalmannschaft in Österreich auf dem Stand sein könnte, wo ich eben gerade die Schweizer gesehen habe oder auf dem Weg dahin wäre. Ich finde die letzten Monate doch aus Köln betrachtet ein bisschen ernüchternd.
Ja, Österreich wird es versuchen mit Franco Foda. Jetzt hat man zweimal in Klagenfurt gespielt. Martin gegen Israel, Schwierigkeiten, aber natürlich auch unglücklich. Also beide Tore. Unglücklich. Der erste abgefälscht, das zweite ein Kopfball, der nicht aufs Tor hätte gehen sollen, dann fällt er trotzdem rein. Okay, haben sie gewonnen. Luis Schaub, der langsamste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, hat zwei Tore gemacht und dann gegen die Republik Moldau auch gewonnen. Es wird ja gern herumkritisiert, aber Franco Foda hat sich doch diese Chance verdient, Martin, oder? Dass er im Frühjahr dann die österreichische Nationalmannschaft, hoffentlich mit Xaver Schlager, der fehlt mir eigentlich am meisten, und vielleicht mit dem Kalajdzic da in die Playoffs führt.
Ja, waren jetzt viele Themen, die du angesprochen hast. Ich wollte es nur noch ergänzen. Du hast schon recht, Thomas, man ist sich nicht zu schade, man war noch nie bei einer Weltmeisterschaft, dann kann man auch in Schottland Leistung zeigen. Aber das Hauptproblem war ja schon vor der Euro, dass man gegen Dänemark verloren hat und auch schon gegen Israel Punkte liegen gelassen hat, beziehungsweise gegen Schottland war es schon im Heimspiel. Das heißt, das war das Hauptproblem und dadurch war eigentlich Platz 1 nicht mehr wirklich zu holen, nachdem die Dänen ja da sehr stringent durch diese Gruppe gefahren sind, bis jetzt zum letzten Spieltag, wo sie eh schon durch waren. Das heißt, für mich ist klar, dass dadurch vielleicht auch im September und im Oktober nicht diese hundertprozentige Fokussierung war und die wird es natürlich im kommenden März geben. Bin beim Thomas, es gibt natürlich Gegner, wenn du in Italien und Portugal spielst, dass es sehr schwierig wird. Dadurch, dass aber die Auslosung ja so ist, dass da 3-4er-Gruppen ausgelost werden, weißt du ja schon ab nächster Woche nach der Auslosung, wer die zwei möglichen Gegner dann im Finale sind, also wie das andere Halbfinale aussieht. Da kannst du natürlich auch ein Glück haben. Spielst du denn zum Beispiel in Schottland oder in Russland dieses Halbfinale und das andere Halbfinale lautet zum Beispiel eben dann Wales oder Schottland gegen Tschechien, nur als Beispiel. Ja, dann hast du ein Finale, möglicherweise noch da zu Hause, dass du auch eben bestehen kannst. Fakt ist, es ist schwierig, es gibt eben nur 13 Plätze für Europa bei dieser Weltmeisterschaft, 10 sind schon weg und 3 bleiben eben noch und man braucht überhaupt nicht weiter rumdiskutieren, wenn du, und das ist jetzt wirklich ein alter Spruch und da könnte man was ins Phrasenschwein werfen, wenn du eben zu einer Weltmeisterschaft möchtest, dann musst du irgendwann auch solche Mannschaften schlagen, sonst hast du eben nichts verloren. Punkt aus, du bist nicht in Südamerika, wo die Hälfte von 10 fix 3 ist oder 4 und der 5. ist so gut wie.
Das aber ist der größte Skandal, dass von Asien 4 bis 5 dabei sind, plus Katar.
Genau.
Wie Ex-Korien nie was gerissen haben, außer eine bestochene, geschmierte südkoreanische Halbfinaleinzug, der das Groteskeste war, was ich jemals gesehen habe. Und seitdem dürfen die dasselbe, haben die dieselbe Anzahl fast wie Afrika und sowas. Das ist eine Unverschämtheit.
Genau, und selbst bei der Aufstockung auf 48 oder wie viel auch 100 mögliche, ich weiß gar nicht, wie viel der Infantino haben möchte, selbst da kommt dann Europa nicht wirklich so vom Fleck, aber das ist eine andere Geschichte. Und um zu Foda noch zurückzukommen, ich finde, das ist korrekt, denn er hat einen Vertrag. Und ganz ehrlich, natürlich, wenn jetzt alle Spiele verloren worden wären, dann musst du ja auch einen neuen Reiz setzen. Aber ansonsten finde ich, ist es korrekt, dass er einen Vertrag hat und diesen Vertrag auch erfüllt. Und der endet mit dem Ende der Qualifikation. Und die Qualifikation für Österreich endet eben erst im kommenden März. Und bis dorthin im Übrigen gibt es ja auch keinen Termin. Das heißt, der sieht diese Spieler erst dann 3 oder 4 Tage vor diesem ersten Halbfinale. Also warum brauche ich da einen anderen Teamchef? Ich finde das also vollkommen nachvollziehbar und meines Erachtens auch logisch.
Ja, und ich hoffe dann auch, also wenn man sich die Aufstellungen anschaut, wann auch immer sie gespielt haben gegen Israel und gegen die Republik Moldau, da waren schon ein paar Leute dabei, die wir wahrscheinlich im Frühjahr nicht sehen werden, aber hoffen wir mal auf die Auslosung. Nicht hoffen müssen die Kroaten. Toni, wie gesagt, Thomas hat es ja auch gesagt, ich hab das Spiel gesehen, ich habe mich wirklich gefreut, weil es so verdient war, dass Kroatien das dann doch noch geschafft hat. Aber wie gut ist diese kroatische Nationalmannschaft wirklich? Ja, wenn du dich auf Andrej Kramaric verlassen musst und auf Ivan Perisic, Kramaric hat in der Bundesliga ja das Tor in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht oft getroffen. Bei Perisic weiß ich die aktuelle Form nicht. Wie gut sind die Kroaten wirklich?
Also, ich habe mir mal vorgenommen, heute mal ein paar gewagte Thesen aufzustellen. Und
raus damit!
Oh, jawoll!
Ist, dass ich Kroatien bei der WM in Katar einen erneuten Halbfinaleinzug zutraue. Ich bin prinzipiell normalerweise immer sehr kritisch, was das angeht. Aber mich haben jetzt einige Dinge überzeugt. Wurde der viel zitierte Umbruch innerhalb kürzester Zeit nicht nur vollzogen, sondern auch dermaßen vollzogen, dass auch Spieler, die wirklich sehr hoch talentiert in gewissen Vereinen auch eine gewisse Rolle spielen, mittlerweile eingebaut wurden. Es ist Thomas Weise selbst gegen Russland, inklusive war ja nicht klar, ob Lovren wird spielen können, aber selbst Lovren ist mittlerweile nicht mehr gesetzt. Es gibt nur noch 4 Spieler, die sozusagen im Finale standen. Das heißt, der Cut wurde vollzogen, weil eben das Trainerteam gemerkt hat bei der Europameisterschaft, dass sie Fehler gemacht haben. Sie haben aus ihren eigenen Fehlern gelernt. Sie haben aggressiv einen Konkurrenzkampf entfacht, der jetzt sozusagen nur dazu beiträgt, sozusagen leistungsfördernd zu wirken. Ich würde mich jetzt nicht darauf kaprizieren, dass es Schwachstellen in diesem Gebilde gibt. Gibt es sicherlich. Es Kroatien besitzt keinen Neuner mehr, wie eine Šuka, wie einen Mandžukić, der sozusagen vorne drin fightet mit den Innenverteidigern. Aber du kannst natürlich auch anders auffangen. Ich weiß, dass sie variabel spielen wollen. Sie sind sowohl mit einer Viererkette als auch mit einer Dreierkette unheimlich schwer auszurechnen. Bei Kroatien ist es so, ich glaube, kein anderes Team, also selbst die großen Teams sozusagen, möchte gegen Kroatien spielen. Das weiß ich selbst aus Gesprächen mit verschiedenen Bundestrainern oder also Trainern der Nationalmannschaften. Insofern glaube ich schon, dass es aufgrund der genannten Faktoren eine erfolgreiche WM für Kroatien werden wird.
Das ist, Thomas, unterstützt du diese These?
Die These, dass eigentlich viele ungern gegen Kroatien spielen, das unterstütze ich. Ich finde, sie haben jetzt diesen Umbruch hinbekommen. Das ist, glaube ich, auch ganz menschlich, dass du als Vize-Weltmeister nach so einem Turnier an vielen älteren Recken noch festhältst. Dann hast du eine relativ ernüchternde Europameisterschaft gehabt, außer diesem tollen Spiel gegen Spanien. Und dann wirst du ja dazu gezwungen. Und Guardiola zum Beispiel, der in Leipzig spielt, den hatte mir Toni vorher schon empfohlen. Dann hast du mit Kribic
einen super Keeper, wollte er sagen.
Wollte er sagen, ja.
Erstens gesagt ist dieses Mittelfeld immer noch das weltbeste Mittelfeld überhaupt mit Brozovic, mit Kovacic und mit Modric. Und hinten in der Abwehr, was er gerade eben gesagt hat, also ein Sosa links hinten bringt frischen Wind rein. Ein Guardiol, den finde ich, also der wird...
Wo kommt das an, das Telefon hier? Es tut mir leid.
In einigen Jahren wird er sozusagen der neue Van Dijk werden. Insofern gibt es da auch jetzt zwischen den Pfosten hat sich was getan, um Thomas sozusagen aufzunehmen. Also für mich Qualitätssprung nochmal zusätzlich.
Ja, Thomas,
ich finde, Perisic ist internationale Klasse und Kramaric auch. Der hat es in den Turnieren nicht bisher ganz so zeigen können. Aber da habe ich eben so deinen Unterton nicht ganz verstanden. Also um es festzuhalten, ich traue Kroatien viel zu. Muss man natürlich auch gucken, wie kommt Modric noch durch dieses Jahr. Sie sind für mich jetzt nicht direkt der Halbfinalkandidat, aber ich bin bei Toni. Ungern spielst du gegen die, weil sie einfach auch Mentalitätsmonster sind.
Ja, gut, wir wollen...
Ich wollte Toni bestätigen, aber auch widersprechen. Denn einerseits alles, was er gesagt hat, unterschreibe ich und deshalb halte ich seine Thesen für absolut nicht gewagt. Also insofern, Kroatien ist sehr stark.
ja, okay, also wie stark die deutsche Fußballnationalmannschaft ist, das lassen wir mal. Ich habe nur bei Sky Sport News jetzt vor zwei Tagen dieses Feiern, Thomas, dieses Feiern von Hansi Flick aufgrund dieser Bilanz. Natürlich ist es toll, dass er 7 von 7 gewonnen hat, aber ganz ehrlich, die Siege hätte ich Löw auch noch zugetraut. Vielleicht wäre die Stimmung nicht so gut gewesen bei Löw, aber ich meine.
Alle vier gefahren gegen die Gegner, also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Dieses Auflisten, wer wie viel gewonnen hat. Also da hatte Jupp Derwall zum Beispiel andere Gegner bei seinem starken Koch dann ungeschlagen spielen. Trotzdem, was Flick geschafft hat, er hat eine ganz andere Atmosphäre in der Mannschaft implantiert. Du merkst Konkurrenzkampf, du merkst, die Spieler wollen alle, du merkst, die pushen sich gegenseitig, das ist schon da, das kann er, das hat er auch in München gezeigt. Ich halte ihn nicht von der Innovation für diesen Riesentrainer, das habe ich hier auch mal gesagt, da hieß es immer, warum wollen die Bayern nicht mit ihm eine Ära wie Klopp oder Guardiola gründen? Das glaube ich, dafür steht er nicht, aber er kann unheimlich gut mit Menschen und deshalb kann er auch das größtmöglich aus dem Kader rausholen. Ich finde, er ist ein sehr angenehmer Typ, der weiß, wie eine Mannschaft funktioniert. Also ich traue den Deutschen tatsächlich einiges zu. Ich fand aber die Fans, die nehmen da mit, aber in Wolfsburg, dass die beim 9-0 den Liechtensteiner Torwart ausgepfiffen haben, weil der ein bisschen auf Zeit gespielt hat. Das war das Erbärmlichste, was ich seit langem in den Deutschen gesehen habe. Peinlich, einfach nur peinlich. Sich zu feiern, weil man gegen 10 Liechtensteiner zweistellig gewinnt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Okay, also immer ein kleines Haar in der Suppe, Thomas Wagner. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Thema du jour, nämlich über den SK Rapid Wien.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 535, immer noch mit Thomas Wagner von RTL, mit Toni Tomic von Sky und mit Martin Konrad von Sky Sport Austria. Und die beiden Kollegen, Martin, Thomas Wagner und Toni Tomic, blicken natürlich auch nach Österreich. Toni, absolut objektiv, wie es sich gehört. Wagner, leider mit einer ganz großen Vorliebe für den SK Rapid Wien. Und ich hätte vor 3-4 Wochen mal die Frage gestellt, nämlich auch an dich, Martin, hat der LASK zu früh seinen Trainer rausgeschmissen und Rapid zu spät? Jetzt hat auch Rapid den Trainer gewechselt mit Dietmar Kübauer. Tränenreich, möchte ich sagen. Es war von Urgestein die Rede. Thomas Wagner war schockiert, dass es so weit gekommen ist. Aber hätte es überhaupt einen anderen Weg gegeben, Martin?
Nein, das war ja nur ein Abschied in mehreren Akten und der hätte auch schon früher sein können. Ich sag mal nur ganz kurz umrissen, es war ja schon von vornherein nicht klar, ob überhaupt den Vertrag verlängert, also aus der Sicht der Verantwortlichen, denn nach einer Vizemeisterschaft, nachdem man international gespielt hat, hat es gedauert bis zum April dieses Jahres, bis der Vertrag verlängert wurde, also 2 Monate, bevor er ausgelaufen ist. Und da hat man eben auch schon auf die Ergebnisse gewartet, die waren dann sehr gut und dann gab es eben die Verlängerung. Das war also nicht so von voller Überzeugung geprägt, das Ganze. Und dann war ja diese Saison schon von Beginn an eher zäh, auch wenn man dann die Qualifikation zur Europa League geschafft hat. Aber er hat ja da auch schon mehrere Leben gehabt, denn es war schon kurz davor, dass er vor einer der anderen Meisterschaftspausen bei den Länderspielen hätte müssen freigestellt werden oder war die Überlegung, aber dann gab es ihm noch ein paar Siege und jetzt gab es ihm 2 Niederlagen in Folge, einmal in Zagreb beim Rückspiel sozusagen, beim 4. Spieltag in der Europa League und dann gleich ein paar Tage später in Wolfsberg bei einer Mannschaft, die im Moment jetzt gerade am aufsteigenden Ast ist, übrigens mit Robin Dutt als Trainer und da war es jetzt für mich dann trotzdem überraschend, dass es jetzt ist und dass man ihm nicht noch diese 6 Spiele gibt bis zur Weihnachtspause. 4 in der Bundesliga und 2 eben Matchtag 5 und 6 in der Europa League. Vor allem auch deshalb, weil es ja keinen Ersatz gibt bis jetzt und auch wie es momentan aussieht, nicht sofort geben wird, sondern dass man eben mit Steffen Hofmann, der besitzt keine Trainerlizenz, und mit einem Assistenztrainer, nämlich mit dem Sohn vom ehemaligen Josef Hickersberg, mit Thomas Hickersberger, die Mannschaft sozusagen versucht zu stabilisieren. Das ist für mich überraschend, weil meistens möchtest du ja ein Zeichen setzen, aber so ist ihm die Entscheidung gefallen. Aber sie ist für mich deshalb auch nachvollziehbar, weil nach 3 Jahren Kübauer auch seine Art des Spiels, das ist immer nur das Reagieren und auch seine Art der Motivation sich natürlich abgenützt haben.
Thomas, deine Ferndiagnose nach Hütteldorf.
Ja, ich war halt einfach geschockt, weil Kübauer natürlich für mich schon... Bist du jetzt noch da?
Ja, wir sind da, wir hören dich gut.
Ich bin schon ganz überrascht, weil der für mich natürlich schon zu den Rapid-Legenden gehört, die ich auch noch kenne. Aber wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, vor allen Dingen in der nationalen Meisterschaft, dann will ich jetzt nicht sagen, das ist eine Fehlentscheidung, um Gottes Willen. Bin aber jetzt bei Martin. Also wenn ich einen Impuls setze, dann muss ich doch jemanden in der Hinterhand haben, zumal die Entwicklung sich ja schon abgezeichnet hat. Also nur ihn raustun, um dann zu sagen, wir machen eine Interimslösung, das weiß ich nicht, dann hätte man es wahrscheinlich auch bis Weihnachten noch durchziehen können. Aber es ist natürlich klar, also was die da umeinander spielen, im Moment sind sie auf dem Platz in der Abstiegsrunde, Europa League wird sehr, sehr schwer, da hängt natürlich dieses Spiel gegen Genk noch drin. Also da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da kann ich die Entlassung verstehen. Ich kenne Kübauer persönlich gar nicht. Ich sage nur irgendwie, schade, wie Rapid in diesem Jahr eigentlich gar nicht auf die Beine kommt. Und ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Das ist ein großartiger Fußballverein. Toni hat auch große Sympathien für Hütteldorf. Das kann ich dir übrigens nur sagen.
Sowas möchte ich gar nicht hören. Von Toni möchte ich dann was zu Dynamo Zagreb hören. Aber Toni, bitte.
Aber wir können auch über den Cluster sprechen bei Sturm Graz, den
Corona-Cluster. Ja, das machen wir dann gleich. Toni, warum hast du auch Sympathien, wenn es denn überhaupt stimmt?
Naja, prinzipiell, ich habe ja in Wien Verwandtschaft und immer als ich als kleiner Junge sozusagen nach Wien kam, sind wir über die Autobahn über Hütteldorf ja. Reingefahren und du weißt ja selbst, ne, damals gab es ja noch große Namen, auch die der größte vielleicht auch zu nennen, war damals aus der jugoslawischen Ära, als Zlatko Kranjčar zu Rapid Wien gegangen ist und da im Endeffekt auch eine große Legende geworden ist. Insofern ist die Sympathie eher schon bei Rapid als irgendwo anders in Österreich.
Also wenn du jetzt sagst, größter Name, da hätte ich den Kranke Hans erwartet, aber okay, den Kranjčar lasse ich dir auch.
Der ist ja nicht in Jugoslawien,
nein, im ehemaligen. Das ist wahr. Ja. Apropos ehemalige Legende. Ja, das ist mir schon klar, dass der Kranke nicht. Übrigens, da wollte ich mal fragen.
Nur weil du 0-0 mit Brasilien in Argentinien gespielt hast, bist du wieder, hast du wieder Oberwasser oder was? Das
ist ja Wahnsinn. Ja, zu deinen Urus komme ich gleich. Ich darf freuen, du wolltest doch was sagen zu Südamerika, wo Uruguay es nicht schafft, Thomas, deine Urus.
Ich glaube, meine Frau auf die Leitung bricht gerade.
Aber Martin, der logische Kandidat, den ja alle sagen, und du hast mir, glaube ich, gesagt, dass Andreas Herzog eine Passage in seinem Vertrag hat, dass er aus dem Vertrag mit Admira raus kann, wenn er den Teamchef werden sollte. Wenn es denn stimmt, hat er auch eine Passage in einem Vertrag, wenn der glorreiche SK Rapid Wien anruft?
Du wirst es nicht glauben, ich habe diesen Vertrag für Herzog mit Admira nicht gemacht.
Ich dachte, das ist ein bisschen überraschend, ehrlicherweise.
Ja, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber ich würde mal so sagen, die Admira wird dem Andreas Herzog keine Steine in den Weg legen, wenn es sich um Rapid oder um die Nationalmannschaft handeln sollte. Ersteres glaube ich im Moment nicht hundertprozentig, könnte aber sein. Und bei der Nationalmannschaft haben wir schon besprochen, das wird dann frühestens Ende März ein Thema sein. Wenn Österreich zur WM kommt, im Übrigen, dann wird das auch Froda sein, ja, der dann mit der Nationalmannschaft zu Froda führt.
Jetzt habe ich noch eine kurze Zwischenfrage, weil es mir gerade einfällt. Toni, mal an dich. Also Harry Kane hat, glaube ich, waren 6 Tore, die er geschossen hat in San Marino. Und da frage ich mich, weil auch gerade der Name Hans Krankl gefallen ist, der ja damals, wer sich erinnern kann, WM-Qualifikation 1977, 6 Tore in Salzburg gegen Malta geschossen hat. Ich glaube, der hat insgesamt 34. Aber Toni, wie wichtig, wenn man das sieht, Harry Kane schießt diese Anzahl an Tore gegen San Marino eben, wie hoch darf man diese Rekorde hängen? Weil es ist ja was anderes, ob er die gegen Italien schießt oder eben gegen San Marino.
Ja klar, aber jeder Rekord, finde ich, besteht für sich, also steht auch für sich letztendlich, weil egal gegen wen du gespielt hast, es gab ja diese sogenannten kleinen Länder früher ja auch letztendlich. Und man hätte ihn natürlich jetzt auch schonen können, aufgrund seiner Entwicklung jetzt in der Saison, weil er natürlich spät dazugekommen ist, war ja verletzt, dann im Verein nicht so durchgestartet ist, aber Gareth Southgate zählt offensichtlich auf ihn und das Spiel ist in England oder in der englischen Nationalmannschaft ja auch ganz anders konzipiert und auch zugeschnitten auf ihn. Insofern finde ich, dass es absolut legitim ist, wenn einer so einen Rekord hat. Die anderen hatten natürlich auch die Möglichkeit, haben es vielleicht dann nicht gemacht. Also ich meine, wenn du selbst sagst, dass Hans Krankl auch damals 6 Tore geschossen hat, dann zählt es ja letztlich zu seinen Verdiensten.
Naja, Martin,
ich glaube, dass es früher einfach so war, du hattest früher in der Qualifikationsgruppe nur einen schwachen Gegner. Du hast jetzt durch 55 Nationen in der UEFA, hast du meistens in einer Gruppe 2, die du erstmal so ein bisschen leichter schlagen kannst.
Ja, aber du hast ja jetzt auch viel mehr Spieler als damals.
Genau, das ist es. Also, und so, solche Zwergstaaten wie San Marino, das gab es dann tatsächlich nicht. Damals waren Malta und Zypern und Albanien die kleinen.
Genau.
In der Häufigkeit wie jetzt hast du sicherlich nicht gegen die so oft gespielt. Also deshalb, Hans Krankl ist der Allergrößte.
Ja, warte, ich komme.
Übrigens, bei diesen 6 Toren, da war ja innerhalb von 9 Minuten auch gleich ein Hattrick zum 1-2 und 3-0. Nämlich ein echter, also ein wahrer Hattrick.
Naja, und ich komme ja drauf, Martin, weil Marko Arnautovic hat er jetzt 30 und ich glaube Krankl hat 34 und für mich ist Krankl ja unerreichbar sowieso der Größte, auch weil ich immer ein bisschen ähnlich schaue, wenn ich das sagen darf. Aber muss man dann Arnautovic jetzt, du weißt, ich kritisiere den gerne, aber jetzt wo ich ihn auch wieder gesehen habe, Ich finde es jetzt gut, dass er spielt für die Nationalmannschaft, weil da rührt sich wenigstens was vorne drinnen. Muss man, wenn er wirklich Krankl überholen sollte, Marko Arnautovic, ja, wo steht er denn dann in der Legendenreihenfolge?
Also Marko Arnautovic ist, das hat man wieder gesehen. Es tut ihm ganz gut, dass er in der Serie A spielt und nicht mehr in China, auf Regionalliga-Niveau, weil du merkst ganz einfach, er ist in einer anderen physischen Situation und hilft dieser Mannschaft. Technisch eine Augenweide, auch wie er dieses eine Tor für Luis Schaub vorbereitet hat, die Ballannahme, und das ist halt eine Qualität, die hat man oder hat man nicht, die hat nichts mit der konditionellen Verfassung zu tun, die aber bei ihm auch eine wesentlich andere ist als noch etwa vor einem Jahr. Das zum einen, zum anderen, ja, er ist nur mehr 2 Tore hinter Hans Krankl in der Wertung der Torjäger bei der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Krankl würde wahrscheinlich sagen, das ist irregulär, aber es ist nur eine Frage von Spielen bis Arnautovic ihn einholen wird. Also wir wünschen es ihm, kann immer was passieren, was wir ihm nicht wünschen, und die Gegner im März sind sicher etwas schwieriger als Moldau, aber es ist davon auszugehen. Und im Übrigen, er hat 96 Länderspiele, Andreas Herzog mit 103 ist er der Rekordteamspieler. Davon kann man also ausgehen, dass es Arnautovic zunächst sein wird. Bei Dragovic bin ich mir nicht sicher, und dann am Ende wird es aber David Alaba sein. Der ist ja nur 2-3 Spiele hinter Arnautovic, der dann wohl den Rekord für die nächste Ewigkeit haben wird. Ne?
Ja, damit habe ich kein Problem, ehrlicherweise. Ja, wollen wir noch was zur Nationalmannschaft sagen oder gehen wir ganz kurz noch auf den kommenden Bundesligaspieltag ein? Niemand hebt die Hand. Toni, der VfB Stuttgart, ist der A im Abstiegskampf und B, was wird er am Samstag in der Lage zu leisten sein beim Beispielverein Borussia von 1909?
Also erstmal muss ich sagen, dass die dritte Kraft eine schwierige Saison spielt.
Die nächste These, die er raushaut, der Toni heute.
Glücklicherweise ist die nicht von mir, sondern schon vor einigen Jahren aus dem Raum Stuttgart ins Leben gerufen worden. Insofern habe ich das nur aufgenommen. Nein, aber es ist wirklich eine schwierige Situation aufgrund der ganzen Begebenheiten. Corona-Fälle noch und nöcher plus Verletzungen von entscheidenden Leistungsträgern, gerade in der Offensive. Es muss hin und her geschoben werden, Woche für Woche. Man weiß nicht so richtig, man kann sich nicht so richtig einspielen. Ich denke, dass der Geist und also die Mentalität in der Mannschaft stimmt, aber sie kriegen es halt momentan nicht auf den Platz. Ich denke, sie werden das Spiel gegen Dortmund verlieren. Ich denke, auch bis zum Winter wird es äußerst schwierig sein, für den VfB irgendeinen Anschluss zu halten. Aber wenn die Jungs wie Silas oder Kalajdzic dann wieder zurück sein sollten, dann sehe ich dem Frühjahr durchaus wohlwollend entgegen.
Was sagt der Mann?
Ob es dann zu einem Run in die Europa League reicht, das bezweifle ich schwer, aber ich denke, der VfB Stuttgart, so wie die Saison jetzt letztendlich gelaufen ist, hat ohnehin für sich das Ziel ausgegeben, um den 10. Platz mitzuspielen, gerade mit so einer Mannschaft, wie sie ist, jung und wild und durchaus begeisternd. Aber natürlich auch sehr fehlerhaft.
Thomas, unterstützt du diesen Optimismus? Du sprichst ja für die zweite Kraft in Deutschland, für den HSV.
Nee, der HSV ist ja die vierte Kraft. Also es ist ja eigentlich leider die Bayern, dann Dortmund und dann eigentlich Gladbach und der HSV. Aber weil Gladbach aktuell besser ist, sind wir eigentlich die vierte Kraft, wo der VfB die Frechheit hernimmt, sich als dritte Kraft zu titulieren, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das hat ja Toni auch nur aufgenommen. Ja, ich glaube, ich kenne mich nicht genug aus in Stuttgart. Ich glaube, es wird eine brutal schwere Saison für den VfB. Und ich finde auch, man hat sich mal wieder blenden lassen nach einer guten Saison, die man gespielt hat nach dem Aufstieg. Es schlägt natürlich Verletzungen und Corona gnadenlos zu. Aber warum man zumindest im Gonzalo Castro kein Vertragsangebot gemacht hat, um diese jungen Spieler alle ein bisschen zu führen, die natürlich jetzt auch alle an ihre Grenzen ein bisschen kommen, das verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, dass man sich da an sich selbst ein bisschen berauscht hat und wir finden so tolle Talente und das wird eine bockschwere Saison für Stuttgart.
Toni, die Gonzalo Castro-Geschichte, was sagst du dazu?
Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass man ihm keinen Vertrag angeboten hat. Man muss ja irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Man kann ja jetzt nicht vorausschauen, denken und sagen, okay, wir haben so viele Verletzte, der könnte natürlich noch ein Faktor werden für uns. Insofern, also ich finde es legitim, dass man ihm keinen Vertrag angeboten hat. Ich glaube nicht mehr, dass er das Tempo gehen kann in der Bundesliga, ehrlich gesagt.
Da schau her. Dann neigt
sich. Bernd Wahler war derjenige, also der Ex-Präsident des VfB Stuttgart, der damals von der dritten Kraft VfB Stuttgart geredet hat.
Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man sich hohe Ziele setzt. Für Sturm Graz, Martin, gilt das, oder? Sturm würde man schon in Österreich als dritte Kraft bezeichnen.
Also ja, natürlich. Wenn man Sturmfan ist, auf alle Fälle.
Ja, Moment, wer könnte da, das würde natürlich unser lieber Freund Ernst Hausleitner würde sagen, dass der LASK die dritte Kraft ist. Aber das sehe ich ein kleines bisschen undeutlich, gerade im Moment.
Ja, die dritte Kraft aktuell, also da kann man trefflich drüber diskutieren, ob Sturm vielleicht sogar die zweite oder die dritte Kraft ist. Die Frage ist immer aus der historischen Betrachtungsweise, ob Sturm da auch die dritte Kraft ist.
Ja, schon. Ist denn, vielleicht Innsbruck noch davor, oder?
Naja, eben. Kommen wir schon zwei Wiener Großklubs. Ja,
aber die erste Kraft ist Rapid, oder? Das sehe ich ja wohl nicht falsch, oder?
Naja, auch da könnte man eben trefflich diskutieren. Seitdem es die Bundesliga in Österreich gibt, 1974, ist die Rapid bei Weitem nicht die erste Kraft. Rapid hat vor allem den Großteil der Meistertitel in der Zwischenkriegszeit errungen. Und das ist jetzt auch schon sehr lange her. Also ich will nur sagen, und von Fankultur her ist, Fankultur ist wieder klar. Ja, da sind wir wieder bei Rapid. Also ich sag nur, es ist immer eine Frage des Winkels, des Betrachtungswinkels.
Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht die Austria. Da sind wir uns einig.
Naja, da muss ich jetzt aber...
Meistertitel war es bis vor kurzem die Austria in der Bundesliga, jetzt von Salzburg, ne, überholt. Aber ich sag nur so, da war Bundesliga-Rekordmeister, aber bis vor ein paar Jahren die Wiener Austria, ne? Muss man einfach auch sagen.
Aber ich, also Salzburg würde ich von außen sagen, das zähle ich nicht. Also das ist für mich... Ach komm. Also Nein, nein, das ist für mich Austria Salzburg war der Verein. Ich finde auch das alles toll, was die in der Champions League spielen. Aber das ist ja genauso, als wenn ich bei Risiko 80 Armeen mehr kriege als die anderen beim Brett spielen und freue mich dann, dass ich nationaler Meister werde. Das ist doch lächerlich. Also ganz ehrlich. Ja.
Das Thomas, das stimmt schon ungefähr, aber es ist jetzt schon sehr oberflächlich betrachtet, weil das Ganze fußt ja mittlerweile nicht darin, dass sie wie die Bayern auch vieles kaufen mit dem Geld, sondern es fußt vor allem darin, dass sie natürlich auch verpflichten, 16-Jährige, 18-Jährige, das ist schon richtig, da machen sie mit den Top-Clubs aus Europa einen Wettkampf, aber trotzdem zu erkennen, dass Spieler in diesem Alter dann mit dieser jungen Mannschaft, arrivierte Mannschaften auch in Österreich zu dominieren, finde ich persönlich, ist nicht selbstverständlich, das wollte ich eigentlich nur sagen.
Da hast du auch recht. Sie machen mit dem Geld richtig guten Job, gar keine Frage. Aber dieses Argument, das kriege ich ja immer in Deutschland, höre ich das ja immer. Ja, was Leipzig mit dem Geld macht, das hätten mal Schalke, der HSV und 60 machen müssen. Das stimmt einfach nicht. Wenn ich in der Oberliga einfach anfange und kaufe alles kurz und klein, gehe in die nächste Liga, sortiere die schlechten aus, kaufe wieder alles kurz und klein, dann komme ich viel schneller zu meinen Zielen, als wenn ich erstmal alle Verträge auflösen müsste. Also natürlich machen die mit dem vielen Geld vieles richtig, aber ich finde, nur von außen betrachtet, ich bin da nicht kein Insider und wenn du mir das anders sagst, dann respektiere ich das auch, finde ich, kann man Salzburg nicht mit anderen Vereinen in der österreichischen Bundesliga vergleichen.
Richtig, aber das hat dann eher auch damit zu tun, dass die anderen natürlich auch nicht das Maximum herausholen und damit meine ich jetzt nicht, dass sie auf einer Ebene spielen können, weil natürlich jetzt diese Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, dass das funktioniert und das hat natürlich erst das Geld ermöglicht. Aber ansonsten muss ich schon sagen, dass die Mannschaften auch davor Schwierigkeiten hatten. Als noch der holländische Weg war, gab es zwar ab und zu einen Meister, der nicht Salzburg geheißen hat, aber insgesamt haben da jetzt einige Mannschaften verabsäumt, vor allem die Wiener Austria, phasenweise auch Rapid. Von Innsbruck spreche ich gar nicht. Haben es völlig verabsäumt, nur annähernd konkurrenzfähig zu sein. Und das muss man schon diesen Clubs dann auch vorwerfen.
Ja, was man Salzburg, glaube ich, zugutehalten muss, dass sie einfach ein perfektes Scouting haben, eins der besten in Europa.
Das stimmt. So ist es. So ist es. Nein, also mittlerweile, die brauchen ja gar nicht Training.
Was man natürlich auch von den Bayern behaupten kann, ne?
Ja, die Bayern haben, aber noch einmal, das haben wir auch schon einmal besprochen, das ist ja auch ein anderes Thema.
Was ist los? Moment mal ganz kurz, ist hier die Ironie rausgekommen, oder
was? Das war jetzt natürlich ironisch.
Ja, klar. Bayern Scouting funktioniert so. Der Haaland, der ist gar nicht so schlecht, können wir den kaufen? Also hört mir bitte mit Bayern, es gibt kein Bayern Scouting.
Nein, sie scouten so wie wir. Sie schauen sich die Spiele an und sagen, da ist ein interessanter Spieler dabei. Der Messi zum Beispiel, dann schauen sie dann vielleicht,
ganz wie genau. Alt ist. Auf Peter ab, den könnten wir mal wegkaufen. Wenn der es bei uns nicht schafft, dann ist er wenigstens vom Markt. So läuft das Bayern Scouting.
Also mein Herz gehört dem glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz, aber ich finde es halt schon immer total faszinierend und spannend. Die Salzburger verlieren im Sommer 3, 4, 5 herausragende Spieler, war in diesem Sommer nicht anders. Und Patsch, sie sind sofort wieder da, haben, glaube ich, Martin, waren es die ersten 10 Spiele, die sie gewonnen haben, oder die ersten 9 und dann das Unentschieden. Das ist schon faszinierend, finde ich. Ich weiß schon, dass die natürlich ganz andere Mittel haben, aber es ist lässig zum Anschauen. Und ich schaue da irgendwie trotz allem, auch wenn ich natürlich Sturmfan bin, aber ich schaue da schon fasziniert hin.
Muss man auch. Und das ist auch, aber wie gesagt, das haben wir auch schon einmal besprochen. Es ist eben eine durchgängige Philosophie. Von der Akademie an werden die Spieler genauso eigentlich auch erzogen, unter Anführungszeichen, dass sie dann eben auch schon diesen Weg, wenn sie dann zum Training kommen bei der Kampfmannschaft oder eingesetzt werden, dass das für sie jetzt nicht der ganz große Unterschied ist. Und das spielen ja bei Rene Aufhauser in der zweiten Liga, also beim Kooperationsclub Liefering, spielen im Schnitt. Teilweise ist der Schnitt der Startelf unter 18 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich und diese Mannschaft ist auf Position 2. Und der René Aufhauser hat ein Hauptproblem. Er kann erst am späteren Nachmittag jeden Tag trainieren, weil die meisten noch zur Schule gehen. So, was soll ich euch jetzt noch sagen? Welche Qualität letztlich auch dort ist und welche Möglichkeiten auch da sind. Also das ist ja auch kein Zufall, wie es der Toni auch gesagt hat. Und da ist mittlerweile eben auch für viele klar, ich gehe nach Salzburg, auch wie Roko Šimić zum Beispiel, weil er weiß, da macht er den nächsten Schritt, macht er eben mittlerweile auch schon in Liefering und eben schon teilweise in Salzburg. Und dann geht es eben weiter, Adeyemi. Und das geht aber bei Chelsea, bei Manchester City oder Bayern München nicht, weil die wollen ja jedes Jahr die Champions League gewinnen. Das möchte zwar für Salzburg auch, wird's aber nie. Und letztlich ist das auch irgendwie nachvollziehbar, dass ich in Salzburg mehr Chancen habe, meine Karriere zu entwickeln, als beim FC Bayern München als 18-Jähriger.
So ist es. So, Toni, wo werden wir dich am Wochenende hören bei Sky?
Ich springe für den Kollegen Florian Schmidt-Sommerfeld beim Match of the Week am Samstag ausnahmsweise rein. Also normalerweise ist es ja immer sonntags bei uns, jetzt am Samstag, weil die Paarung heißt um 18 Uhr. Also um 18 Uhr beginnt die Sendung, um 18.30 Uhr ist Kickoff. Liverpool gegen Arsenal.
Na bitte, ein ewig junger Box. Schlager.
Sag Box to Box.
Ja, immer. Box to Box dann. Ich habe das letzte Mal reingeschaut, das ist großartig. Raphael Honigstein, den habe ich ja da gesehen, seit langem mal wieder. Wohnt er mittlerweile in München oder pendelt er, Toni?
Nee, der lebt immer noch in London, daran wird sich bestimmt auch nichts mehr ändern. Ja. Aber er ist ja für uns als Experte tätig ab und an sonntags und dann hat er einfach noch einen Tag drangehängt.
Ja, klar. Thomas, ist uns rausgeflogen, sehe ich gerade. Dann Martin, was machst du am Wochenende?
Österreichische Bundesliga, Austria Klagenfurt gegen Austria Wien im Wörthersee-Stadion, dort, wo die österreichische Nationalmannschaft gespielt hat.
Ja, ich glaube, da werden auch nicht mehr Zuschauer kommen als bei Österreich.
Nein, außerdem auch 2G-Regeln und da gibt es ja nach wie vor Menschen, die das vor sich hertragen wie eine Demonstranz, dass sie nicht 2G haben.
Ja, ja, okay. Naja, gerade in Kärnten.
Dann sehen wir uns nächste Woche bei der Champions League, oder?
So ist es. Wir sehen uns bei der Champions League. Toni ist auch im Einsatz. Machst du nicht auch Liverpool am Mittwoch oder ist das ein anderes Spiel?
Nee, ich mache Athletic Milan mache ich.
Also aus der Gruppe Liverpool Porto, ja. Ja, okay. Da sehen wir uns. Da bin ich am Mittwoch im Einsatz und Dienstag auch noch in der Konferenz Lille gegen Salzburg.
Schön, und der Thomas ist auch noch schnell da. Thomas, wo hören wir dich am Wochenende?
Wahnsinn, wie oft ich heute rausgeflogen bin. Ja. Vielen Dank erstmal für eure Geduld. Ich bin morgen bei meinem, ich darf das gar nicht sagen, 30-jährigen Abi-Treffen. Das ist für mich das Highlight des Wochenendes. Und am Samstag darf ich Premier League kommentieren und am Sonntag bin ich für Magenta in Mannheim und nächste Woche bin ich für RTL in Leverkusen.
Das ist so stark.
Eine kurze Nachfrage, hast du eine Ehrenrunde gedreht, weil du erst jetzt das 30-Jährige feierst?
Warum?
Hast du mit 20 Abitur gemacht, ist die Frage.
Nein, ich habe mit 19 das Abitur gemacht. Wir hatten damals 13 Schuljahre. Ich bin mit 6, 3 Viertel, also relativ spät eingeschult worden. Meine Tochter ist jetzt mit 5, 3 Viertel eingeschult worden. Keine Ehrenrunde, ich würde es zugeben, aber mit 2,6 auch ein völlig durchschnittliches Abitur gemacht, lieber Martin.
Okay, ich bin beruhigt. Na gut, dann machen wir eine kurze Pause und bedanken uns bei Martin Konrad, bei Thomas Wagner und bei Toni Tomic, Big Show 535.
Hallo, hier ist Gina Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 535 geht weiter mit Handball. Ich freue mich sehr, dass wir heute sehr früh zusammengekommen sind, weil ein Mann zum Sport muss und in diesem Sport wahrscheinlich brillant wirken wird. Das ist Uwe Semrau von der Zone. Guten Morgen, lieber Uwe.
Guten Morgen.
Und mit dabei, selbstverständlich, wenn wir über Handball sprechen, Markus Götz von Sky. Grüß dich, Götzi.
Guten Morgen, schön, dass ihr mich so mitzieht in diesen frühen Morgenstunden.
Ja, ja. Uwe, ich glaube, man kann es, also im deutschsprachigen Raum versteht niemand die weiblichen Tennisspieler besser als du. Jetzt hat in der Nacht von gestern auf heute Garbine Muguruza die WTA-Finals in Guadalajara gewonnen. Und wenn man sieht, wie lange Garbine Muguruza schon dabei ist, wie gut sie spielen kann, und man liest dann, es war erst ihr 10. Titel. Was sagst du, Uwe? Müssten es nicht 30 sein? Ich weiß, sie hat 2 Grand Slam-Titel gewonnen, aber hat nicht Garbine Muguruza zu wenig aus ihrem Talent gemacht? Take it away, please.
Also, das ist ein harter Vorwurf, wenn sie gerade im Turnier der Besten obsiegt hat, aber ich sehe es ganz genauso. Sie ist wirklich eine Spielerin, wo man sich die Augen reibt und 3 dieser Titel sind ja auch in diesem Jahr ihr in die Hände gefallen. Also von daher ist es eine Karriere, die jetzt seit 12 Jahren andauert und das ist eine dürftige Ausbeute. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, sehr, sehr effektiv. 4-mal in einem Grand Slam Endspiel gewesen, davon 2-mal gewonnen. Das muss man auch erstmal hinbekommen, dass man sich auf den Punkt konzentrieren kann. Und sie krönt im Prinzip ein starkes Jahr. Sie ist zum ersten Mal seit 2018 wieder unter den Top 5. Und von daher, ja, sie ist gereift, wie ich finde. und hatte in diesem Jahr, und das ist immer Voraussetzung bei ihr, denn es gibt ein paar Sollbruchstellen, nicht so viele Verletzungen gehabt wie sonst. Und von daher ist dieses Paket so zu erklären. Und man muss auch sagen, ich habe viele Spiele in Guadalajara kommentiert, das Feld war absolut offen. Also da gab es für mich überhaupt keine Favoritin. Es hätte jede sein können, die am Ende dieses Turnier gewinnt.
Aber schön. Das ist
ja was ganz Neues auf der WTA-Tour.
Naja, aber das Schöne fand ich, Uwe, wenn ich noch ganz kurz bei dir bleiben darf, gerade Muguruza, die Stimmung, wenn sie gespielt hat in den Night Sessions, das war grandios. Also ich weiß schon, die zahlen dort bei weitem nicht so viel Kohle, wie in China gezahlt wird, aber als Experiment ist das, ich dachte zuerst, was tun die in Guadalajara, aber alles in allem muss man sagen, war eine gute Entscheidung.
Absolut. Ich fand das super, wie die Spielerinnen unterstützt wurden. Nicht nur die diesen südamerikanischen Touch auch irgendwo hatten. Da gehörte natürlich Paula Badosa genauso dazu wie Garbiñe Muguruza. Und es blieben in der Night Session unheimlich viele Zuschauer da für das Doppel. Und deswegen waren diese Doppelspielerinnen waren geflasht ob der Stimmung und ob des Supportes. Und das will ich in China erstmal sehen, dass da so viel los ist und die Zuschauer so aus dem Sattel gehen. Da wurde ein bisschen Bier getrunken und Tequila am Abend und das war ein bisschen prollig, aber insgesamt absolut nachvollziehbar, dass die WTA dieses Ausweichquartier angesteuert hat. Und da muss man sagen, bei allem, was sie sonst so treiben, das war eine gute Entscheidung.
Ja, gut, da gibt's noch ein größeres Thema auch für die WTA, aber das wollen wir in China im Moment ruhen lassen. Götzi, ich habe am Sonntag wirklich das erste Mal seit sehr langer Zeit ein Handballspiel mir durchgeschaut. Ich hoffe, es war am Sonntag und nicht am Samstag, aber du weißt, wovon ich spreche. Es waren die Füchse gegen Magdeburg und das Spiel unter schlechten Bedingungen begonnen.
Das war am Samstag.
Am Samstag, ja. Ich habe es trotzdem in voller Länge durchgeschaut. Ich wusste, irgendwann habe ich mal wieder ein Handballspiel geschaut. Und das Spiel war, es dünkte mich schon recht früh entschieden, weil die Berliner ja schon eigentlich unter ganz schlechten Vibes reingegangen sind. Was hast du irgendwas Neues gelernt an diesem Wochenende? Oder bist du davon ausgegangen, dass Magdeburg in Berlin, wenn die ohne Paul Druck spielen, sowieso gewinnen und dass Magdeburg im Grunde genommen sich nur selbst aufhalten kann, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht?
Ja, natürlich waren die Vorzeichen für den SCM am Samstag besser, weil sie mit kompletter Mannschaft spielen konnten. Und die Berliner gehandicapt waren, du hast ja schon gesagt, nicht nur Paul Drucks hat gefehlt, sondern auch Fabian Wiede. Viran Moros glaube ich auch. Ja. Ja, also dass es so deutlich werden würde, hätte ich nicht gedacht. Die vier Tore täuschen im Endergebnis. Das Spiel war wesentlich eindeutiger, wesentlich deutlicher zugunsten des SC Magdeburg. Die Berliner haben einfach auch einen ganz miesen Tag erwischt. Ja. Von der ersten Sekunde an viel zu viele Fehler gemacht. Und wenn wir eines wissen, und das wissen wir nicht jetzt seit dieser Saison, aber in dieser Saison ist es halt noch erbarmungsloser, noch stabiler, noch konsequenter, wenn du die Bälle vorne wegschmeißt gegen den SC Magdeburg, dann hast du gefühlt nach 0,8 Sekunden den Ball in deinem Netz per Gegenstoß. Das ist einfach der SCM und das haben sie auch wieder gegen die Füchse in feinster Manier zelebriert. Ja, sind gut drauf. So ist es einfach gerade. Der SC Magdeburg ist die Mannschaft der Stunde, ist die Mannschaft der Liga. Jetzt haben wir zum ersten Mal unentschieden gespielt, hat zum ersten Mal ein Spiel nicht gewonnen in der EHF European League in Logroño. Das würde ich jetzt nicht so dramatisch überbewerten in dieser Gruppenphase. Können wir gleich wieder abhaken. Ja, toll einfach gerade. Ja. Aber dass es so deutlich werden würde, hätte ich nicht erwartet.
Ja, gerade die Geschichte.
Aber wenn ich das anfügen darf... Wenn ich das anfügen darf, wir müssen uns um die Füchse keine Sorgen machen. Ich habe die Spiele der Füchse und der Flensburger begleitet und das war eine großartige Leistung. Sind wieder aufgestanden mit drei Jugendspielern aus ihrem tollen Jahrgang 02, der in der B- und in der A-Jugend alles abgeräumt hat seinerzeit und haben wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt in Płock. Das ist eine arrivierte Mannschaft hinter Kielce in Polen. Tolle Leistung, super in der Abwehr diszipliniert gespielt und am Ende relativ klar das Ding in den letzten 10 Minuten gemacht. Also die sind wieder dabei, die haben sich erholt von diesen beiden Nackenschlägen und sind mit dem Jugendforscht-Konzept auswärts erfolgreich gewesen. Das war schön zu sehen.
Ja, aber wenn ich da auch noch ganz kurz was anfügen darf,
Das ist so, Uwe, überhaupt keine Frage. Nichtsdestotrotz, jetzt sowohl in Flensburg als auch gegen die Magdeburger völlig chancenlos gewesen zu sein, das ist schon ernüchternd für die Füchse nach der Serie davor. Und mit den Verletzungen, die sie jetzt aufgesammelt haben, Mathis Langhoff, Nils Lichtlein fällt ja jetzt auch längerfristig aus, zu denen, die wir vorhin schon genannt haben, dann ist es halt schon ein bisschen insofern ernüchternd, als dass man natürlich, und da sind sie auch ganz offen damit umgegangen, zumindest seit Stefan Kretschmer jetzt auch da ist, dass sie irgendwann wieder in der Champions League spielen wollen. Und so wie sich das jetzt dargestellt hat in diesen beiden Spitzenspielen und mit der personellen Situation, muss man da jetzt schon wieder ein deutliches Fragezeichen setzen, ob sie genug Substanz haben. Sie haben halt auch noch ein paar Problemstellen im Kader, die dem auch entgegenwirken. Ja? Stichwort vor allen Dingen Torhüterposition. Also es ist so, wie du sagst, ja, da ist immer auch ja was hinten dran mit der tollen Nachwuchsarbeit, und dann sind die natürlich auch in der Lage, mal dann so ein tolles Spiel mit jungen Leuten in Plotzk zu machen. Aber wenn es darum geht, und das ist natürlich das größte Ziel, wieder in der Champions League zu spielen, das heißt unter die ersten beiden in der Bundesliga zu kommen bei der Konkurrenz, also im Hinblick Richtung Champions League, war das natürlich schon ernüchternd.
Wenn man sich aber das Spiel Samstag anschaut, Götze hat es ja angesprochen, Uwe, die vielen Gegenstöße, die sind ja aus technischen Fehlern entstanden. Die meisten. Also das war, und Götze sagt, der 0,8 Sekunden, zack, weg ist die Kugel und im Tor. Würdest du das auf Nervosität schieben oder ist das ein jugendlicher Überschwang? So viel waren es ja dann doch nicht am Samstag. War es einfach auch ein Zusammenkommen von unglücklichen Zuständen? Die Interpretation von dir, Uwe, für den Samstag sah wie aus?
Ja, es gibt immer eine 1-zu-1-Situation und zu Götzis Einschätzung muss man da gar nicht viel anfügen. Die Füchse waren einfach sehr ambitioniert an diesem Tag und dann ist ihnen dieses Spiel durch die Finger geronnen und du kannst manchmal so eine Spirale nicht aufhalten. Es war keine Torhüterleistung da, sie haben Fehler gemacht vorne im Angriff und haben es dem SCM auch leicht gemacht, Tore zu erzielen, und dann kommst du nicht mehr raus aus dieser Nummer. Ne? Also dafür sind sie nicht gut genug. Ansonsten in der Gesamtsituation muss ich dem Götze ein bisschen widersprechen. Die Verletzten kommen sukzessive jetzt zurück. Koppeljahr hat ja auch noch gefehlt in Polen. Ja. Das heißt, der muss wieder dabei sein. Viran Moros kommt zurück. Und dann sind die wieder konkurrenzfähig und sie sind immer noch Zweiter, das muss man auch sagen. Und es gibt ja auch Gründe, warum bei den anderen Mannschaften so viele Minuspunkte auf dem Konto stehen. Also von daher, finde ich, muss man da gar nicht den Kopf hängen lassen. Ja, das waren jetzt aber auch Momentaufnahmen, da haben sie mal schön einen Tritt vors Schienbein bekommen. Aber für die gesamte Saison, die noch so lang ist, sehe ich es nicht ganz so düster, muss ich sagen.
Götze, was macht die?
Habe ich das so düster gezeichnet?
Ja, ein bisschen schon.
Also gut. Ich bemühe mich zu helleren Formulierungen.
Komm, dann darfst du gleich was über die Magdeburger sagen. Was ist bei den Magdeburgern, warum läuft das so gut? Weil sie so schwer auszurennen sind? Also in meinem kleinen Handballverständnis sage ich, gegen Kiel weiß ich, okay, im Zweifel, ist es Duvniak oder ist es Sargosen? Dann schaue ich halt auf die. Ist der Vorteil der Magdeburger, dass man sagt, solche Dampfgarde ist gut, aber es können halt mehr Leute Tore schießen?
Also sie haben, also zum einen sind sie deshalb im Moment so erfolgreich, weil sie etwas über Jahre hinweg aufgebaut haben und es gleichzeitig geschafft haben, immer auch noch, vor allen Dingen jetzt vor dieser Saison, personell was obendrauf zu setzen. Also ich finde zum Beispiel, dass Magnus Saugstrup unglaubliche Verpflichtung ist. Dänische Kreisläufer, der ja sein Coming-out sozusagen bei der WM im Januar in Ägypten hatte, für mich einer der besten Spieler dort überhaupt war. Welch grandiose Verpflichtung. Jetzt Philipp Weber ist auch eine sehr gute Verpflichtung, hat aber in den Schlüsselspielen noch gar nicht die überragend zentrale Rolle gespielt, die der eine oder andere vielleicht erwartet hätte. Trotzdem, auch Mike Jensen ist eine sehr gute Ergänzung fürs Tor. Da hatte ich auch übrigens, ich hatte ein paar Fragezeichen, war ich mir nicht sicher, dass der das von Balingen mit nach Magdeburg nehmen könnte, hat aber echt wichtige Momente gehabt und so. Und der Grund ist der Kern ja total eingespielt. Ja. Die spielen einfach ihren Handball und den spielen sie absolut konsequent und es funktioniert bislang exzellent. Und dann ist in Magdeburg natürlich in dieser Handball-Hochburg jetzt wieder eine Gemengelage entstanden, also der emotionalen Art. Also das ist, da glühen alle. Also du musst denen in die Augen gucken. Die sind rot und in der Mitte grün. Ja? Also das, da gibt es nur noch eins. Die wollen unbedingt zum ersten Mal seit 2001 wieder deutscher Meister werden. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus im Moment beim SCM. Es ist aber auch noch eine lange Saison und bin gespannt, ja, wie weit sie das bringen, dieses zu Null auch in der Bundesliga. Im Moment sieht es sehr gut aus, aber ganz durch sind sie natürlich auch noch nicht.
Uwe, magst du ein Wort zu, ich weiß, ihr sagt Benno zu ihm, zu Bennett Wiegerzang, zum Coach der Magdeburger. Welche Rolle spielt er? Wie gut schätzt du ihn ein? Ist er ein Titeltrainer?
Das ist er für meine Begriffe auf jeden Fall. Das ist ein sehr langer Anlauf für ihn, aber ich finde, ja, es ist das Scouting vom SCM angesprochen worden. Das machen natürlich auch die anderen Vereine. Aber hier hat es jetzt so gezogen. Ich war nicht davon überzeugt, dass der SCM so eine stabile Rolle spielen würde, was natürlich auch daran liegt, dass sie keine großen Verletzungen bisher hatten, keine Ausfälle. Genau. Das ist ganz klar immer das Moment, das du auf deiner Seite haben musst, ja. Und wir wissen alle, wie das losgeht. Wenn du einen oder zwei Verletzte hast, dann werden die anderen auf dieser Position so belastet, dass die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist, dass die sich auch irgendwas holen. Und das ist in Magdeburg im Moment nicht so. Und ich war deswegen nicht überzeugt, weil solche Leute wie Jelko Musa aus diesem Abwehrverband rausgelöst wurden. Der ist ja zurück nach Zagreb gegangen. Und ich hatte gedacht, sie brauchen länger, um eine gute und stabile Einheit in der Defensive herzustellen. Aber das hat Bennett Wiegert wirklich hingekriegt, dass sie auch zusammen mit diesem neuen Torhüter, in dem er viel mehr gesehen hat, als der vorher abrufen konnte in der Liga, hinbekommen und hat eine sehr starke Abwehr konfiguriert. Und Philipp Weber, und das ist immer mein Credo, richtig gut, bist du nur unter Guten, der Philipp Weber steht einfach hinten dran. Ja, sie haben zwei starke Aufbauspieler, einer für den Parkplatz mit Bezjak, einer für die Überholspur mit O'Sullivan. Das heißt, auf dieser Position ist er in der zweiten Reihe. Und ich meine, was kann wir denn zu Damgaard sagen? Der trifft alles. Alles, was er anfasst, wird im Moment zu Gold. Und da ist Herr Weber einfach am Katzentisch im Moment. Ja,
ganz einfach. Absolut, und da siehst du eben, wie breit die da auch mittlerweile aufgestellt sind. Man darf übrigens auch nicht vergessen, ich finde ganz bemerkenswert, wie Gisli Christiansson zurückgekommen ist, nach drei ganz schweren Schulterverletzungen. Also da hieß es ja eigentlich schon, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr spielen können, wie er zurückgekommen ist, was er der Mannschaft dann auch zum Teil gegeben hat. Er war zum Teil vor Philipp Weber. Ja. Auf der Platte, wenn es drauf ankam.
Und hat das so.
Ja, ja. Und hatte echt wichtige Momente mit seinem 1-1. Und jetzt haben wir ja noch einen vergessen, den wir eigentlich hätten ganz vorne dran stellen müssen. Was Oma Ingi Magnusson da spielt, seit er in Magdeburg ist. Und ich finde, er hat es jetzt nochmal getoppt in der Saison. Das ist ja mit Worten gar nicht mehr zu beschreiben. Da kommt ein Typ, der ist Mitte 1,80. Ist er 1,85? Ist er 1,86? Ich weiß es nicht. Und wenn du ihm so zuguckst, da verzieht nie eine Miene, schlappt so durch die Gegend, denkst du, aha, okay, das soll der Halbrechte sein, der in der Bundesliga dich nach vorne bringt. Erste Bundesliga-Saison, also in der vergangenen, wird er direkt Torschützenkönig. Er nimmt es 1:1 mit in die neue Saison. Er ist in jedem Spiel da. Er glänzt als Vorbereiter, hat er auch noch die meisten Anspiele von der Halbposition. Also der hat keinen Tag Auszeit. Also ich kann mich nicht an ein schlechtes Spiel von Oma Ingi Magnusson erinnern. Oma Ingi Magnusson ist im Moment der beste Spieler dieser Liga. Und das ist natürlich auch nicht gerade ein Handicap, wenn du den mit dabei hast.
Hm. Ja. Und ich finde, es ist ein Trend. Die großen Ochsen im rechten Rückraum sterben aus. Also wenn du dir anguckst, dass die Füchse einen Matthias Gitzel verpflichten, das ist ja auch kein Brocken, sondern da geht's um die schnellen Beine. Gestern hat Teitur Einarsson von Flensburg dieses Spiel entschieden, ja. Auf der Zielgeraden. Der ist 1,80. Dann hast du diesen Magdeburger Feuerkopf. Ja. Also es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, sind alle ein Abziehbild von Steffen Weinhold. werfen sich in die Zweikämpfe, haben eine hohe Spielintelligenz und wir haben ja vorhin schon den besten Nachwuchsspieler der Füchse genannt, Nils Lichtlein, geht genau auch in diese Phalanx, relativ zierlich noch, kann auf der Mitte spielen und genau. Ist mit einem handballerischen IQ von, denke ich mal, 140 ausgestattet. Das ist einfach auch ein Trend, dass man diese Leute einbaut und von denen mehr hat als diese klassischen Shooter, die versuchen, über die Abwehr zu kommen und sonst relativ wenig drauf haben.
Haben wir die Flensburger zu früh abgeschrieben? Und mit wir meine ich hauptsächlich mich. Jetzt haben die 6 Minuspunkte. Okay, das ist mühsam, aber sie haben die Füchse zu Hause geschlagen. Uwe, du hast jetzt öfter gehabt. Es kommen verletzte Spieler zurück. Wie groß wird die Rolle sein, die Flensburg im Titelkampf noch spielen kann? Sind die voll dabei?
Nein, für den Titelkampf glaube ich das nicht. Und da muss ich dem Götzi auch beipflichten. Also der SCM muss dieses Jahr, wo andere einfach auch Probleme haben im Kader, nutzen, um deutscher Meister zu werden. So groß wird die Chance dann danach lange nicht mehr sein. Das bin ich absolut davon überzeugt. Aber die Flensburger können natürlich mit den anderen, mit Kiel, mit den Füchsen um den zweiten Platz mitspielen. Das ja, aber der Abstand nach vorne ist für meine Begriffe zu groß.
Götze, dann sag du noch ein Wort zu Kiel bitte. Oder gerne auch noch zu Flensburg, aber bei Kiel, wenn ich folge denen auf Twitter, das sind Durchhalteparolen mittlerweile. Komm, wir gewinnen gegen Hannover. Ihr müsst gegen Hannover gewinnen.
Ja, aber weißt du, jetzt haben sie sich auch in der Champions League stabilisiert. Jetzt haben sie das waren ja fast Endspiele, Uwe, jetzt gegen Saporoschia und Bukarest und sie haben beide gewonnen. Also jetzt hast du zumindest wieder echt berechtigte Hoffnung, dass du in diese K.O.-Phase kommst. Bleiben wir bei der Bundesliga. Ja klar, also Magdeburg hat 0 Minuspunkte, wir haben es ja gerade schon angesprochen. Und dahinter ist es ja dicht. Berlin 5, Kiel, Flensburg 6. Das ist ein wesentlicher Abstand. Wenn Bennett Wiegert jetzt noch erzählt, es ist noch nichts passiert, dann ist es natürlich ein hanebüchener Blödsinn. Natürlich ist was passiert. Ihr könnt ja mal gucken, wie die Abschlusstabellen aussahen in den vergangenen Jahren in der Bundesliga. Über Jahre hinweg muss man ja sagen, da ist man häufig mit 6 Minuspunkten, man hat 6 Minuspunkte maximal zulassen dürfen, um deutscher Meister zu werden. Also das ist schon eine Hypothek, die drei da haben und eben auch die SG Flensburg. Uwe hat vollkommen recht, das ist jetzt die Chance für den SC Magdeburg. Wenn sie mal ein Spiel verlieren sollten, das wird dann schon noch mal spannend, wie sie dann damit umgehen. Im Moment, wenn du dir das Restprogramm anguckst, jetzt mal bis Weihnachten, ich sag dir, die werden keinen Punkt abgeben bis Weihnachten und dann spielen sie, dann sind die ersten 17 Spieltage, also die Hinrunde durch am 18. Spieltag, der ist nach Weihnachten, spielen sie dann in Flensburg. Da bin ich dann gespannt. Aber nochmal den Bogen zur SG und auch zum THW Kiel. Also zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, das wird eine Katastrophensaison für die SG Flensburg. Ich habe sie auch in Magdeburg kommentiert, als sie wirklich auf dem Zahnfleisch in die Getek Arena reingeschlupft sind und absolut chancenlos waren. Und also wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, also die verlieren jetzt eins nach dem anderen, die sind völlig durch. Sie haben sich wieder erholt. Sie haben ein paar richtig gute Spiele gemacht. Ich meine, sie haben mit Flensburg die Löwen geschlagen, in der Champions League die 2 Siege gefeiert. Ein guter Griff dieser Taylor Einarsson, der ihnen jetzt einfach hilft. Und Rött kommt ja auch zurück. Also es gibt auch wieder Leute, die eine linke Pfote haben, die da im Rückraum spielen. Also Richtung Meisterschaft. Ja, also es geht dann eben nur dann, wenn der SCM ein Loch kriegt. Ja, aber ich glaube schon, dass die SG jetzt langsam wieder an der Stelle ist, wo sie wieder deutlich stabiler sind. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich, es ist einfach mit Fragezeichen versehen, es ist eine Frage der Verletzungen vor allen Dingen. Wenn die SG mit vollständigem Kader zu Werke gehen könnte, durchgehend, dann wären die auf einem Niveau wie der SC Magdeburg. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Die Ausfälle waren derart dramatisch. Und das große Fragezeichen ist für mich Jim Gottfriedsson, der ist einfach nicht fit. Der war schon verletzt zu Ende der vergangenen Saison. Der konnte sich nicht erholen. Der hat die Olympischen Spiele gespielt. Der hat sich da durchgeschleppt. Der ging in die ersten Spiele dieser Bundesliga-Saison und sah aus, als hätte er 8 Jahre durchgespielt. Das kann einfach auf Dauer aus meiner Sicht nicht gut gehen. Und wenn du mit dem sprichst und sagst, hey, wie wär's denn mal, Jim, jetzt im Januar vielleicht mal eine Europameisterschaft auslassen, dann zeigt er dir nur den Vogel. Ich meine, das ist ein Wikinger, das kommt einfach überhaupt nicht vor in deren Gedankengut. Und sollte dem, also er ist ja sowieso gehandicapt durch die Erschöpfung, und sollte dem auch noch was passieren und er eine gröbere Verletzung haben, dann geht es aus meiner Sicht dann irgendwann auch nicht mehr bei der SG. Und bei den Kielern war viel Unruhe zuletzt. Das hat definitiv eine Rolle gespielt. Das hat den THW nach meiner Beobachtung im Mark erschüttert, dass sich Sander Sargosen dazu entschieden hat, den Club zu verlassen. Spätestens 2023, weil ich denke, dass die Kieler um ihn herum über Jahre hinweg die Mannschaft gestalten wollten. Und das hast du der Mannschaft einfach angemerkt. Und so haben sie ihre Punkte liegen lassen. Und ja, und das ist jetzt die Pole Position für den SCM. Nochmal, die können nur dann nochmal rankommen, beziehungsweise am SCM vorbeiziehen, wenn die Magdeburger mithelfen.
Also da muss ich sagen, ich sehe keine andere Mannschaft, die gar nichts mehr verliert, Götzi, und deswegen zum SCM aufschließt. Denn das Verfolgerfeld spielt ja auch gegeneinander und auch in diesen Partien werden Minuspunkte verteilt. Das heißt, du müsstest da ja eine weiße Weste behalten, jetzt fast schon für den Rest der Saison, und der SCM müsste extrem patzen. Also da sehe ich keine Mannschaft, die das hinbekommen soll. Klar, da wird es den einen oder anderen Sieg geben, auch gegen den SCM möglicherweise, das ist klar, aber ein 6-Punkte-Polster heißt für mich, das ist ein Riesenvorteil, mit dem die Magdeburger da jetzt aus der Anfangsphase in die Mitte der Saison reingehen.
Ja, schön. That's why they play the games. Am Wochenende geht's weiter. Götzi, wirst du dich um den Handball kümmern oder hast du Fußball-Bundesliga? Wo werden wir Markus Götz hören am Wochenende?
Also ich fahre erstmal jetzt gleich nach Mannheim und guck mir die Krisenlöwen an gegen die Krisenmindner. Das wird ein ganz großes Spiel.
Ja, ja.
Ja, und dann steht ja am Wochenende zweite Liga auf dem Programm und die Handballkonferenz am Sonntag.
Uwe, hören wir dich am Wochenende bei der Zone oder bei Eurosport oder sonst irgendwo?
Nein, bei mir steht die Verbesserung meiner Vorhand auf dem Programm.
Ja, da gibt's
voll auf mit beschäftigt.
Da gibt's nichts mehr zu verbessern.
Doch.
Sehr viel.
Doch. Also Rückhand von Uwe ist Weltklasse. Vorhand hat ein bisschen wie Zverev Probleme, aber es ist auf dem gleichen Niveau wie Zverev. Das ist die gute Nachricht. Kurze Pause in der Big Show 535. Danke Uwe, danke Götzi.
Grüezi, da ist der Luis Stefan und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 535. Weiter geht's mit dem gemütlichen Teil. Das heißt, ich kann mich zurücklehnen und lege alles vertrauensvoll in die Hände von Nicolas Martin. Hi Nicolas.
Die Sofa-Quarterbacks waren vielleicht Salz in deine Wunden, Jens, aber diese Overtime zwischen Detroit und Pittsburgh war Essig in unsere Augen. Hallo Jens.
Naja, das ist, was soll ich euch sagen? Was kümmern mich eure Augen, wenn meine Wunde schmerzt? Und euch heißt in diesem Fall Andreas Renner von der Zone. Hallo Andreas.
Hallo.
Und Franz Büchner, ebenfalls von der Zone und Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Franz.
Guten Hallo, sag ich mal.
Ja, das darfst du gerne sagen. Nicola, ich lehne mich zurück. Take it away, please. Alles wird gut irgendwann mal, vielleicht.
Ja, ja, und deshalb machen wir einen ganz großen Bogen um Pittsburgh, Franz, und sprechen über ein anderes Spiel, nämlich die Buffalo Bills haben die Indianapolis Colts zu Gast. Die Colts, die ja weiterhin im Playoff-Rennen parken, die ja die letzten Wochen, zumindest wenn man die Ansprüche hat, die Playoffs zu erreichen, Jets und Jacksonville geschlagen haben, waren also Must-Wins. Aber gut, wenn man sich die Siege anschaut, also gegen die Jets viele Yards abgegeben, gegen die Jags, nachdem man 17-0 geführt hat, irgendwie den Sack nicht zugemacht. Wie viel Vertrauen hast du in diese Colts?
Ich habe schon Vertrauen in die tatsächlich, muss ich sagen, weil ich finde, so wie sie auftreten, jetzt auch gut in den letzten zwei Spielen mit diesen, wie du schon gesagt hast, diese Must-Wins, man hat sie gewonnen tatsächlich, vielleicht ohne hinten raus zu überzeugen, aber ich glaube, die sind tatsächlich sogar einen Tick besser als dieses 5-5. Wenn man sich nochmal anschaut, gegen wen sie halt verloren haben, zweimal Titans, einmal Rams, einmal Ravens. Ich sag mal, kann passieren. Also ich glaube, die sind nicht so schlecht, wie man vielleicht denken kann. Klar, Carson Wentz kriegt viel Kritik, sicherlich teilweise auch berechtigt. Er macht eben seinen Job, ne? Er ist so ein bisschen so ein bisschen, ja, der, manche sagen ja immer, er ist so ein bisschen der James Winston von Indianapolis jetzt. Aber ich glaube, das ist gar keine so schlechte Bezeichnung, weil wenn man jetzt mal die Entwicklung von Winston sich anschaut und wenn man die vielleicht mit Wentz vergleicht, naja, dann ist das nicht so verkehrt. Er hat eine gute O-Line, hinter der er operieren kann, das hilft natürlich. Hervorragendes Laufspiel kommt oben drauf. Dann fällt es vielleicht auch gar nicht so auf, dass er in seinen eigenen Aktionen die ein oder anderen Defizite hat. Also der ist mehr oder weniger ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Game Manager geworden. Aber das tut dieser Mannschaft, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und deswegen, glaube ich, ist da durchaus noch eine ganze Menge drin für die Colts. Auch wenn das vielleicht mitunter nicht so überzeugend aussieht bislang. Aber die sind jetzt genau in der Position, in der sie eigentlich sein müssten nach Woche 10, um da noch ein bisschen was zu reißen. Und deswegen, glaube ich, kann man da schon noch guten Mutes sein.
Ja, ich glaube, was man bei Indianapolis nicht unter den Tisch fallen lassen darf, ist, dass die zu Beginn der Saison sehr, sehr viele Verletzungen hatten. Und zwar teilweise in der Offensive Line, was ihre große Stärke ist. Auf Receiver haben sie Riesenprobleme gehabt, Defensive Backfield haben sie Riesenprobleme gehabt. So langsam kommt das wieder zusammen und sie haben nicht mehr ganz so viele Probleme durch die Ausfälle, die sie zu verkraften haben. Und dann sieht das in den letzten Wochen deutlich besser aus bei Carson Wentz. Muss man auch zwei Dinge noch dazu sagen. Der hat halt zwei Wochen während dieser Saison gespielt mit einer ernsthaften Knöchelverletzung, wo er sich durch Spiele durchgekämpft hat, wo es nicht so gut aussah. Inzwischen ist bei Wentz eigentlich noch ein Problem vorhanden, was ein bisschen mit seiner Art und Weise zu tun hat, weil Franz hat jetzt gerade gesagt, der ist mehr so der Game Manager. Das ist aber auch gut, dass er das ein bisschen mehr geworden ist. Der ist zu seinen Glanzzeiten in Philadelphia, war er immer einer, der möglichst lange darauf gewartet hat, dass die tiefe Route aufgegangen ist, um dann noch einen langen Pass zu werfen. So wie Andrew Luck früher. Und in diesen Situationen, wenn die Offensive Line dann nicht mehr gut genug ist, das Problem hat er in Philadelphia gehabt, hat er dann Fehler gemacht. Und das ist noch nicht ganz raus aus ihm. Aber wenn man Carson Wentz nur in Highlights gesehen hat und dann nur diese eine Katastropheninterception im Rückwärtsfallen aus der eigenen Endzone aus dem Spiel gegen Tennessee im Kopf hat, dann schätzt man Carson Wentz in dieser Saison völlig falsch ein. Carson Wentz ist eigentlich einer, der wenig Fehler macht. Es gibt aber immer noch ein oder zwei Situationen pro Spiel, wo er unter Druck gerät und in Panik gerät. Und in dem Jacksonville-Spiel war zum Beispiel eine Situation, wo er dann beim dritten Versuch und drei unbedingt noch ein Play machen will und wirft ihn noch mit der linken Hand und der Ball kommt tatsächlich dann an beim eigenen Mann, aber das ist eigentlich zu viel Risiko. Und das ist so dieser schmale Grat, mit dem er kämpft. Ja, wo ist es sinnvoll, ein Risiko zu gehen? Wo kann man versuchen, noch ein Play zu machen und wann muss man sagen, jetzt ist dann aber zu viel und mit der linken Hand mitten in die ins Getümmel über die Mitte zu werfen, das ist halt zu viel Risiko. Da hat er noch so seine Probleme. Ansonsten, finde ich, gibt es an den Leistungen von Carson Wentz wenig zu bekritteln, gerade angesichts der Tatsache, dass sie auf der Receiver-Position ja tatsächlich auch ernsthafte Probleme hatten zuletzt.
Ja, wir fallen gegen die Niners haben auch so zwei, drei Situationen ein, wo ich mir dachte so, Halleluja, das nimm doch lieber den Sack, als den Ball da so durch die Gegend zu feuern. Aber ja, also genau, zwei, drei pro Spiel sind's, aber so als Colts-Fan kriegt man wahrscheinlich graue Haare bei den zwei, drei, Andreas.
Ja, das kann schon gut sein, aber das ist halt schon immer, das Problem ist halt, der Typ war ein MVP-Kandidat, weil er in Philadelphia in seiner zweiten Saison war es, glaube ich, genau solche Sachen bis zum letzten ausgereizt hat und dann magisch alles funktioniert hat. Jetzt funktioniert halt nicht mehr magisch alles und es gilt da halt immer so diesen schmalen Grat zu finden zwischen es ist außergewöhnlich gut oder es ist halt idiotisch. Und sagen wir mal so, ein Brett Favre hat auch immer seine komplette Karriere ist er immer auf diesem schmalen Grat entlang gesurft. Und ja, manchmal ist er auch auf der falschen Seite davon runtergefallen. Und das passiert bei Carson Wentz halt auch ab und zu mal noch. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass Carson Wentz in dieser Saison sehr wenig Interceptions geworfen hat. Also die Fehler, die daraus tatsächlich passieren, das war jetzt dieses Tennessee-Ding, was alle im Kopf haben. Das ist halt ein bisschen unfair, weil Carson Wentz eigentlich einer der Quarterbacks ist, die eine sehr niedrige Interceptionsquote haben.
Gut, sie spielen jetzt also, nachdem sie gegen Jaguars und Jets gespielt haben, gegen die Bills, die zuletzt gegen Jets und Jaguars gespielt haben. in Jaguars mega in Jacksonville mega eingelegt haben, dann eine Bye-Week hatten und dann jetzt die Jets offensiv und defensiv dominiert haben. Reihen wir dieses Ding in Jacksonville als Unfall ein, Andreas, oder ist das Grund für irgendeine Sorge?
Naja, also die Buffalo Bills haben schon so ein bisschen ein Problem wie die Kansas City Chiefs, dass es nämlich Gegner gibt, die eine Spielweise gegen sie gefunden haben, wo sie sagen, wir glauben, dass Buffalo damit schlecht umgehen kann und dass das halt funktioniert. Und das ist ja schon am ersten Spieltag der Saison gegen Pittsburgh passiert, dass Pittsburgh sich entschlossen hat, keinen Druck an der Linie zu machen, sondern nur möglichst viele Verteidiger zurückzuziehen, um den Pass zu verteidigen. Und aus diesen Situationen dann Josh Allen tatsächlich nicht genug gemacht hat. Weil diese Offense drauf angelegt ist, dass sie auf den dass sie Räume haben, in die sie aggressiv reinspielen können, und wenn man sie dann halt zwingt, kurze Pässe über die Mitte zu werfen, den Ball langsam zu bewegen, das Laufspiel zu etablieren, das haben sie noch nicht gut gemacht. Also das liegt dann auch nicht nur an Josh Allen, es liegt aber auch an Josh Allen. Das ist genauso wie bei den Kansas City Chiefs, wo die Gegner ihnen quasi sagen, okay, die langen Pässe gestehen wir euch nicht zu. Ihr könnt den Ball übers Feld bewegen, aber ihr müsst mit Laufspielen, mit kurzen Pässen machen und müsst uns beweisen, dass ihr die Geduld habt. Und wenn eine Mannschaft diese Geduld nicht hat, dann wird's schwierig. Und das ist bei den Chiefs ein Problem gewesen in dieser Saison, mit dem sie kämpfen. Das ist auch bei Buffalo ein Problem, mit dem sie kämpfen. Und was haben wir jetzt für eine Defense bei den Indianapolis Colts? Eine Defense, die für NFL-Verhältnisse relativ viel sowieso mit zwei tiefen Safeties spielt. Ich denke, die werden das auch machen. Werden sagen, Druck vorne an der Linie nur mit unseren vier Mann. Das ist sowieso das, was Matt Eberflus mit den Colts macht. Nicht viel blitzen. Ich glaube, das ist kein gutes Matchup für Buffalo.
Kein gutes Matchup für Buffalo. Wenn wir in die eine Division schauen, Franz. Die Bills letztes Jahr ja entspannt zum Divisionstitel gecruised. Gut, Miami ein bisschen dran gehabt, aber am Ende hat Miami ja sogar die Playoffs verpasst am letzten Spieltag. Dieses Jahr, die Patriots scheinen etwas härterer Knochen zu sein.
Sieht ganz so aus, ja. Also die spielen deutlich besser, als das wahrscheinlich alle erwartet hätten. Haben sich da jetzt durch diese vier Siege in Folge ganz schön rangeknabbert. Also ja, es muss nicht schlecht sein, sag ich mal, für Buffalo, wenn sie da eben nicht so entspannt zum Division-Titel cruisen, weil das hält wahrscheinlich die Spannung noch so ein bisschen hoch. Wenn man sich mal den Spielplan auch so anguckt, der Bills, der ist ja eigentlich, wenn man es mal vergleicht mit ein paar anderen, der ist ja eigentlich ziemlich simpel oder, sagen wir mal, vom Papier her einfacher als für viele andere. Wenn man sich anschaut, gegen wen haben sie schon gespielt und gegen wen werden sie noch so spielen. Klar sind da noch so ein paar Stolpersteine dabei, aber naja, das ist, glaube ich, schon einigermaßen angenehm. Einfach nur von den Gegnern. Macht es vielleicht deswegen auch nochmal so ein bisschen tricky, weil du natürlich da in fast jedem Spiel jetzt aufgrund der letzten Saison der Favorit bist. Deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn die merken, das ist kein Selbstläufer diese Saison, auch wenn es vielleicht von vielen so prognostiziert wurde vor dieser Saison. Wenn da tatsächlich eine Mannschaft da ist, die sich denkt, Moment mal, wir wollen unsere Vorherrschaft, so ein bisschen in Anführungsstrichen, aber ja, war ja lange so, zurück in dieser Division und wollen zumindest mal den Bills in dieser Saison auch ein bisschen was zu tun geben. Es kann, glaube ich, für Buffalo eben auch aufgrund ja dieses Spielplans, wenn man eben dann sieht, dass dann so ein Spiel wie gegen Jacksonville dabei rauskommt, kann denen, glaube ich, nur gut tun, dass sie da möglicherweise dann auch bis zum Ende entsprechend gefordert sind. Und die beiden Spiele gegen die Patriots kommen ja auch erst noch.
Die kommen beide im Dezember, Anfang Dezember in Buffalo und dann am zweiten Weihnachtstag in Foxborough. Gut, dann schauen wir auf das andere Game of Interest für den Producer. Das ist eine von sowieso drei spannenden 22 Uhr Partien. Also um 22 Uhr haben wir Raiders gegen Bengals und Seahawks gegen Cardinals. Und wir haben halt auch Kansas City Chiefs gegen die Dallas Cowboys. Und seit Sunday Night stellt sich die Frage, Franz, leben die Chiefs wieder?
Ja, vielleicht schon. Also es war zumindest, ich will nicht ganz sagen das erste, aber vielleicht doch tatsächlich das erste Spiel, wo sie so ja wirklich überzeugt haben, wo Mahomes wieder so aussah, wie wir das aus den letzten Jahren gewohnt sind, wo keine Fehler drin waren, wo er sie da sehr präzise agiert hat. Ich meine, die stehen ja jetzt auch bei 6-4, sind plötzlich wieder ganz oben in ihrer Division. Ja, so schnell kann es eben gehen. Drei Siege in Folge, das glaube ich, gibt da jetzt schon so langsam wieder einen ordentlichen Boost für das Selbstvertrauen etc. Also sehr überzeugend gespielt. Und das ist jetzt ein guter Markierer, sage ich jetzt mal, dieses Spiel gegen Dallas, um festzustellen, ist es tatsächlich jetzt endgültig diese positive Richtung, die sie eingeschlagen haben, weil danach kommt ja die Bye Week. Also wenn du das Spiel als Chiefs auch nochmal gewinnst, dann gehst du, glaube ich, mit einem durchaus sehr guten Gefühl dann in diese Bye Week rein. Hast natürlich dann exzellente Möglichkeiten, dann doch wieder am Ende ganz oben in der Division zu stehen. Aber ja, schwieriger Start, keine Frage. Aber jetzt so mit den Siegen über, gut, Green Bay ohne Rodgers, trotzdem immer noch Packers und dann jetzt eben deutlich und überzeugend gegen die Raiders. Ich glaube, dass einfach so, das so mal aufzusaugen, wird dem Chiefs ganz gut tun.
Man muss natürlich auch da dazu sagen, weil wir gerade eben drüber geredet haben, wie Gegner die Kansas City Chiefs verteidigt haben. Was hat Las Vegas gemacht? Na, das, was sie immer machen, nämlich nur mit einem tiefen Safety gespielt. Ja. Das heißt, sie haben genau die Lücken angeboten, die Gegner in den letzten Wochen den Chiefs weggenommen haben. Das war also insofern ein Traum-Matchup für die Kansas City Chiefs. Und jetzt muss man dann sagen, also da könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, sind denn die Raiders totale Idioten, dass die so spielen? Und dann kann man möglicherweise diesen Standpunkt vertreten, aber die Realität ist halt, dass diese Raiders mit ihrer Defense einen klaren Plan haben und der ist halt meistens nur mit einem tiefen Safety zu spielen. Das ist ihre Spielweise und dann kann man nicht einfach mal die Woche vorher sagen, wir stellen jetzt das komplette Abwehrkonzept um. Es war schlicht und einfach...
Nichtsdestotrotz, Andreas, ja? Habe ich mich schon gefragt zwischendurch, was das Konzept war, um Kelsey zu verteidigen, weil so wirklich zu erkennen war es nicht.
Okay, das ist dann ein anderer Punkt, dass man für diverse Herausforderungen natürlich auch Lösungen finden muss. Aber was ich damit sagen will, ist, das war halt jetzt ein passendes Matchup für die Kansas City Chiefs, wo sie wieder alle ihre Stärken ausspielen konnten. Das war letzte Woche und jetzt kommt diese Woche und die ist halt wieder anders. Neuer Gegner.
Ja, die Defense der Cowboys gegen diese Offense der Chiefs, Franz, auf wenn du Haus und Hof verwetten müsstest, auf welche Seite gehst du da?
Ich würde dann jetzt dann vielleicht doch noch die Cowboys Defense nehmen. Einfach weil wir noch ein bisschen zu wenig von der wirklich durchschlagskräftigen Offense der Chiefs in der Saison einfach gesehen haben und Dallas einfach da mehr abgeliefert hat auf der Seite. Also bin ich noch bei den Cowboys, aber überzeugt mich eines Besseren, liebe Chiefs.
Überzeugt mich eines Besseren. Auf der anderen Seite, wenn wir das gegnerische Matchup nehmen, Andreas, wir wissen, was die Offense der Cowboys kann. Wir haben lang genug auf der Defense der Chiefs rumgekloppt in diesem Jahr. Aber zumindest, also sie scheint sich zu verbessern im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, das ist noch nicht hier Baltimore 2000 oder so, aber sagen wir es mal so, sie sind nicht mehr die Schießbude der Liga.
Das stimmt natürlich und im Verbund mit dieser herausragenden Offense ist ja ganz gut zu sein, vollkommen ausreichend. Aufgrund der Salary Cap werden wir, glaube ich, sehr lange darauf warten müssen, bis man dann irgendwann wieder mal die beste Defense und die beste Offense gleichzeitig zusammen hat. Das ist halt nicht vorgesehen. Du musst dich halt entscheiden, auf welche Seite des Balles du dann tatsächlich deine Ressourcen verbrätst. Und die Dallas Cowboys haben ja mit Dak Prescott einen Quarterback, der auf MVP-Niveau spielt bis jetzt. Da passt also in der Offense fast alles und dann ist eben auch okay, wenn die Defense nur ganz gut ist. Aber ob ganz gut gegen die Kansas City Chiefs reicht, werden wir dann sehen.
Ja, das ist die ganz spannende Frage.
Übrigens genau das Konzept auch der Chiefs in den letzten Jahren. Ja. Die Offense ist so gut, dass bei der Defense okay reicht. Und das hat sie dreimal hintereinander ins AFC Championship Game geführt und zweimal in Super Bowl und einen Sieg dabei gebracht. Also das war ein Rezept, das bei ihnen ganz gut funktioniert hat.
Inzwischen arbeiten sich die Chiefs auf dieses Okay zurück, das Anfang der Saison nicht mehr okay war. Also da war es einfach zu viel.
Ja.
Franz, eher ein Highscorer, oder?
Ja, warum nicht? Ne? Also es klingt sehr danach. Und ich glaube, hätte jetzt keiner was dagegen.
Also die Chiefs gegen die Cowboys 22.25 Uhr. Am Sonntag. Jens, gibt's irgendwelche Themen, die du noch besprochen haben willst? Na, der Producer ist nicht da.
Was gibt's zum Mittagessen? Ist offensichtlich
ja, genau, die Frage, wie lassen uns trotzdem nicht verführen, über seine Steelers zu reden. Das machen wir diese Woche einfach aus Protest nicht. Wir können auch gerne noch ein drittes Spiel besprechen, so ist es nicht. Andreas, du hast die Rams kommentiert am Montag gesehen. Hattest du schon letzte Woche, was ist denn los mit den Rams eigentlich im Augenblick?
Also bei dem Spiel jetzt am Montag, also es gibt nicht, wie immer im Leben, es gibt nicht den einen Punkt, auf den man mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, daran liegt's, weil dann wäre es ja einfach. Letzte Woche gegen Tennessee waren sie nicht in der Lage, mit ihrer Offensive Line die Defensive Line der Titans zu blocken. Die Titans haben ihnen das Spiel komplett zerschossen. Harold Landry, Jeffrey Simmons vor allen Dingen, haben komplett dominiert in diesem Spiel und die Rams konnten damit nicht umgehen. Diese Woche komplett anderes Problem, weil gegen San Francisco ohnehin der Angstgegner, das war jetzt die fünfte Niederlage in Folge gegen die 49ers, also auch in der schlechten 49ers-Saison letztes Jahr haben die zweimal gegen San Francisco verloren. Und San Francisco hat zum ersten Mal in dieser Saison eigentlich das abgerufen, was wir von denen erwartet haben, weil das ist ja schon eine Mannschaft, die zu den Super Bowl-Anwärtern vor dieser Saison gehört hat. Und das war wieder dieses dominante 49ers-Laufspiel, mit dem sie dem Gegner keine Luft zum Atmen gegeben haben, den Ballbesitz monopolisiert haben, ihre Chancen genutzt haben, extrem effektiv waren bei den dritten Versuchen. Ja, und dann im Übrigen, bevor mich der Producer schimpft, effizient waren bei den dritten Versuchen. Da aus ihren Möglichkeiten halt alles rausgeholt haben. Das würde ich dann eher so sehen, als San Francisco hat sein Niveau erreicht und dann sind die für alle Gegner in der NFC schwierig. Die Frage ist halt nur, ob sie das mehr als zwei oder dreimal im Jahr schaffen. Das wird dann die Zukunft zeigen. Aber es waren zwei schwierige Spiele, zwei schwierige Gegner für die Rams. Das bedenklich ist halt dann tatsächlich, dass es unterschiedliche Probleme waren, die zu den Niederlagen geführt haben.
Das Schöne aber, Franz, ist ja, in der NFC bis auf Detroit sind alle noch im Playoff-Rennen.
Das ist nicht fantastisch, ne? Und überhaupt gibt's ja gerade in der NFC auch kein Team, das mehr als einmal in Folge gewonnen hat. Auch irgendwie interessant. Also da gibt's keine Siegesserien aktuell. Und hält das Ganze sicherlich dann auch nochmal ein bisschen offener. Und warum auch nicht, ne? Haben wir eine lange Saison.
Ja, das ist fantastisch. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt Woche 10 und wir haben kein Team mit weniger als zwei Niederlagen. Also auch das. Ja, willkommen, eine Abwechslung, und wenn das so weitergeht, dann hat der First Seed vielleicht 3, 4 oder 5, schauen wir, wie es weitergeht. Ist der Producer inzwischen wieder da?
Natürlich ist er da. Ich war doch immer da, oder habt ihr mich schon vermisst?
Wir vermissen dich immer, Jens.
Ja, das ist korrekt. Andreas, wir werden dich nicht am Sonntag vermissen. Du hast wieder den Gast für das Musikradio 360. Wer wird dieser Gast sein? Worum geht's?
Also wir haben Sebastian Voss zu Gast von der Band The Fisherman and His Soul. Beziehungsweise das ist ein Soloprojekt. Er hat noch ein zweites Projekt mit einer Sängerin, das nennt sich Na. Sebastian war schon ein paar Mal bei uns zu Gast und wir reden diese Woche über den amerikanischen Musiker Van Dyke Parks, der eine extrem interessante Lebensgeschichte hat, der außerdem interessante Musik macht und am Ende wird sogar noch was verlost, aber da müsst ihr bis zum Ende hören.
Ja, das ja. Aber das wird nicht das Einzige sein, was dich am Wochenende umtreibt, Andreas.
Ich hab spanischen Fußball am Wochenende mit Sevilla gegen Alaves am Samstag und am Sonntag bin ich in der NFL-Konferenz bei The Zone bei Bills gegen Colts.
Stark. Nicola, wirst du für die NFL wieder im Einsatz sein?
Ja, Seattle, Arizona, also eins der Spielspiele.
Sehr, sehr schön. Und Franz, das kann es für dich nicht gewesen sein, jetzt bist du.
Genau, ich habe italienischen Fußball am Samstag mit Lazio gegen Juve bei The Zone. Dann am Sonntag auch wieder Teil der Konferenz, tatsächlich mit Cardinals Seahawks im späten Fenster. Und Abschluss gibt's dann quasi mit Monday Night Football Giants gegen Bucks.
Das ist so stark. Wir werden nichts versäumen. Keine Sekunde. Habe ich früher bei Jan Lüdig ja immer gesagt, beim Rugby, und habe keine Sekunde gesehen. Aber bei euch traue ich mich, dass ich da kurze Pause. Danke, ihr drei. Big Show 535.
This is Christopher Mandor Russo, and you are listening to Sports Radio 360.
Weiter geht's in der Big Show 535 mit dem Motorsport und zunächst wieder mit einem Solo für Stefan de Vos Heinrich. Grüß dich, der Vos.
Ich grüße dich, lieber Jens. Ja, wir haben, ich glaube, unseren Eddie aus therapeutischen Gründen, nachdem er so viel Kilometer in diesem Jahr gefressen hat, von Rennstrecke zu Rennstrecke geeilt ist, in den wohlverdienten Urlaub geschickt.
Ja, auch für die Formel E in die Wüste gegangen ist. Also dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, Eddie war viel unterwegs. Er ist im Urlaub, aber der Vos nicht im Urlaub. Bist A, du und B, sind auch die Rallye-Fahrer. Da geht's noch um was. Und was mich ein kleines bisschen überrascht, es geht um was in Monza. Wie muss man sich das vorstellen? Rallye ist für mich 1000-Seen-Rallye, die jetzt nicht mehr so heißt. Ich weiß, aber wo gesprungen wird, wo es in den Wald reingeht, wo vielleicht Schnee liegt. All das antizipiere ich in Monza nicht oder vielleicht doch.
Ich glaube, im November könntest du in Monza auch ein bisschen Nebel im königlichen Park.
Immerhin.
Da könntest du erwarten und sicherlich auch sehr viel Laub, denn wir wissen, von der Formel-1-Rennstrecke stehen sehr viele Bäume. Es können schon rutschige Verhältnisse werden und es geht nicht nur auf der Rennstrecke, auf der Formel-1-Königstrecke in Italien, um Sekunden bei der Entscheidung um die Rallye-Weltmeisterschaft. Es geht auch in die Alpen, im nahen Bergamo. Das ist ja gar nicht von Mailand weit weg. Da haben wir sehr kurvenreiche Bergstraßen und da kann es durchaus auch Morgenfrost geben, also Temperaturen unter Null. Das ist ein wilder Mix an Bedingungen. Aber klar ist Asphalt, Schotter, dann eben die Novembertemperaturen. Ich glaube, das ist ein würdiger Rahmen, um den aktuellen, den diesjährigen Weltmeister zu küren.
Und das ist ja nicht so, dass es wie in der MotoGP, auf die wir gleich kommen, schon feststehen würde, sondern Stefan, es gibt zwei Kandidaten. Einer davon ist extrem prominent.
Ja, auch wieder ein Sebastian, aber nicht derer von Loeb, sondern der von Ogier, der nun aber auch ja seine aktive, zumindest Vollzeitkarriere als Rallye-Fahrer beenden wird. Er hat vor kurzem ja auch schon die ersten Tests im Hybrid Le Mans Toyota Auto absolviert. Er wird sich mehr in Richtung Rundstrecke orientieren, aber ein paar ausgewählte Rallyes will er nächstes Jahr auch fahren. Vor allem natürlich die Rallye vor seiner Haustür. Er kommt aus dem kleinen südfranzösischen Ort Gap. Und da liegt natürlich vor der Haustür die Monte Carlo. Das heißt, zum Auftakt der Saison 2022 bei der Monte wird er da dabei sein. Am liebsten mit der Nummer 1 auf der Tür.
Sein Gegenkandidat ist wer? Also Ogier, alles klar. Tänak hätte ich auch noch gekannt, hast du mir nahegebracht. Aber gegen wen geht's jetzt in diesem Finale am Wochenende?
Genau wie im letzten Jahr gegen seinen Teamkollegen innerhalb vom Toyota-Werksteam gegen Elfhines Evans. Das ist der junge Mann, dessen Papa früher Schulbusfahrer war.
Ah, ja.
Und dann selbst aber ganz offenbar nicht nur die Schüler zügig zu den Schulen gebracht hat und dann später nach Hause, sondern auch mehrfacher britischer Rallye-Meister selbst war und natürlich diese Rallye-Gene dem Junior ganz offenbar übermittelt hat, denn der ist seit Jahren schon ein guter, aber genau wie du sagst, ist es sein Dilemma, den kennt keiner. Der fährt echt toll, der hat sehr, sehr hohes Niveau und wenn du mit Sebastian Ogier auf Augenhöhe fährst im gleichen Auto, dann musst du schon sehr, sehr gut sein. Zumal die letzten Wochen, wir hatten eigentlich gedacht, und das haben wir bei dir bei Sportradio, Jens, auch den Zuschauern, den Fans mitgeteilt, dass es möglicherweise sogar eine frühe Entscheidung gibt in der WM in diesem Jahr. Evans ist so gut gefahren bei den letzten beiden Rallyes. Sieg in Finnland bei der 1010, zweiter Platz in Spanien. Und da hat er gezeigt, er hat eine Bombenform und ist jetzt quasi, wenn du so willst, mit Ogier im Tiebreak.
Na schön, das schauen wir uns an. Es wird kein Match-Tiebreak werden, es wird nur bis 7 gespielt an diesem Wochenende. Ich glaube, ich stelle die Frage jedes Jahr, aber ich stelle sie gerne jedes Jahr nach Ende der Rallye-Saison. Wie lange oder wie wichtig wäre es, wie lange wird es dauern und wie wichtig wäre es, dass jetzt hier wirklich ein deutscher Fahrer à la Walter Röhrl, ich weiß, das ist schon fast nicht mehr wahr, aber wie realistisch ist es, dass wieder ein deutscher Fahrer kommt, vielleicht in einem deutschen Auto, das sehr, sehr gut ist und vorne mitfährt? Oder ist Rallye komplett vom Bildschirm der deutschen Motorsportgemeinde verschwunden?
Nee, wir haben eine ganz gute deutsche Rallye-Meisterschaft. Das Problem ist, dass die Kosten, die du brauchst, um diesen großen Lernschritt zu machen, der nicht innerhalb von einem oder zwei Jahren geht, von der nationalen Serie oder vielleicht sogar von der Europaserie in die Weltmeisterschaft der besten Rallye-Fahrer, dauert lange und es ist extremst kostenintensiv. Das kannst du eigentlich selbst nicht finanzieren. selbst wenn du relativ reiche Gönner um deine Familie hast, ist es eigentlich nicht zu stemmen. Zumindest nicht tatsächlich, dass du regelmäßig da fährst. Und wenn du nicht regelmäßig fährst, wir haben es bei vielen der jungen Leute ja in diesem Jahr gesehen, wir haben eine Menge tolle Talente. Denn Ott Tänak, der ist einer der Älteren schon, der auch mal Weltmeister war, aber auch in diesem Jahr wieder im Nirvana verschwunden ist, der schnelle Este. Aber wir haben so junge Leute, die 17, 18, 19 Jahre alt sind. Kalle Rovanperä, dessen Papa ja selbst auch in der seligen Gruppe B-Zeiten Rallye-Fahrer war. Da kommt was nach, aber da ist unglaublich viel Power hinter. Und da ist wahnsinnig viel Geld und Verbindungen dahinter. Und genau das haben die deutschen jungen Rallye-Stars nicht. Wir haben einen ganz guten Adam Cup gehabt, ein Opel-Markenpokal, der inzwischen mit E-Autos fährt, die für kurze Sprints durchaus geeignet sind. Das ist schon ein sehr hohes Niveau, aber dieser Schritt, wirklich große Schritt, dann 3-4 Jahre, und das brauchst du, um die Rallye-Pisten kennenzulernen, um das Niveau zu lernen, um zu wissen, wie musst du die Autos einstellen bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Diese 3-4 Jahre kriegt kein deutsches Talent momentan finanziert.
Ja gut, das muss man natürlich sagen, ja, gerade in Zeiten wie diesen, und möchte ich auch gerne ein kleines bisschen bewusster werden, ob das jetzt wirklich noch zeitgemäß ist, durch einen Wald zu brettern, wie geistesgestört, und es sind vielleicht nur 20 Autos, aber das muss ja auch vorbereitet werden. Ich weiß nicht, ob ich mir...
Aber da vielleicht noch kurz einhaken darf, natürlich ist es richtig, dass du dem Zeitgeist sich nicht verschließen kannst, das ist überhaupt gar keine Frage. Und deswegen ist jetzt die Rallye Monza am kommenden Wochenende auch nach 25 Jahren das Ende einer Ära, nämlich das Ende der Allrad-Monster-Autos, der World Rally Cars. Denn da ist jetzt klar, da musste auch, das hat die FIA verstanden, und wir dürfen nicht vergessen, der FIA-Boss selbst, Jean Todt, ist ja ein Weltklasse-Rallye-Beifahrer, gleich am Anfang seiner Karriere gewesen, und daher kommt im Grunde auch seine Akribie, seine gute Planung und dergleichen. Der hat früh dafür gesorgt, dass jetzt auch das Ruder im Rallye-Sport umgerissen wird, und wir haben ab nächstem Jahr die Rallye 1-Fahrzeuge, die sind hybridbetrieben, ab der Monte Carlo 22. Also da ist jetzt ein großer Wechsel, was die Sportgeräte angeht.
Wir wechseln nach Valencia. Eddie war noch dort, hat sich den Abschied von Valentino Rossi angeschaut. Aber die letzten Rennen, irgendwie Fabio Quartararo war als Weltmeister schon bestätigt, aber die letzten Rennen legen nahe, Pecco Bagnaia, ist der zu spät in Form gekommen? Weil der gewinnt ja alles, was bei Dreinig auf dem Baum ist in letzter Zeit.
Ja, das könnte man so sagen. Die zweite Saisonhälfte gehört Pecco, überhaupt keine Frage. Wobei man insgesamt sagen muss, dass Ducati in diesem Jahr wahnsinnig stark war, aber eben nicht mit einem Fahrer, so wie Yamaha tatsächlich mit Fabio Quartararo, der da die ganz klare Nummer eins war und von Anfang bis Ende des Jahres die Kastanien aus dem Feuer geholt hat. Die Ducati-Fahrer waren wirklich stark. 7 Siege, 24 Podestplätze, 11 Pole Position, aber in der Fahrer-WM eben nur die Ränge 2, 4 und 5. Haben zwar die Marken-WM und die Team-WM gewonnen, aber natürlich kann man da nicht restlos mit zufrieden sein. Sie hatten ganz offensichtlich das überlegene Motorrad, ganz im Gegensatz also zu Suzuki mit Vorjahres-Champion Juan Mir, die echt Probleme haben und die dringend einen Teammanager brauchen. Das haben wir ja schon gesagt, als die Legende da letztes Jahr weggegangen ist, dass das ein Problem werden wird für Suzuki mittelfristig. Und genauso ist es gekommen. Sie haben es jetzt in diesem Jahr gemerkt. Juan Mir und Alex Rins haben echte Probleme gehabt mit dem Motorrad. Die Weiterentwicklung hat nicht funktioniert zwischen dem Einsatzteam in Italien und dem Team, den Ingenieuren in Japan. Alle anderen Teams haben das. Honda, Yamaha, alle haben das, von Verbindungsmann und Suzuki nicht. Also die wissen, wo die Probleme liegen. Bei Ducati ist es tatsächlich so, dass der Pecco eigentlich erst nach der Sommerpause richtig durchgestartet ist. Und genau wie du sagst, eigentlich dann die absolute Messlatte war. Was natürlich so ein bisschen fehlt, und das soll in keinster Weise den verdienten Titelgewinn von Fabio Quartararo nach 18 Grand Prix in diesem Jahr in irgendeiner Form in Frage stellen, ist aber natürlich das Drama rund um Marc Marquez, der bei 3 Rennen in diesem Jahr ja gezeigt hat, dass trotz der extrem schweren Armverletzung, der vielen Operationen, er sich zurückgerobbt hat durch Rekonvaleszenz, durch sehr, sehr viel Übungen. Und am Ende war die Schulter wieder belastbar, aber dann kam der Crash beim Motocross und die Schwierigkeit mit dem Sehnerv und das, was wir momentan so hören. Offiziell sagt die Honda Racing Corporation, also das Werksteam rund um Marc Marquez, nicht, wie es ihm geht. Sie halten da die Karten ein bisschen bedeckt, aber was so durchsickert, auch im Fahrerlager in Valencia, was ich gehört habe, ist, dass es momentan nicht sehr gut aussieht. Es dauert offenbar extrem lange. Er sieht nach wie vor, wenn er nach unten guckt, doppelt, sieht er, also man nennt es bikulare Doppelbilder. Ja. Und das hängt natürlich mit dem Sehnerv zusammen, den er bereits im Jahr 2011 bei dem Moto2-Unfall auf der Rundstrecke beschädigt hat. Die Ärzte legen sich überhaupt nicht fest. Es ist, glaube ich, für Honda extrem beunruhigend, denn Fol Espargaró, der ja neu zu Honda in diesem Jahr gekommen ist, ist bei weitem kein adäquater Ersatz. Hatte sich ja im freien Training in Valencia jetzt auch noch verletzt und damit war zum ersten Mal seit Assen 1992 bei einem Motorrad Grand Prix in der Topklasse kein Honda-Werksteam am Start. Marquez also, wie gesagt, nach den Nachwirkungen seines Offroad-Unfalls und Espargaró aufgrund Gehirnerschütterung nicht mit dabei. Honda ist dermaßen abhängig von diesem einen Mann, von Marc Marquez. Und wenn da die Gesundheit jetzt bis Anfang nächsten Jahres nicht entsprechend fortschreitet, stehen die echt im Wald. Die haben keine Alternative. Also da müssen wir ein bisschen die Daumen drücken. Alberto Puig, das ist der Teammanager, hat gesagt, man braucht jetzt einfach Geduld und wir Honda wissen, was wir an Marc Marquez haben, deswegen geben wir ihm die Zeit. Aber ich glaube, da ist ziemlich Feuer unterm Kessel aktuell.
Wenn ich Eddie und dich richtig verstanden habe, diese Honda, die kann auch nur jemand wie Marquez fahren, oder die ist total auf ihn abgestellt.
Ja, das ist richtig. Die ist eigentlich so für ihn entwickelt und für seine unglaublichen Fähigkeiten, dass alle anderen Fahrer, die als Nummer zwei neben ihm in den letzten Jahren gewirkt haben, eigentlich immer abgeschlagen wurden und keine echten Chancen hatten. Da ist mal keiner in sich. Das Problem für Honda, das hatten wir in letzter Woche bei dir, lieber Jens, bei Sportradio auch schon gesagt, ist, jetzt muss das neue Motorrad für 2022, der Prototyp, weiterentwickelt werden. Das wird wieder Stefan Bradl machen, der natürlich aber ein exzellenter Testfahrer ist, aber natürlich das Motorrad bei weitem nicht so ausquetschen kann wie ein Marc Marquez. Und man meinte, den Marquez jetzt dringend gebraucht, denn heute und morgen sind Testfahrten mit den Prototypen und da wird im Grunde die Richtung eingeschlagen, da wird die Richtung rausgetüftelt. Was sollen die Ingenieure in den nächsten Wintermonaten machen bis Anfang nächsten Jahr, bis Frühjahr 2022? Und jetzt haben wir den Marquez nicht dabei. Das ist also wirklich ein Drama. Die nächsten Tests sind dann im Februar, Ende Februar und dann geht's am 6. bis 8. März nächsten Jahres in Katar, in Doha schon wieder los, da wo die Formel 1 ja jetzt fährt. Und ob wir da einen hundertprozentig einsatzfähigen Marc Marquez am Start sehen werden, das wissen die Götter.
Hoffen wir es mal, weil es wäre schon ein lässiges Rennen dann. Quartararo war ja davor schon stark, aber natürlich wäre es noch schöner, wenn er sich da wirklich im Duell beweisen könnte und müsste.
Und wie gesagt, natürlich die verstärkten Ducati, denn wir haben das Rossi-Team jetzt auch am Start. Valentino Rossi als aktiver Rennfahrer mit einem super Wochenende für ihn.
Zehnter Platz
im Qualifying, 10. Platz im Rennen. Also er ist als wirklicher Profi-Rennfahrer und nicht als Hinterherfahrer abgetreten. Das war ihm wahnsinnig wichtig, nach dieser langen Zeit, nach 26 Jahren auf WM-Niveau. Unfassbar. Die fleißigen Kollegen von Servus TV, die eine tolle Übertragung wieder gemacht haben. Man muss die an dieser Stelle mal loben. Die haben auch ein wunderbares Porträt tatsächlich von Valentino Rossi noch zusammengetragen und haben auch ein paar Zahlen. Also der ist 46.000 Kilometer in Renntempo gefahren in seiner Zeit in der WM. Fast die Hälfte aller Motorrad-Grand Prix, die seit Beginn der Motorrad-WM seit 1949 ausgetragen wurden, hat er bestritten. Das sind Zahlen, da kannst du nur den Kopf schütteln und in Ehrfurcht erstarren und das Kapperl ziehen.
Das tun wir jetzt, melden uns nach einer kurzen Pause mit Stefan Ehlen und natürlich Stefan der Voice Heinrich wieder.
Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Ja, es geht weiter in der Big Show 535 mit Motorsport, wie angekündigt. Der Voice ist dabei geblieben, von Motorsport.com dazugekommen, ist Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Ich werde mir jetzt nicht die Zunge brechen und versuchen, den Namen des ersten chinesischen Formel-1-Fahrers selbst auszusprechen, aber deshalb haben wir viel Geld bezahlt, um Stefan Ehlen auch in dieser Woche in die Sendung zu laden. Was kann der junge Mann? Wie er heißt, wie er wirklich ausgesprochen wird, ist mir wurscht, aber bringt er nur Geld mit oder hat der Meriten, die es auch rechtfertigen auf sportliche Art und Weise, dass er im kommenden Jahr in der Königsklasse fährt?
Also fangen wir vorne an. Guan Yu Zhou.
Okay.
Also naja, Show oder Show, aber so ähnlich, ne? Also er selber sagt es, glaube ich, eher so als Show und er selber wird es wissen, weil er ist ja Chinese. Der ist ein recht patenter Kerl, glaube ich schon. Der hat den Speed, das ist sicherlich der beste Chinese, der bisher ein Formel 1 Auto bewegt hat. Okay, davon gab es jetzt nicht so viele. Es gab Ho Pintung und es gab noch den Qinghua, genau, so heißt er, glaube ich. Ja. Die haben bisher halt so Testfahrten und Freitagsfahrten mal absolviert und waren also schon mal so probeweise im Formel 1 Auto. Aber ich glaube tatsächlich, dass Zhou der bisher patenteste ist, der das da bewegt hat aus China raus. Also insofern, glaube ich, schon mal nicht so schlecht. Der fährt da auch in der Formel 2 nicht verkehrt. Also ich glaube aktuell, die Saison ist ja noch nicht beendet, die zieht sich ja noch ein bisschen hin, liegt er auf Tabellenplatz 2. Das heißt also schon mal grundsätzlich, so ganz verkehrt ist das nicht, was er da macht. Und ja, jetzt die große Frage, ist er ein Paydriver oder ist er es nicht? Also es ist nicht nur das Fahrerische, was ihm jetzt zu dem Platz verholfen hat. Ich glaube, so frei darf man das einfach sagen, sondern der hat halt natürlich auch eine Sponsorenmitgift und ich glaube, Liberty Media, die haben auch ein gewisses Interesse daran, dass der weltgrößte Markt mit 1,3 Milliarden Leuten vielleicht auch langsam mal noch für die Formel 1 erschlossen wird. Man hat ja den China Grand Prix in Shanghai schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, 2004 hat er debütiert. Aber der Funke springt nicht über, wenn du nur ein Rennen hast. Das siehst du in den ganzen Abu Dhabis und Katar, wie sie alle heißen. Aber ein lokaler Fahrer, das ist jetzt tatsächlich mal was, mit dem sich ein Publikum identifizieren kann natürlich. Siehst du auch in Holland vor, Max Verstappen, gab es vielleicht Jos Verstappen, aber da war natürlich keine Euphorie, wir kennen das Phänomen, es braucht halt einen, der gewissermaßen als Leuchtturm da vorne steht und deswegen glaube ich schon, dass das recht clever ist. Aber das Lustige ist ja auch, der bisherige Alpha-Fahrer, der Antonio Giovinazzi, der jetzt in die Formel E geht, der hat auch so ein bisschen gemeckert und gesagt, naja, Geld regiert halt in der Formel 1 und das ist insofern dann lustig, weil er selber ja eigentlich auch eingekauft wurde in das Team, nämlich halt von Ferrari bzw. Alfa Romeo dann. Also inzwischen kann man im Prinzip schon sagen, jeder, der irgendwo in der Formel 1 fährt, muss am Anfang irgendwas mitbringen. Entweder er ist Teil von dem Juniorprogramm, das heißt aber auch, man hat einen millionenschweren Bäcker oder Sponsor irgendwie im Hintergrund, also jeder Red Bull Junior kommt in die Formel 1 durch Red Bull und andere haben halt andere Sponsoren und insofern diesen klassischen Paydriver, der sich mal wie, keine Ahnung, Petro Dinis oder sowas damals in den 90ern für millionenschwere Summen da einfach reingekauft hat, obwohl es fahrerisch halt einfach nicht so da war. Das ist, glaube ich, wirklich vorbei und Pastor Maldonado war da vielleicht so eine Ausnahmeerscheinung. Aber Schuh hat's drauf und er hat das Geld und die Förderung an der Hand. Also insofern wird jedes Team sagen, das ist eine Win-Win-Situation.
Ja, das ist Zukunft. Die Gegenwart hat sich in Sao Paulo, in Interlagos zugetragen. The Voice mit einer brillanten Vorstellung von Lewis Hamilton und dennoch sage ich, die Formel 1, so spannend sie ist, aber irgendwie mag ich sie jetzt nicht mehr, so in den letzten Wochen. Da ist ständig schwärzt einer den anderen an und es gibt Proteste. Das ist wieder die Zeit, auch für Michael Schumacher, wo man drei Tage nach dem Grand Prix, also ein bisschen überspitzt formuliert, nicht wusste, wer hat jetzt eigentlich gewonnen. Die Frage ist schlicht und ergreifend, muss das sein? The Voice, wenn auch Toto Wolff jetzt sagt, okay, Diplomatie ist beendet, jetzt werden harte Bandagen aufgefahren. Es macht mir jetzt herzlich wenig Spaß gerade.
Dann siehst du das, glaube ich, wie viele andere auch, wie ich auch und wie Mika Häkkinen, der das ja auch ganz gut erklärt hat, der 20-fache Grand Prix-Sieger und ehemalige Doppelweltmeister aus Finnland, nach wie vor sehr populär. Er sagt, es war völlig richtig, dass im Übrigen, da werden wir sicherlich auch gleich bei dir noch drauf kommen, ist nach dem harten Zweikampf zwischen Max und Lewis in Interlagos keine Strafe gab. Beide kamen von der Strecke ab und beide sind in ihrer Position geblieben. Die Autos waren nicht beschädigt. Also da jetzt nachträglich noch nachzukarten und zu sagen, ich will eine Berufung und will Max verurteilt haben, wie das tatsächlich Mercedes gemacht hat, kommt nicht gut an. Und insgesamt haben wir ja eine extrem spannende Saison. Zum ersten Mal seit Jahren haben wir zwei Giganten, fahrische Giganten auf wirklich Augenhöhe. Zwei Teams, die nahezu gleich gut sind und das Pendel völlig von Experten völlig unvorhersehbar geht mal in die eine und die andere Richtung. Wer hätte gedacht, dass in Austin tatsächlich Verstappen gewinnen kann, dort Mercedes lange dominiert hat. Und ich habe ehrlich gesagt vor Brasilien auch nicht so sehr auf Mercedes gesetzt und schon gar nicht auf diesen irren Speed, mit dem er da durch das Feld gefahren ist. Ich glaube auch, das war eines seiner besten Wochenenden von Lewis Hamilton, der damit auch deutlich gezeigt hat, der ist noch nicht alt und der ist noch hungrig. Gab allerdings, dass diese Rückschläge, dass diese auch Strafversetzungen ihn erst richtig angefeuert haben und erst richtig heiß gemacht haben. Das hat man bei anderen Topstars ja auch schon gesehen und nicht nur im Motorsport. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein Problem haben, wenn wir neben dem absolut fabelhaften Sport, den wir aktuell sehen, tatsächlich permanent eigentlich darüber diskutieren müssen, sind da Unfälle, Sitzungen von Rennkommissaren, Strafen. Das sollte die WM überhaupt nicht entscheiden. Und ich glaube, dass die letzten drei Grand Prix uns alle noch extrem begeistern könnten, wenn nicht im Grunde jetzt diese ganzen blöden Nicklichkeiten kommen. Aber ich glaube, der Stefan sieht es ähnlich. Es geht um so viel, dass das Ausreizen aller Möglichkeiten, auch der juristischen, wahrscheinlich gar nicht zu vermeiden ist, oder?
Ja, das sehe ich absolut auch so. Ich finde, Ross Braun hat es in seinem Buch mit Adam Paar ja ziemlich treffend beschrieben. Motorsport oder generell Sport auf diesem Niveau, das ist wie Krieg führen. Du probierst einfach alles, um deinen Gegner zu besiegen. Es geht auch um viel Geld, es geht um Prestige. Also es geht im Prinzip um alles und natürlich wirfst du dann alles auch in die Waagschale. Mercedes wäre so gesehen ja irgendwie blöd. Sie würden diese Chance nicht nutzen, dass aus irgendwelchen Gründen noch eine Strafe ausgesprochen werden könnte gegen Max Verstappen. Nehmen wir nur mal das Beispiel. Der kriegt nachträglich 5 Sekunden obendrauf. Dann wird er halt nicht Zweiter in Brasilien, sondern er wird halt Dritter. Sind wieder ein paar Punkte weniger. Also das ist die ganze Überlegung an der Geschichte. Und in dem Moment, es wird ja immer so schön dann zitiert, ja, im Sinne des Sports verzichten wir auf dies und das. Nee, es geht dann nicht um den Sinn im Sport oder im Sinne des Sports oder so. Es geht nur einzig um die Interessen, die Mercedes da hat, nämlich gewinnen gegen Max Verstappen um jeden Preis. Und natürlich sagen die dann, das muss man sich nochmal anschauen. Wenn es angeschaut wird und es bleibt dabei, no further action oder gar keine Action, also gar keine Strafe in irgendeiner Form, hat Mercedes ja nichts verloren. Aber im anderen Fall kann Mercedes natürlich was gewinnen, nämlich mehr Punkte. Und das ist völlig logisch, dass denen da alle die Nerven irgendwo dann durchgehen, in Anführungszeichen, dass die dann sagen, hey, da muss jetzt auf jeder Kleinigkeit rumgeritten werden. Das ist wie beim Fußball. Auf einmal pressiert es dann furchtbar hinten raus, sobald die Nachspielzeit erreicht ist. Und dann feilscht man mit dem Schiedsrichter auch rum, ja, sind 3 Minuten genug oder müssten es eigentlich 5 Minuten sein und so weiter und so fort. Vorher hat man 90 Minuten Zeit, da ist es manchmal völlig egal, was passiert. Und so ähnlich ist es auch in der Formel 1-Saison. Jetzt hinten raus und man weiß, es ist spitz auf Knopf mit den zwei Fahrern, dann kommt es wirklich auf jede kleine Kleinigkeit an. Und dann hakt man halt auch mal nach, wo man vielleicht im Frühjahr gesagt hätte in Imola noch, ach komm, ja, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Und das ist halt jetzt die Situation, 3 Rennen vor Schluss. Es braucht wirklich jeden Punkt.
Aber wir sind natürlich auch Romantiker und ich glaube, das ist das, was der Jens gerade meint. Selbstverständlich würden wir uns wünschen, dass es tatsächlich auf der Strecke, nur auf der Strecke und nur da und das möglichst fair, hart bis an die Grenze, aber fair ausgetragen wird. Aber ich verfürchte fast, lieber Jens, das ist tatsächlich was für Romantiker.
Der Voice, glaubst du denn, dass Red Bull überrascht war? Also du sagst ja auch überraschend, wie Hamilton mit diesem Speed durchs Feld gepflügt ist, aber denkst du, dass Red Bull auch, und zwar wirklich ehrlich überrascht war, dass Mercedes so eine Performance hinhaut in Interlagos?
Auf jeden Fall. Die waren total überrascht. Und ich muss sagen, dass die ganzen Erklärungen, die ich bisher auch stückchenweise von vielen Kollegen, die da natürlich intensiv hinter den Recherchen, hinter den Kulissen recherchieren, und uns Dinge zusammentragen, das erklärt mir dass die Dienstspeed tatsächlich immer noch nicht. Klar hat er jetzt einen neuen Motor bekommen, das ist ja auch deswegen ja auch für das Hauptrennen dann am Sonntag diese 5 Startplätze, die abgezogen worden sind. Das ist sicherlich ein sehr leistungsstarker neuer Motor gewesen, überhaupt keine Frage. Sicherlich sind auch einiges, was die Temperaturen angeht, Mercedes ein bisschen entgegengekommen. Das Safety Car kam Mercedes entgegen und zum Beispiel Sebastian Vettel überhaupt nicht. Also es war auch Fortune dabei, das du auch brauchst. Trotzdem dieser irrsinnige Speed. Und selbst wenn man sagt, der ist jetzt extrem sauer und hochmotiviert, weil er, wie hat das der Toto Wolff gesagt, dauernd in die Fresse bekommen hat. Und jede Entscheidung ist gegen uns getroffen worden, was natürlich auch völlig albern und völlig übertrieben ist. Was man am Grunde tatsächlich feststellen kann, ist, dass die Nervenstränge jetzt in der Tat jetzt komplett frei liegen. Das habe ich bei Toto Wolff in dieser Form tatsächlich, diese ganzen Äußerungen, du hast ja Jens auch gerade zitiert, die Sache Ende der Diplomatie. Er hat es eigentlich immer sehr ruhig gemacht und teilweise ein bisschen ruhiger als Christian Horner. Natürlich sind die Sticheleien, gehören die auch zum Geschäft, überhaupt keine Frage. Das ist dann psychologische Kriegsführung. Aber ich fand, Mercedes hat da in 2, 3 Fällen in diesem Jahr extrem herbe reagiert. Das heißt, man merkt, da sind tatsächlich, die stehen im Rücken auch an der Wand und haben zum ersten Mal seit 2014 jetzt einen kongenialen, harten Gegner. Den hatten sie in den letzten Jahren nie. Und das scheint tatsächlich da jetzt auch dafür zu sorgen, dass da ein paar Kurzschlüsse passieren. Unglaublicher Speed des Autos. Hamilton, überhaupt keine Frage, ist fantastisch gefahren. Und etwa auf dem Niveau, was wir bei Max Verstappen in Austin gesehen haben. Also das ist im Grunde fahrisch wirklich, kannst du das nicht besser machen. Schade war natürlich dieser große Speed-Unterschied, dass Max im Grunde keine Chance hatte, ehrlich gesagt, überhaupt keine Chance hatte, den Hamilton zu stellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wohin schlägt das Pendel aus? Wir haben jetzt mit Katar eine völlig neue Rennstrecke, für die Formel 1 zumindest neue Rennstrecke. MotoGP ist da schon gefahren. Umso mehr sind jetzt, glaube ich, lieber Stefan, die Simulationsprogramme und die Ingenieure und Techniker bei den Teams gefragt gewesen, um sich so gut wie möglich auf dieses unbekannte Terrain am kommenden Wochenende einzustellen.
Ja, ist ganz witzig, gell? Da kam nämlich auch mal die Frage auf, so nach dem Motto, könnte man nicht einfach bei der MotoGP abgucken? Die fahren ja seit Jahren rauf und runter. Und dann hat sich ein Formel-1-Ingenieur dazu geäußert und hat gesagt, nee, also in all seinen 20, 30 Jahren in der Formel 1 hat noch nie ein Formel 1-Ingenieur irgendwelche Daten von Motorrad zur Hand genommen, weil das schlicht nichts bringt. Sprich, man fängt also tatsächlich bei Null an, man nimmt sich eine hochauflösende Grafik oder Streckengrafik dann zur Hand und baut dann da seine Simulation drauf auf. Aber ja, es ist ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Es gibt viele Kurven, es gibt eine lange Gerade, toll. Mehr weiß man im Prinzip nicht auf der Basis und dann wird es natürlich virtuell simuliert und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Aber es ist wahrscheinlich so wie bei jeder anderen Rennstrecke im Kalender. Die kennen die Teams dann zwar aus Erfahrung aus den vergangenen Jahren, aber du wirst jetzt nicht viele Fahrfehler sehen oder die werden nicht jetzt mit einer völlig falschen Getriebeeinstellung oder sowas daherkommen, sondern das wird von Anfang an funktionieren, weil so professionell sind die einfach. Also neue Strecke hin oder her, die wissen alle, was sie erwartet. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Aha-Moment, wie ist der Asphalt beschaffen und dergleichen mehr, aber ansonsten ist das alles schon drin. Also eigentlich schade, da sind wir wieder bei dem Punkt Romantiker. War doch vor 20, 30 Jahren halt einfach noch ein bisschen anders, als man an die Strecke kam und jeder musste die Strecke erstmal lernen. Und da gab's Dreher und da gab's Ausflüge ins Kiesbett, sofern es eins gab. Und ja, das war halt noch eine andere Liga. Inzwischen ist es halt durchprofessionalisiert und die fahren nach Fahrplan.
Der Fahrplan hat den letzten Tripleheader der Saison vorgesehen für die Formel 1. Wir freuen uns sehr. Also wie gesagt, die Freude bei mir ist getrübt durch diese ganzen Proteste und Gegenproteste und alles, was da mitspielt. Dennoch am kommenden Wochenende also Katar in Doha, das erste Rennen überhaupt der Formel 1. Ich freue mich sehr darauf, nächste Woche darüber zu sprechen mit Stefan Ehlen von motorsport.com und mit Stefan der Voice Heinrich Motorsport.tv. Ich danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 535.
Hallo, hier ist Horst Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Herrschaften, die Big Show 535 macht weiter mit dem alpinen Skisport. Ich habe ihm an diesem Wochenende, ihm und Martina Lechner und Frankie Wörndl aufmerksam gelauscht. Ich glaube von der ersten bis zur letzten Minute. Guido Heuber von Eurosport. Grüß dich, Guido.
Hallihallo, servus, servus Roman. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
Genau, Roman Stelz ist auch dabei von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman. Ja, Roman hat den Jungen, seinen Jungen auf dem Schoß, deswegen haben wir jetzt nicht gehört, aber Roman, ich weiß, du hörst uns. Grüß dich.
Servus, hallo.
Ja, Guido, lass mich mit dir vielleicht anfangen. Wie gesagt, du hast beide Rennen gemacht und du hast einen Überraschungssieger bei den Frauen gesehen, eine Überraschungssiegerin, das war fast anzunehmen, nachdem Kvitova und Schifrin nicht dabei waren. Bei den Männern mit Hirschspiel hat man auch nicht gerechnet. Vielleicht einmal die übergeordnete Frage, du hast immer gesagt, das ist ein neuer Bewerb. Für mich war er schon teilweise sehr bekannt, aber was hast du mitgenommen von dem Wochenende?
Zum einen wahnsinnig viele Diskussionen. Wir sind ja da auch sehr interaktiv und ich weiß auch
von meinen Experten, dass nicht alle pro dieses Event sind. Grundsätzlich habe ich die Meinung, jeder Event, der den Skisport vertritt, ist gut. Jeder Event ist eine weitere Möglichkeit, den Skisport zu präsentieren. Und gerade in Zeiten wie diesen können wir froh sein, dass wir Sendezeit haben und alles drum und dran. Fest steht aber, dass bei den Damen die Top-Protagonisten gefehlt haben und bei den Herren die Falschen gewonnen haben. Und deswegen ist es ein großes Problem. Ich habe versucht, möglichst gut zu verkaufen, aber die Fakten sind klar und ersichtlich da. Und ich weiß nicht, wie das gepaart mit der Tatsache, dass wir in dem Jahr jetzt noch die Olympischen Spiele und das Weltcup-Finale haben werden, irgendwie in weiterer Hinsicht Sinn machen soll. Das ist meine Meinung zum Parallel-Event.
Roman, bitte. Das ist der Aufruf an dich.
Du musst das jetzt die Österreicher verteidigen muss.
Naja, die falschen Sieger, also Atle McGrath oder Christoffersen wäre natürlich, also vor allen Dingen Christoffersen, wäre natürlich ein Sieger gewesen, mit dem man wahrscheinlich...
Nicht falsch zu verstehen. Es hätte ein Österreicher gewonnen. Aber Roman, du weißt es auch. Und wenn wir die Zeiten zusammenzählen, dann wissen wir, dass der Dominik Raschner einfach schneller war. Und zwar um 300stel schneller in beiden Läufen. Und es kann nicht sein, dass der Schnellere in einem Event letztendlich dann Zweiter ist. Mich freut es von Hirschbühl wahnsinnig. Ich schuss das ihm wirklich zu. Und es ist toll, dass er das auch noch zu Hause hat. Toll, toll, toll. Aber wenn der Dominik Raschner schneller ist, dann ist er ganz einfach der Sieger. Und dann ist er ein Fehler im Wettbewerb.
Ja, man prinzipiell schon. Was das Problem ist, du wirst es halt mit den Kurse nie wirklich hinbekommen, gell? Da kannst du ja machen und tun, was du willst, gell? Das ist sich jetzt da einfach mit dem roten Kurs da im Mittelteil ja nicht ausgegangen, gell? Und da im Blauen hast du schon noch was ausholen können. Prinzipiell lebt es ja vom Duell. Dass jetzt der falsche gewonnen hat, der Raschner ist schön im Aufzug durchgefahren, alle seine 10 Läufe, was er gehabt hat, oder? Und der Hirschbühl auch. Also ich finde es jetzt nicht, also den Bewerb an sich kann man darüber reden. Also ich finde schon, dass prinzipiell verdiente Sieger gehabt hat. Dass der Hirschbühl mit 31 das erste Mal gewinnt und der Raschner mit 27 das erste Mal am Podest steht und man von denen beiden de facto davor nichts gesehen hat, der Hirschbühl mit Ausnahme, ist okay. Ich kann ihm nicht ganz was abgewenden, Guido, mit den Zeiten, weil es ist ja ein direkter Vergleich. Dass der Kurs nicht, dass sie nicht gleich waren, ja, es war aber die Damen in Wahrheit genau das gleiche. Aber das ist wahrscheinlich, wenn dann länger zuschaust, vor allem, ich habe ja immer Experten neben euch, gell, die sehen dann natürlich auch, aber die merken das auch und natürlich merkt es dann auch jeder mit, gell, der da schaut. Stimmt schon, im roten, der rote Kurs war bei den Herren, der war de facto unfair, und die haben dann nachher die Möglichkeit, nachdem es einen Rerun gegeben hat, hat es ja auch nicht immer gegeben bei alten Formaten, war das dann eh ausgeglichen. Über das Format an sich, ja. Der Jens hat mir nur ganz kurz noch Jens hat mich schon.
Ja. Bitte. Die Problematik ist die Penaltyzeit. Und das verstehe ich nicht, dass sie nach dem Debakel von der Weltmeisterschaft tatsächlich an dieser halbe Sekunde Penalty, also maximaler Zeitrückstand, festhalten. Weil wenn der rote Kurs nachweislich 6/10 schneller ist, ja, dann hast du ganz einfach, wenn du am roten Kurs zuerst startest, keine Chance mehr. Weil du kannst zwar 6/10 rausfahren, kriegst aber nur 5/10 gutgeschrieben, sozusagen, für den nächsten Run. Und ich verstehe nicht, wenn man sogar in der FIS es seit Jahren vorgemacht kriegt, von Snowboard, von Skierkurs, die ja regelmäßig auch drunter schreiben, schaut's bei uns vorbei, wir haben die Lösung. Da wird ganz einfach die Penaltyzeit errechnet, ja. Und dann ist das einfach eine Farce. Weil du wusstest ja von vornherein, wer zuerst rot startet, der kann nur hoffen, dass der andere einen Fehler macht. Aus eigenem Vermögen kann er nicht gewinnen, weil ihm fehlt letztendlich 1/10. Und das ist einfach ein Regelfehler mit der Penaltyzeit, also mit dem maximal rausfahrbaren Vorsprung, wenn du den roten Kurs sprichst. Und das ist einfach Schatz, ja. Weil wenn der Raschner 62 rausfährt auf dem roten Kurs und dann aber drüben nur mit 50 Vorsprung drauf geht, dann kann ganz einfach der Hirschbühl seine 60 runterfahren und gewinnt mit einem 1/10. Und genauso war's. Aber schneller war der Dominik Raschner.
Ja, prinzipiell, wie gesagt, also dass die Kurse wieder ungleich sind, ist natürlich ein Riesenfehler. Gell? Ich weiß, das, was du als Kritik ansprichst, ist ja genau das, wieso keiner von den Guten kommen wollte. Gell? Andererseits, man probiert einen neuen Sieger zu kreieren, man probiert ja das ein bisschen als Event zu gestalten, und es ist ja nur noch ein Event, es ist ja nur noch ein Show-Event, der bis auf diese 100 Punkte, ja, die de facto keinen interessieren, die Lara Gut hat ja, glaube ich, 16. ein paar Pünktchen mitgenommen, genau wie die Katharina Linsberger, aber der große Gewinner, unter Anführungszeichen, ist Henrik Kristoffersen, weil es der einzige ist, den man noch in den erweiterten Gesamtweltcup-Siegerkreis Gesamtweltcup-Favoriten einkreisen könnte, der jetzt, glaube ich, Vierter geworden ist und damit 5 Punkte mitnimmt. Oder 55, den kann man dann noch außen vor nehmen. Aber ansonsten ist es ja nur ein Show-Event. Also ich hätte es dem gar nichts Schlechtes so abgewonnen. Das kriegst du nie in den Griff. Und diese Penalty-Time, ich meine, eh klar, wenn noch ein Ausfall, hauen sie halt maximal 50 auf. Ich weiß eh, bei den Snowboarder machen sie es nicht. Probieren sie es halt irgendwie, es war ja früher, glaube ich, ich kann mich an alte Versionen erinnern. Goethe, du kannst dich wahrscheinlich an alle Versionen inzwischen erinnern. Ich glaube auch, da haben sie auch noch mehr Vorsprung gehabt dann irgendwann. Und da ist dann auch nichts mehr gescheit draus geworden, weil es genau mit die Kurse ungleich war. Schade ist halt für Lech Zürs, ja, weil halt, da hat es immer quasi eine homologierte Piste. Dann, vor allem angelegt für das, geht sich dann auch auf so einem Kurs nicht aus, weil es de facto wahrscheinlich nicht wirklich zu machen ist, gell. Ansonsten, ja. Ich glaube, ich bleib dabei. Es ist so ein Show-Event. Es hat ja einen Einzelstellungscharakter und jeder möchte mal gerne neue Sieger sehen. Man, natürlich ist, ich weiß, der Jens ist Fan. Wenn ich Michaela Schifflin mit 3,5 Sekunden gewinnt, dann freut sich der Jens am meisten. Aber ich find's halt cool. Es hat ja nur ein Show-Event. Es steht ja außen vor für den Weltcup. Natürlich gibt's fette Kohle. Und natürlich ist ein bisschen ein Glück dabei, aber sie haben's eh schon angepasst und es ist, glaube ich, eh schon recht gut geworden. Aber ich verstehe deine Kritik vollkommen.
Guido, jetzt hast du ja... Also, ja. Bitte, Guido, bitte.
Wir werden sehen, wie das weitergeht. Und ich bin voll bei dir, Roman. Ich mag Show und wir haben es auch genannt. Und es ist wichtig, dass der Sport nach vorne gebracht wird. Mein Status quo ist jetzt hinter den Kulissen so, dass es den Event vermutlich nicht mehr sehr lang geben wird, genau aus diesen Gründen. Und ich bin gespannt, mit was wir dann kommen, weil grundsätzlich, was ja sehr schön war, was Christian Schweiger, ja, der deutsche Trainer, gesagt hat, das war mir auch nicht so klar bewusst, aber da hat er vollkommen recht, dass der Parallelwettbewerb letztendlich der fairste Wettbewerb von allen über alle Disziplinen ist, weil bei keinem Wettbewerb sonst spielt das Wetter keine Rolle. Und da hat er recht, weil es ist vollkommen wurscht, ob es regnet, stürmt, schneit oder Sonne scheint. Die zwei fahren in genau der gleichen Sekunde gegeneinander mit den Bedingungen. Man muss nur eben dann diese Situation der Läufe unter Griff kriegen. Ne? Und damit ist eigentlich alles gesagt. Jetzt haben wir das nächste bei den Olympischen Spielen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Mädels in Levi an, was da zur Sache geht. Da kommen ja dann wieder die üblichen Verdächtigen. Und dann schauen wir, was das Überseetraining gebracht hat. Weil es gab einige Verletzte. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr dazu. Und dann freuen wir uns auf den Dezember. Ja, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja, eine Frage noch, Roman, wenn ich darf, an den Guido. Guido, du hast ja gemeint, glaube ich, und das hat man in den Ergebnissen ja auch gesehen, dass die Norwegerinnen tatsächlich und die Norweger, denen das schon ein Anliegen war. Und ich glaube, die haben relativ viel Starts probiert oder trainiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt das so?
Das stimmt so, das war eine klare Aussage von den Trainern. Die Trainer haben ganz klar, also uns gesagt, die Vorgabe vom Verband ist die olympische Goldmedaille.
Gut, dann hoffen wir, dass es dort vielleicht gibt es noch ein Einsehen. Man hat ja ein kleines bisschen Zeit, vielleicht gibt es diese Penalty Time nicht mehr von einer halben Sekunde, weil ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, die Chinesen walzen zwar alles nieder, aber ob sie wirklich die komplett homologierte Strecke hinkriegen, eher nicht. Ja, Roman, kommendes Wochenende, die Frauen in Levi. Gehen wir davon aus, dass meine Lieblingsskifahrerin wirklich am Start sein wird? Sie hat in Copper Mountain trainiert die letzte Woche. Ich stelle mir das logistisch auch ein bisschen anstrengend vor, da aus den USA nach Finnland zu fliegen, dann wieder zurück, weil sie dann in Killington startet. Was kannst du mir darüber erzählen? Welche Hoffnungen kannst du mir machen, Roman?
Also mit Michaela Schifflin, der letzte Stand, was ich habe, ist wahrscheinlich auch, da ist wahrscheinlich der Gurt vielleicht sogar noch besser informiert. Ich weiß nur, der letzte Stand eben Rückenschmerzen und eben sie ist fleißig am Trainieren. Ich glaube, dass sie ziemlich sicher in Levi startet. Ich weiß nur, Levi ist, da ist ja die Pandemie nicht mehr vorhanden. Zumindest war das mein Letztstand vor einer Woche. Das war wahrscheinlich eine Woche ja in Zeiten wie diesen, ja, 3 Jahre ist wahrscheinlich früher mal gewesen, ein Informationsstand. Aber das ist auf jeden Fall einfach zum Einreisen. Ich habe jetzt mit der Österreicherin telefoniert. nicht da und die sind auch da. Die kommen, der Mann, die sind jetzt noch in Schweden gewesen, in Kapitalis zum Trainieren. Also die haben es dann auch von der Anreise her recht easy und da ist ja recht entspannt. Sie sind ja in dieser kompletten Bubble, was es ja natürlich einfacher macht. Man hat ja nach außen keinen Kontakt, die dürfen ja in kein Café und nichts gehen. Also essen gehen, das gibt es ja da oben in Finnland wieder nicht. Also die sind eh komplett abgeschottet, das macht natürlich die Situation einfacher. Ehrlich gesagt, wie es rückwärts geht nach Killington, vielleicht eine spannende Frage. Nachdem sie das Bubble-System haben, ich weiß ja nur diese ganze FIS-Einladung, die sie früher gegeben haben, wir haben eh schon drüber geredet, sind ja hinfällig. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie es mit der Rückreise ist, ehrlich gesagt. Man, sie hat ein bisschen Zeit, gell, weil Killington ist, glaube ich, 26, 27, 28, oder hat sie eine Woche drauf oder 6 Tage drauf. Und da werden sie ja was wissen, und Schürze, wahrscheinlich Levi, hätte sie da nie in Erwägung gezogen, beziehungsweise aktuell auch nicht in Erwägung gezogen, weil die Regeln gilt ja seit 8. November. Glaube ich, dass das wird schon durchdacht sein, ja. Nur ganz kurz auf das City-Event ein, was ein Guido vorher gesagt hat, und da möchte ich noch einhaken, da hat der Guido vollkommen recht. Dieses Wetterbeständigkeit und diese Nicht-Brauchbarkeit, ich meine, er hat ja 102 Meter Höhenunterschied gehabt, in Lechzürs, das kann man ja fast überall anlegen. Und da sind Ideen schon gegeben, das sind Schönbrunn, was ich mir erinnere, dann unter der Gloriette nach unten, das sind ja auch, glaube ich, 100 Höhenmeter. Also es ist ideal, der Event genau dort in der Stadt zu machen oder irgendwo, wo halt de facto keine Höhe vorhanden ist, wie in München damals. Für sowas wäre es ideal und für sowas sollte man es eigentlich auch verwenden.
Ja, bin ich voll bei dir.
Ja, München, leider nicht mehr am Start. Guido, die deutschen Frauen in Levi, was darf man A von Lena Dürr erwarten, was darf man vom Rest erwarten?
Na, die anderen sind natürlich dabei. Das war jetzt mit dem 18. und 19. Platz mit einer Hundertstel einfach Pech. Sonst wären die da sicherlich noch mit etwas mehr Selbstvertrauen angereist. Also die waren ja knapp nicht dabei in Lech. Die Lena ist extremst stark unterwegs. Von der rechne ich wirklich an mir, rechne ich mir einiges. Und ich glaube, die hat es sehr, sehr gut getan. Also Top 10 mal wieder zu fahren, man hat auch gesehen, wie sie gestrahlt hat. Die ist dabei. Ja, sie wird jetzt, ich sehe sie nicht auf dem Podest, da sind andere, aber ich denke mal, Top 5 ist möglich.
Was gilt für Katharina Linsberger, Roman? Die war, glaube ich, ein bisschen krank jetzt am Wochenende. Zumindest habe ich das von Guido Heuber gehört, oder von der Martina Lechner, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber was erwartest du von der Katharina Linsberger, Roman?
Ja, das stimmt, leicht erkältet war es. Also ORF-Seher, vielleicht, ich dachte, du bist fleißiger. Nein, du warst jetzt Eurosport-Seher, Entschuldigung, jetzt müssen wir aufpassen, gell. Aber nein, fleißiger ORF-Seher war es mir nicht. Nein, es war also leicht erkältet. Aber wenn sie gut drauf ist, man, Slalom ist ihrs. Also man glaubt unbestritten, dass da wahrscheinlich zu den Top 3 gehört, die es momentan gibt. Also natürlich Top 1 kann man es nicht sagen, aber unter die drei Schiffern Blöcher war und sie, glaube ich, dass da sicher was reißen kann. Spannender wird es dann sein, wie es mit Killington weitergeht bei ihr, weil es, glaube ich, auch noch eine ungeklärte Akte, die jetzt keiner mehr aufgemacht hat, wie es mit der Impfung ausschaut bei ihr. Also, ja. Aber das wird eher spannender sein. Also soll mal Levi hoffentlich 2 gute Slaloms hinbringen, weil dann schauen wir mal, wie es mit Riesendorlauf und Slalom in Killington ausschaut. Ja. Aber ich schätze gut ein, ich schätze die anderen gut ein. Chiara Meyer jetzt zum Beispiel, die hat natürlich immer so an die Top 10, ein bisschen weiter vorne, weil die Top 10 fährt, aber jetzt vielleicht das Sieg und Protest noch nicht rausgefahren hat. Und der Rest ist eher geht Richtung Wundertüte, eh klar. Also da kann viel bis wenig passieren, also von Österreichrennen. Ja, ich glaube, dass die Linsberger sich dann, wenn sie sich gut erholt hat, in Kapital ist, trainieren sie normalerweise immer gut, aber Levi ist außer und das ist dann, wie es wieder Wind, dann muss er immer so dahin streichen oben. Es ist ja auch so, gut, ich würde es ja wissen, das ist ja auch so ein bisschen ein Wundertüten oft, gell. Also wie das, ich kann mich da an Rennen erinnern, da war dann einmal Wind, dann wieder kein Wind, und dann waren, das Mal war so flach, da waren ganz andere Leute, die man noch nie gesehen hat vorne. Christina Ager kann ich erinnern, als vierte damals, glaube ich, 2017 oder noch länger her, vielleicht, ja. Nein, es muss noch länger her sein. Genau.
Guido, wie groß oder wie hoch ist dieses Thema aufgehängt, das Impfthema, nämlich im deutschen Team? Also wenn Roman jetzt schon sagt, bei der Linsberger weiß man nicht, ob sie geimpft ist, ist bei den Deutschen, da wird da offen kommuniziert oder wird da auch eher nur auf Nachfrage und selbst dann keine Antwort drauf gegeben?
Also die Nachfrage, die kommt automatisch. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland flächendeckend, glaube ich, eine Inzidenz von 400. Wir haben hier gerade in Bayern Ortschaften und Regionen mit einem Inzidenz von 1400, was teilweise fast doppelt so hoch ist wie alles je zuvor gewesene. Allein deswegen wird die Frage aufgeworfen werden. Und so sehr wir Skisport lieben, wir sehen, was im Fußball los ist. Und und wo selbst im Fußball dann jetzt die Handbremse gezogen wird. Und wenn beim Fußball die Handbremse gezogen wird, Kimmich und Co., dann werden sie bei den Skifahrern da bestimmt nicht Halt machen. Und schon gar nicht bei dem, wie das im Moment explodiert. Bei uns sind die ersten Krankenhäuser hier geschlossen. Also da wird es kein Pardon geben, wenn da irgendeiner auffällt. Ich weiß jetzt von nichts. Ich kümmere mich da auch nicht drum. Das ist der Job von anderen. Aber wenn einer da ohne 2G glaubt, den Wettkampf und den Weltcup bestreiten zu können, ja, der ist einfach dann falsch gewickelt, die oder der Sportler falsch gewickelt. Wer beim Fußball jetzt hier schon gestoppt wird, dann wird beim Skifahren bestimmt nicht Halt gemacht. Also ich weiß nicht, wer geimpft ist, wer es nicht ist, der wird sehr schnell aussortiert werden, da bin ich mal ganz sicher.
Gut, dann freuen wir uns, solange die Rennen stattfinden in Levi am Wochenende. Guido, hast du die Übertragungszeiten im Kopf bei Eurosport?
Nein.
Ich bin ja auch nicht.
Ich fang dann an zu reden, wenn der erste fährt.
Okay, Roman, weißt du, wann geht's denn los? Weil ich krieg zwar immer die Push-Nachrichten von meiner FIS-App, aber ich weiß ehrlicherweise jetzt im Moment nicht, wann es losgeht, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Ich hätte es 10:30, 13:30 bei Damen und Herren im Kopf. Ich habe es heute auch nur mit einem Auge drüber geflogen, weil ich bin morgen in der Vorberichterstattung. Ich glaube auch,
es ist 10:30. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob da nochmal irgendwo ein Zeitwechsel drinnen ist. Also 10:30 stand bei mir auch irgendwo mal auf dem Bookingplan drauf. Aber ich weiß nicht, ob 10:30 auch in Deutschland 10:30 ist oder in Österreich.
Das ist ja genau die Servicequalität, die man von Sportradio 360 erwarten kann. Danke dir, Roman. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche in Innsbruck beim Davis Cup. Danke dir, Guido. Viel Spaß am Wochenende. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 535. So weit sind wir schon.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 535 und wieder rufen wir in Boston an, aus verschiedenen Gründen. Heiko Olderb, NDR und überhaupt, grüß dich.
Hallo.
Heiko, du hast gestern ein Bild gepostet vom kanadischen Torhüter. Name habe ich vergessen, wir kommen gleich dazu. Aber was mir noch viel besser gefallen hat, ich habe heute eine Zusammenfassung gesehen, wie sich der kanadische Spieler in kurzem Trikot nach dem 2:0 für die Kanadier gegen Mexiko... in den Schnee. Ist das nicht genau die Winter-WM, die wir eigentlich auch 2022 bräuchten, wenn wir mal ganz ehrlich sind?
Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen und da hieß es, also Leute, die sich über die Bedingungen bei Heimspielen von Kanada beschweren, sollten dann bitte ganz laut werden, wenn es um die WM in Katar geht. Also, und es ist ja auch richtig so. Also irgendwie scheinen wir vergessen zu haben, dass ja Spiele durchaus auch mal bei Schnee und richtiger Kälte ausgetragen werden können. In Deutschland gibt's das ja nicht mehr. Selbst wenn es draußen schneit, dann ist es ja, du hast Rasenheizung, du hast alles überdacht. Aber da in Edmonton, da waren 50.000 Zuschauer und das ist ja auch bewusst so gemacht worden, Jens. Das ist wieder sowas, wo ich Jürgen Klinsmann mal recht geben muss. Der hat schon damals in seinem ersten WM-Quali-Zyklus zur WM in Brasilien gesagt, als Europäer kann man sich die Bedingungen hier gar nicht vorstellen. Also er sprach natürlich damals als US-Coach, das heißt, du fährst in die Karibik und du bist immer Favorit als Amerika, ne, als auf der Weltbühne bist du als USA zwar klein, aber im CONCACAF bist du halt einer der Großen, der wenigen Großen. Und damals spielte er halt nur darauf an, du spielst in Costa Rica, da ist, ich glaube, in, ich weiß gar nicht, wo die immer spielen, in Saprissa, glaube ich, steile Tribüne, da hast du deine Tribüne da, quasi deine Bank da und hinter dir geht's steil hoch. Damals haben die, glaube ich, noch im anderen Stadion gespielt als jetzt, die Ticos. Und dann pinkeln die Zuschauer da die Bierbecher voll und schmeißen die da auf dich und alles drum und dran. Und damit musst du halt auch erstmal klarkommen. Natürlich kommen die Temperaturen noch dazu. Da spielst du öfter mal bei 30 Grad, entweder bei Hitze oder auch bei Schwüle, bei subtropischen Temperaturen, dann spielst du aber auch natürlich in Mexico City in der Höhe oder auch in Denver, in Colorado in der Höhe, was anderen nicht so klarkommt. Und du spielst natürlich auch in Kanada, in der Kälte, beziehungsweise nicht nur in Kanada, die Amerikaner. Es gibt so ein schönes Foto von Jermaine Jones, dem ehemaligen Frankfurter und Schalker im US-Trikot. Da haben die einmal in Denver gegen, ich glaube, Costa Rica gespielt. Und Jermaine Jones hat ja einen schönen Afro, wenn er es ein bisschen länger wachsen lässt. Und der ist schneebedeckt. Kannst du dir vielleicht ja nochmal raussuchen oder ich kann es morgen twittern, wenn ich es finde. Sieht sensationell aus. Das war irgendwann im Dezember. Das heißt, du im CONCACAF-Verband versuchst du, also in Europa ist das ja, glaube ich, ziemlich egal. Also in, sag mal so, wenn, ob du in Deutschland jetzt in Freiburg spielst oder in Rostock, du hast klimatisch, ist das total egal. Das ist in Frankreich und Spanien auch so. Vielleicht, wenn du in Russland in den hohen Norden gehst, aber dann würdest du in St. Petersburg spielen. Das ist ja auch eine topmoderne Arena. Aber hier sagst du, okay, also die Amis spielen zum Beispiel super gerne gegen Mexiko in Ohio. Wie jetzt auch neulich wieder, da haben sie in Cincinnati gespielt, sonst war es immer in Columbus, schön in der Kälte. Da gibt's dieses berühmte Dos a Cero, da gewinnen sie, warum auch immer, sehr, sehr häufig 2-0. Ja. Genau. Und die Kanadier, die haben halt jetzt wen haben sie neulich gespielt? Auch sie haben 2 Spiele gehabt in Edmonton. Erstes Spiel weiß ich gar nicht mehr, haben sie auf jeden Fall gewonnen. Und jetzt gegen Mexiko auch. Und wenn man gestern die Mexikaner da gesehen hat, wie kalt denen da war, das war schon clever. Und das Interessante ist, Jens, am 30. Januar spielt Kanada gegen die USA. Also die sind ja hier noch nicht ganz so weit. In Europa sind sie ja schon durch. Hier sind sie gerade bei 8 von 14 Spielen. Mhm. Und deshalb spielen die nachher auch im Januar und im Februar noch. Und bis jetzt steht noch nicht fest, wo dieses Spiel gespielt wird. Du könntest natürlich ins Olympiastadion gehen in Montreal. Das ist ein Dom. Super alles. Ich glaube, da passen 60.000 rein. Ich bin 100% der Überzeugung, dass die garantiert nach Edmonton gehen wieder, wo es dann vielleicht sogar minus 20 Grad sein wird. Nur halt wirklich, um aus einem Heimspiel auch den optimalen Heimvorteil herauszuziehen. Und das, wie gesagt, das ist was man als Europäer, wenn man vielleicht nur die Ergebnisse immer sieht, unterschätzt. Hier im CONCACAF-Verband, du spielst bei Hitze, du spielst bei Schwüle, du spielst in der Höhe mit dünner Höhenluft und du spielst mitunter auch in absoluter Kälte. Und das hast du, glaube ich, in Europa in diesem Maße, in dieser Variantenvielfalt einfach nicht.
Weißt du, was ich mir, es ist absolut angekommen, sind wir mal gespannt. Und die Kanadier und die US-Amerikaner, du sagst ja, 8 von 14 gespielt. Es schaut im Moment gut aus, die Kanadier führen und es sind, glaube ich, 6 Punkte Abstand oder vielleicht sogar 7 zum 5. Platz.
Du musst auf den 4. gucken, Jens. Ja. Du musst auf den 4. gucken. Die ersten 3 sind gesetzt und der 4.
spielt auch einen Playoff
dann noch. Gegen den 5. aus Südamerika oder gegen den Ozeanienvertreter. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber und das ist auch das letzte Mal, muss man sagen, wo es spannend wird. Guck mal, jetzt hat Mexiko 2-mal verloren in Amerika und jetzt in Kanada. Jetzt sind sie in Anführungsstrichen nur Dritter. Ich glaube, 14 Punkte, Punkt gleich mit Panama als 4.
Ja.
Lass mich kurz nachschauen.
Nein, ist richtig.
Das ist das letzte Mal, wo es richtig spannend wird im CONCACAF-Verband, weil danach 2026 ist ja hier die WM in Amerika, Mexiko und Kanada und dann gibt's, ich glaube, 6 garantierte Plätze. Das heißt, da wird's so eine Überraschung, wie es in Europa mal gab, dass die Holländer nicht sich qualifizieren, die Engländer sich nicht oder die Italiener sich nicht qualifizieren, sprich, dass Mexiko da mal eventuell fehlen wird oder in die Relegation wird, das wird's nicht geben. Dann werden immer, ich glaube, Costa Rica, USA, Mexiko, auch Kanada, die sind auf einem richtig guten Weg, die werden immer dabei sein.
Aber ich habe mir da echt gedacht, wir sind ja hier in der Big Show, versuchen wir immer andere Sportarten hochzuhalten und ich liebe meinen Handball.
Fußball, lass uns doch mal über Fußball reden.
Ja, na, pass auf, mal. Ja, genau, aber weißt du, ich liebe Tennis, ich liebe wirklich eigentlich alle US-Sportarten, aber wenn ich diese Ekstase, und ich habe ja nur das Publikum gehört, man hat ja relativ wenig gesehen, aber diese Ekstase dann gehört habe, als die Kanadier das 2-0 geschossen haben und sie hätten ja fast das 2-2 noch bekommen in der Nachspielzeit, das war ja unfassbar und, knapp.
Ganz kurz, ich meine, der war klar auf der Linie noch, aber das auch wieder so ein typisches, sag mal, Unikum hier im CONCACAF-Verband. Es gibt hier keinen VAR. Okay. Weil Kanada kann sich's leisten, könnte es installieren, USA und Mexiko auch. Aber El Salvador, Guatemala, die können es nicht. Und deshalb können die nicht sagen, okay, wir machen es jetzt in den Spielen, bei den, sag ich mal, fortgeschritteneren, in Anführungsstrichen, Nationen. Aber dann, wenn wir halt in die Karibik gehen, da machen wir es nicht. Also das ist auch so ein CONCACAF, sag ich mal, so eine Spezialität dieses Verbandes.
Ja, aber was ich mir denke, das ist ja wirklich diese Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft ist ja tatsächlich der einzige Kontakt mit der Außenwelt, den die Amerikaner mit dem richtigen Sport haben, weil im Basketball sind sie zu gut, da qualifizieren sie sich natürlich immer, die US-Amerikaner zumindest, aber im Fußball, da müssen sie richtig kämpfen und ich glaube, das ist das ist ja dieser Nationalismus, den wir Europäer, manchmal finde ich ihn scheiße, aber manchmal finde ich ihn auch schon spannend wenigstens. Und da bin ich komplett mitgenommen gewesen, dass die Kanadier dann auch, dass sich da 50.000 Leute im Stadion aufhalten und das richtig geil finden, wenn die gegen Mexiko gewinnen. Da finde ich Fußball dann auch toll, Heiko. Da finde ich ihn noch toll.
Ja, das sind so diese Geschichten, die hat man nicht so im Blick, ne? Also zumindest als Europäer nicht. Ne? Also ich sag mal, warum sollte man an den CONCACAF-Verband gucken? Da hast du, ja, Mexiko hat Deutschland bei der WM in Russland mal besiegt, aber normalerweise war das CONCACAF, das war immer Laufkundschaft für Deutschland oder auch für jede große europäische Nation. Ne? Und natürlich hast du immer die Mexikaner sind bekannt, die haben super Fans immer dabei. Das ist normalerweise, wenn du da bei der WM auf die triffst, immer ein Auswärtsspiel. Aber Amerikaner, Costa Rica, Kanada, nee, das war doch nichts Besonderes. Guck mal, Panama hat, glaube ich, letztes Mal, die waren ja erstmals bei der WM dabei. Da haben die gegen England 6-0 verloren. Aber jetzt hast du Kanada, halt diese Nation, die haben endlich mal was und die sind wirklich begeistert. Obwohl Kanada ist ja eine Fußballnation. Aber wir, da nehme ich dich mal mit einfach dazu.
Ja, bitte.
Oder wir gucken halt nur auf den Männerfußball. Die Frauen von Kanada sind Olympiasiegerinnen geworden gerade. Endlich mal. Die waren schon WM-Dritte. Die haben mit Christine Sinclair die erfolgreichste Torschützin der Fußballgeschichte. Es wird ja immer gesagt, dass Cristiano Ronaldo, was hat der? Wie viele Tore hat er und wie viele Spiele? Christine Sinclair hat das Doppelte. Hm. Christine Sinclair hat, glaube ich, 350 Spiele oder drei, weiß ich nicht, und 150. Guckt nach, liebe Zuhörerinnen und Hörer. aber das ist was, weil Ronaldo wurde immer gepriesen. Da war irgendwann, ist noch gar nicht so lange her, da hieß es, oh ja, jetzt hat er einen internationalen Rekord. Christine Sinclair hat doppelt so viele. Und wir haben kanadische Freunde hier. Und für die war das, ich weiß nicht, gibt es für die Deutschen eine feste Olympiasportart, die man gucken muss? Wahrscheinlich nicht so, ne?
Nee, also nicht mal Leichtathletik. Kann ich mir nicht vorstellen, ja.
Sprich, aber das war, da saßen die mit Freunden in Toronto vorm Fernseher, als Kanada das Olympiafinale gespielt hat. Ich weiß, die hatten die Amerikanerinnen im Halbfinale endlich mal bezwungen. Und jetzt kann ich dir gar nicht mal sagen, gegen wen sie im Finale gespielt haben. Auf jeden Fall haben sie gewonnen, sind jetzt endlich Olympiasiegerin. Die 38-jährige Christine Sinclair hat ihre Karriere gekrönt und Kanada war wirklich einig Soccerland in diesem Moment. Und das war schön, als Jackie, unsere Freundin, dann erzählt hatte da, wie die den Abend verbracht haben und wie glücklich die waren und auch die Kinder haben zugeguckt und alles. Aber wie gesagt, das hat man so als Europäer halt einfach nicht im Blick. Ne? Aber jetzt haben die Kanadier endlich auch mal ein Männerteam. Das natürlich, bei Kanada denkt man an Alphonso Davies, klar, aber die haben auch noch einige andere interessante Spieler, die wie auch viele Amerikaner mittlerweile bei guten europäischen Teams unter Vertrag stehen. Zum Beispiel der Kyle Larin, der gestern beide Tore gemacht hat, der spielt in Istanbul bei Besiktas. Dann hast du den Jonathan David, der spielt beim OSC Lille, beim französischen Meister. Mhm. Du hast Tajan Buchanan, der spielt jetzt noch hier bei New England Revolution die Saison zu Ende. Die ist in 6 Wochen zu Ende und dann geht er zum FC Brügge. Und dann hast du natürlich das Aushängeschild Alphonso Davies. Also jetzt werden die Deutschen vielleicht lachen, naja, FC Brügge, Besiktas, Istanbul, OSC Lille, ja klar, aber wir müssen auch immer sehen, wo die Kanadier herkommen. Ne? Also ich sag mal so, Kevin McKenna, der heute noch Assistenzcoach beim FC Köln ist, der war jahrelang das kanadische Aushängeschild. Und wir wissen alle, wer ihn mal hat spielen sehen und ich als Köln-Fan habe es öfter getan, der steht eher fürs Rustikale als für Finesse. Und das war aber jahrelang so der Vorzeige-Kanadier. Vielleicht sagt dem einen oder anderen Dwayne Rosario auch noch was, der Name. War auch mal in der Bundesliga. Aber jetzt hast du halt mit Alphonso Davies den absoluten Überflieger, wie ich übrigens finde, nicht nur in Kanada, sondern in gesamt Nordamerika. Also hier in den USA gilt Christian Pulisic immer so als das Gesicht des US-Soccers, das mag stimmen, aber einige sagen auch das Gesicht des nordamerikanischen Soccers und ich sage, nee, also da ist Alphonso Davies mit seinen 21 Jahren, hat schon mehr erreicht und ich weiß nicht, ob Pulisic das mal erreichen will. Ich weiß, hat jetzt auch die Champions League gewonnen, aber Alphonso Davies hat 2019 war es, ne, als die Bayern gewonnen hat? Nee, 2020.
2020,
Champions League Finale. Ja, 2020. Der hat 90 Minuten durchgespielt, der ist mittlerweile wie oft 3-mal Meister geworden mit den Bayern, der ist ja absoluter Stammspieler, das ist ja keiner, der so mal in der 85. Minute reinkommt. Ne? Und das ist schon eine absolute Ausnahme und um den entwickelt sich hier was, klar. Und natürlich, ich meine, das Gute ist ja bei den Kanadiern, wenn sie es jetzt nicht schaffen, wäre es schade, aber dann haben sie 2026, sind sie auf jeden Fall dabei und ich glaube, da da baut sich was auf. Also wenn du dann als Nation erstmal bei zwei Weltmeisterschaften nacheinander dabei bist, wenn du eine junge Mannschaft hast, die auch, wie man ja sieht, begeistern kann, die so ein Stadion in Edmonton da füllt, auch bei minus 10 Grad, das ist doch schön. Und dann hast du diese Jungs 4 Jahre später zu Hause bei, in Anführungszeichen, deiner WM, das ist doch, da kann man was aufbauen, da kann auch Begeisterung entstehen um dieses Team, auch in einer, sage ich mal, Eishockey-Nation wie Kanada. Ich glaube mittlerweile, Fußball kann Eishockey, natürlich, so ein Land wie Kanada hat auch Platz, genug Platz für mehrere Sportarten, aber ich kann mir vorstellen, dass das langfristig nicht nur ebenbürtig ist, sondern Eishockey sogar überholt. Aber natürlich auch aufgrund des globalen Stellenwerts von Soccer einfach, ne?
Ja, also wir müssen zwei Dinge auf dem Zettel behalten. Erstens, wo werden die Kanadier dann ihre Heimspiele austragen? 2026 werden sie ein kaltes Örtchen finden? Oder wird's
Nö, das ist ja egal.
Ja, im Sommer ist es wurscht, ja.
Ich glaube, Edmonton ist als Spielort, Toronto ist nicht. Es gibt 3 Spielorte. Du erwischst mich auf dem falschen Fuß.
Endlich mal, du weißt alles normalerweise, jetzt weißt du zumindest ein Drittel. Edmonton, Vancouver vielleicht und was ist
mit Montreal? Warte mal, Canadian Host Cities.
Canadian Host Cities, da tippt er gleich ein, großartig. Live-Recherche.
Genau, Live-Recherche.
Ja.
Und zwar, erzähl mal noch was Schönes, was anderes.
Ne, was anderes, wie viel Freude, mein lieber Heiko, hat es dir gemacht?
Kanada hat nur 2 sogar, Edmonton und Toronto. Das ist ja eigentlich, ein bisschen dünn, aber naja, das BMO Field, wer da mal war, von da hat man einen herrlichen Blick auf die Skyline von Toronto.
Okay, dann bleiben wir gleich beim Eishockey. Wie viel Freude, Heiko, hat es dir gemacht, dass Moritz Seider, Michael Raffel aber sowas aus dem Weg geräumt hat, dass du sogar auf Twitter und ich glaube sogar auf Instagram gepostet hast? Irgendwie habe ich da eine diebische Freude bei dir mitentdeckt, dass der arme kleine Österreicher wirklich Zeit gebraucht hat, um wieder sich zu sammeln.
Ja, dass er sich aufraffeln wieder musste quasi. Ne? Zunächst muss man sagen, das war ein absolut fairer Check. Die Schulter war runter. Das ist eine ganz legale Aktion gewesen in der NHL und das war jetzt natürlich Zufall, dass da, es gibt 6 Deutsche und einen einzigen Österreicher, im Moment der Marco Rossi spielt ja noch nicht bei Minnesota, so viel ich mitbekommen habe, dass die denn nun in so einer Aktion aneinander geraten und ich weiß nicht, wie groß Raffel ist, aber Seider ist halt 1,92, 93, ach, was, okay. Noch ein bisschen größer. Ja, schön reingerumst da, Schulter voran und da hat's den dein Landsmann niedergestreckt, ne? Und aber das hat mir jetzt keine Freude gemacht. Das war halt nur, ich habe dir das Video geschickt, weil wie gesagt, die Anzahl der Deutschen ist überschaubar, die der Österreicher noch mehr. Und von daher, aber zeigt halt, ich meine, Raffel ist seit bestimmt 10 Jahren in der Liga. Seider hat jetzt 16 Spiele, 15 Spiele und der lässt sich so schnell durch nichts beeindrucken. Und schreckt auch von nichts zurück. Ne? Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, das war fair. Das sah vielleicht brutal aus, weil der ordentlich durchgeschüttelt wurde, aber absolut fairer Check.
Dann lass uns zum Abschluss noch eigentlich die wöchentliche Leon Dreiseitel Bauchnabelschau machen. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt, der Junge? Er jagt ja, du hast es, glaube ich, gepostet. Verloren. Naja, gut, aber erst kürzlich. Aber davor hat er doch 2 innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube im zweiten Spiel warst du, hast sehr auf Twitter gepostet, hat er innerhalb von 2 Minuten aus dem 0-1 ein 2-1 gemacht. Also er ist nach wie vor on fire.
Ja, aber man muss ja das Gesamtbild sehen. Es nützt ja nichts, wenn Leon Dreiseitel und auch Connor McDavid toll spielen. Aber der Rest der Mannschaft nicht. Die haben jetzt einen 5 Städte Roadtrip hinter sich gehabt. Detroit, Boston, Buffalo, St. Louis und jetzt gestern in, Mensch, wo haben sie gestern, Katie, where did the Oilers yesterday play? Schon wieder auf dem falschen, warte mal, jetzt gucke ich mal schnell nach. Achso, in Winnipeg haben sie gespielt. Den Roadtrip haben sie mit 2 Siegen und 3 Niederlagen beendet. Und die beiden Siege erstaunlicherweise waren in Boston und in St. Louis. Und die Niederlagen in Detroit, wo man nicht unbedingt verlieren muss und in Buffalo auch nicht. In Winnipeg, das war das erste Mal gestern, da sind sie zurückgekommen, seitdem sie da gesweept wurden in den Playoffs. Da hatten sie sicherlich auch mehr vor, aber das ist halt der fünfte Stop gewesen. Da kann man schon ein bisschen K.O. sein.
Ich sehe so eine Tendenz. Torwartsituation ist nach wie vor nicht solide. Mikko Koskinen, Mike Smith, der Stammtorhüter fehlt. Mikko Koskinen hat bislang gut gespielt, aber hat gestern das erste Tor durchgelassen. Das geht gar nicht. Die Defensive ist, finde ich, nach wie vor zu dünn. Also es ist ja schön, wenn da vorne Dreiseitel und McDavid alles abfackeln, und Dreiseitel hat im Moment im Schnitt, glaube ich, 2,2 Punkte. Der hat in 15 Spielen 17 Tore. Das hat in der Oilers-Geschichte nur einer war noch besser. Wir wissen wer, the great one, Gretzky. Der hat damals mal in den ersten 15 Spielen 19 Tore geschossen. Und mal zum Ranking, da ist Dreiseitel hat erster in der Liga mit 17, Ovechkin ist zweiter mit 12. Das ist schon ein Abstand. Aber die Tendenz so, die gefällt mir im Moment bei Edmonton nicht. Es ist auch nach wie vor in St. Louis neulich, da haben auch mal andere getroffen aus der zweiten und dritten Reihe. Aber ich finde, es fällt auf, wenn sie hinten liegen, dann ist zuerst die Hoffnung, okay, guckst du auf Dreiseitel und McDavid, was verständlich ist, weil das seine Superstars sind, die werden dafür bezahlt, dann auch Tore zu machen. Aber ich mag mir nicht vorstellen, was mal wäre, wenn die beiden halt mal ohne Punkte aus so einem Spiel rausgehen, was selten genug vorkommt. Und der Gegner schießt dann 2 oder 3 Tore, dann kommt Edmonton, glaube ich, nicht zurück. Und das war halt immer das Problem. Das ist schön und gut, was die jetzt halt so machen alles, aber in den Playoffs wird halt anders gespielt. Die Jets gestern in Winnipeg, die waren sehr aggressiv gegen Dreiseitel und McDavid. Das Dreiseitel dann trotzdem, ich glaube, gestern hat er nur eine Minute gebraucht, um 2 Tore zu machen, waren allerdings 2 Powerplay-Tore und 1 bei 5-3. Das ist schön und gut, aber die brauchen damit unter halt ein Powerplay, ne? Und die waren zu dem Zeitpunkt schon 4-0 hinten. Also das Spiel war durch im dritten Drittel. Also es ist schön und es freut mich, was Dreiseitel alles macht. Und die Vergleiche zu Gretzky, ja, sind mitunter sicherlich auch ehrenswert für ihn, mitunter aber auch einfach nur aberwitzig, weil wenn du die Zahlen dann siehst, jetzt hat auch Connor McDavid neulich seinen 600. NHL-Punkt markiert. Ich glaube, der hatte 437 Spiele dazu wird gebraucht oder so. Dann kommt der Vergleich zu Gretzky. Gretzky hat, ich glaube, das waren 274. Also ich finde das immer witzig. Und McDavid war der 6. in der NHL-Geschichte, der halt seinen 600. Punkt, also so schnell auf 600 Punkte gekommen ist. Und dann siehst du die Vergleiche zu früher und schüttelst einfach mit dem Kopf. Aber da haben wir letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Das ist halt einfach eine absolute Ausnahme gewesen, dieser Wayne Gretzky.
Nur ganz kurz, wie viele Championships hat Gretzky gewonnen? 6, 7?
4.
4 nur. Ah, okay.
4. Mit Edmonton, dann ist er ja 88 weggegangen. Ja. Dann hat Edmonton 1990 nochmal gewonnen. Mit Marc Messier, der dabei war, der alle 5 gewonnen hat. Und dann sind von denen ja nachher viele zu den Rangers gegangen. Und sind dort 94 nochmal Meister geworden, während Gretzky ja nach LA ging. Und 93 im Finale nochmal war gegen Montreal, aber da verloren hat und dann wieder gewonnen hat. Also ja, wenn die, sag ich mal, Band zusammengeblieben wäre da in Edmonton, dann wäre eventuell noch mehrere Meisterschaften gekommen, aber 4 ist ja jetzt auch nicht so schlecht, ne?
Das ist nicht übel. Und man sollte sich dieses 30 for 30 anschauen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber da geht es immer um diesen Abschied von Gretzky aus Edmonton. Es ist schon lange her, dass ich es gesehen habe. Quäle dich nicht, ja. Maiko. Schaut euch, ja. Google das einfach mal. 30 for 30 Gretzky und dann wird das schon funktionieren. Der große...
The King's Ransom oder irgendwie sowas.
Das ist möglich, ja genau. Irgendwas mit King, wahrscheinlich. Ja, apropos King. Tiger King kommt auch zurück, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Heiko, ich danke dir wie immer. Kurze Pause in der Big Show 535.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Der Big Show 535 geht's weiter mit dem großen André Vogt. Moin, Dre.
Moin, Jens.
Wenn ich ein leeres, weißes Blatt Papier sehe, aber handgeschrieben bereits die erste Zeile oben, dann bin ich als God Next Mac Magazin Abonnent, nicht der ersten, aber der zweiten Stunde, bin ich total happy. Wo stehen wir?
Ja, heute, was du da gesehen hast, du halt auch die, vielleicht die Zuhörer schon gesehen haben, war so ein Weißdummy. Wir haben jetzt quasi von der Druckerei, das ist jetzt wieder auch schon die 5. Version, glaube ich, unseres neuen Hefts quasi schicken lassen, aber halt erstmal nur in Weiß, um zu sehen, okay, welches Papier wollen wir denn überhaupt und welcher Umschlag. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir uns wahrscheinlich jetzt, also ein, zwei Fragen habe ich noch an die Druckerei, aber an dem Punkt, wo
wir zumindest wissen, was wir jetzt wollen da. Und jetzt zum Ende der Woche müssen wir aufs Papier bestellen dann fürs erste Jahr, was natürlich auch dann ein Wort ist. Ja, das wird langsam ernst alles. Von daher, das ist dann vielleicht die größte Baustelle, wo man auch selber so keine Ahnung von hat, ne, wie das alles so aussehen soll und wie viel eigentlich 350 Gramm Umschlag sind. Das ist uns wichtig, nur was 150 Gramm Aufschnitt ist. So, ja, und jetzt, ja, also es ist spannend jetzt auf jeden Fall, man ist hyped. Und auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon 4, 5 zumindest Klattenhefte schon mal liegen. aber das wird es jetzt werden, denke ich mal, was wir da jetzt bekommen haben. Von daher, ja, es geht los und muss ja auch. Das erste Heft soll ja im März da sein.
Das wäre gerade meine Frage gewesen. Also erstes Heft dann im März mit wahrscheinlich einer gediegenen Playoff-Vorschau dann eigentlich.
Nö.
Nee, Playoffs sind erst im Juni, ja.
Wir werden uns ja davon, davon lösen wir uns aber auch komplett. Wir wollen ja eigentlich nur eine Ausgabe machen von den Vieren, die da im Jahr kommen, die wirklich aktuellen Anspruch hat. Das ist halt dann die Saisonvorschau, dann die im September kommt oder wahrscheinlich eher im Oktober. Aber alle anderen werden halt immer nur ein Überthema, also nur, die werden ein Überthema haben, an dem wir uns dann abarbeiten. Also jetzt von Folge 1 wird es halt GOATs sein oder the greatest of all time und da halt alles, was man daran so aufhängen kann. Sicherlich wird es eine Diskussion geben, wer ist denn der größte Basketballer aller Zeiten, aber auch so Sachen wie zum Beispiel, ja, was sind so die großen Mythen, die rund um die größten Basketballer aller Zeiten so entstanden sind. Zum Beispiel bei Kobe Bryant, war der denn wirklich so treffsicher in entscheidenden Situationen am Ende von Spielen? Werden gucken, wer waren denn die besten Filmbasketballer und dann mal ein bisschen schauen, was die denn für Stats hatten und wo Stärken und Schwächen, dann mal Scouting Reports schreiben. Wir werden sicherlich auch mal auf die Coaches schauen. Wir werden auch viele kleine Sachen haben. WNBA werden wir nicht vergessen, sicherlich auch den deutschen Basketball nicht. Also da haben wir super viele Ansätze jetzt. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, wir wollen immer diese Überthemen haben, außer immer in der dritten Ausgabe in jedem Jahr. Da gibt es dann so etwas Aktuelles, in dem Sinne, dass wir gucken, okay, was passiert denn eigentlich jetzt in der NBA in den nächsten Jahr.
Zählt Ray Allen als Film-Basketballspieler? He got game? Und
Jesus, Shuttlesworth wird sicherlich ein was er denn für ein Prospect war im Endeffekt, auf jeden Fall.
Klar. Und es gibt ja, glaube ich, Kareem Abdul-Jabbar ist auch Teil von Forget Paris, wo Billy Crystal den Basketball, also das, den möchte ich noch mit aufs Tableau heben, bitte, falls ihr den übersehen haben solltet, aber.
Aber spielt er nicht sich selbst in dem Film?
Ja, er spielt sich leider selbst.
Das ja, darum geht's nicht. Es geht ja eher, weißt du, so Teen Wolf, wer ist mit dabei, als älterer. Dann Jimmy Chitwood sicherlich auch, und also solche Geschichten halt, ne, wie gut waren die eigentlich? Ich meine, also das ist halt das Schöne, dass man einfach so viele coole Sachen machen kann, die vielleicht in der Five da mit 100 Seiten nicht unbedingt den Raum gehabt haben, wenn man natürlich auch wenn man ein Monatsmagazin war, was ja eigentlich keine Aktualität bringen konnte, dass man trotzdem irgendwie versucht hat, ne, das zu bilden, dass diesen Zwang haben wir jetzt ja gar nicht, sehr schön, und da kann man einfach auch mal ein paar wilde Geschichten machen. Also freue mich eigentlich auch fast sogar mehr drauf als auf die nicht so wilden Geschichten.
Ja, nee, ich freue mich auch drauf, großartig. Also es ist www.gotnextmag.de, also Mac M-A-G für Magazin, genau. Und ich bin schon Abonnent mit größter Freude. Ich weiß, ich war spät, aber nicht zu spät. Macht es bitte auch, wenn ihr euch interessiert. Du bist ja auch ein Mann der Statistik, und bevor wir schon ein Wort auch zur NBA richten, eine Siegquote von 67% für den VfL gegen Bielefeld. Am Wochenende ist wieder soweit. Die Sachlage, die Gemütslage in Wolfsburg ist welche?
Ist gut. Also ich glaube, Florian Kohfeldt, den ja viele hier sehr skeptisch gesehen haben.
Ich auch.
Ich wusste ja auch nicht, weil ich habe ja auch das auf Twitter gefragt, so wie soll ich das aufnehmen, so, weil man ihn natürlich nur aus Bremen kannte und da zum einen natürlich sehr gut lief und dann irgendwie gar nicht so gut. Aber der hat, glaube ich, echt jetzt hier eine Menge Ideen reingebracht, ne? Das Team hat ja auch vorher funktioniert, aber jetzt scheint er echt nochmal so ein extra Schub da zu sein, und ja, das ist richtig gut. Also ich meine, ich kann echt nicht klagen, also vor allem nicht mit den Ergebnissen. Und Bielefeld, klar, da wird es so ein Spiel, wo man wirklich gucken muss, inwiefern fruchtet das jetzt, wenn man viel Ballbesitz hat und noch die Tore schießt. Und das ist natürlich wieder so ein Prüfstein. Aber auf der anderen Seite, man geht ja mit breiter Brust ja auch rein, auch jetzt nach dem Länderspiel mit Baku und mit Arnold und Metscher, glaube ich, die werden auch nochmal da einen Schub mitnehmen. Also würde ich mich schon wundern, wenn der VfL jetzt nicht Favorit ist gegen Bielefeld.
Bist du auch so jemand, also früher mal, als das, jetzt ist es wieder so, weil es gab in der Zwischenzeit dann doch ein paar Ausreißer nach oben, aber früher mal, wenn ein Spieler von Sturm Graz ins österreichische Fußballnationalteam einberufen wurde, dann habe ich so richtig mitgefiebert. Und Maximilian Arnold ist jetzt ja wirklich schon lange beim VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber ist Maxi Arnold für dich, also wenn alle gesund sind, ist er ein deutscher Fußballnationalspieler oder reicht's bei ihm halt gerade nicht?
Nee, ist er nicht. Ich weiß, da bin ich jetzt ziemlich alleine in Wolfsburg mit der Meinung. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu nüchtern, aber ich denke mir halt so, also egal auf seiner Position, so 6, naja, da haben wir ja schon ein paar Jungs, die sind auf Weltniveau und da würde ich jetzt Maximilian Arnold bei aller Qualität nicht sehen. Ist er jemand, der sicherlich dir helfen kann, wenn er im Kader ist, weil das einfach einer ist, der immer vorwärts geht und der sicherlich auch motivieren kann und einfach im Training Vollgas gibt. Und wenn man wirklich irgendwie einer rot sieht oder zwei gesperrt sind, dass er dann reinkommen kann. Ja, bestimmt. Aber da frage ich mich immer, ist das dann gut für den VfL, bei den Lehrgängen ist und so. Ganz ehrlich, ja. Ich meine, er hat, glaube ich, das Pech, dass er natürlich zum einen auch nicht mehr super jung ist. Wenn er super jung wäre, dann könnte man aber sagen, komm, den nimmt man mit. Und dann gucken wir, was bei rauskommt. Er ist ja ein gestandener Bundesliga-Profi mit super großer Qualität. Aber wenn man jetzt sagt, so Gündogan oder Kimmich, da geht natürlich dann für ihn einfach kein Weg dran vorbei. Klar, jetzt jemand wie Groß nicht mehr dabei, aber soll er sich da jetzt immer noch da die ganzen langen Reisen und so um die Ohren schlagen? Ich meine, klar, für ihn wäre es sicherlich schön, aber ich sehe es dann irgendwie doch aus der Warte. Ja, da sollen die Youngster sollen mitkommen, von auf der Bank sitzen, die Veteranen sollen spielen, die sind gut und wir haben einen frischen Maximilian Arnold am Wochenende.
Sehr schön. Jetzt hat mein Sohn mir gestern beim Mittagessen einen Auftrag gegeben und gesagt, Papa, wann redest du mal wieder mit jemandem über die NBA? Sag ich, heute mit Dre. Ja, frag ihn mal. Und was ist denn die historische Referenzgröße, an der man Steph Curry und das, was er tut mit seinen Dreiern, mit seiner Wurfquote, an wem muss er sich messen lassen oder setzt er die Standards?
Ja, ich denke, die Zeiten, wo er sich an wem gemessen hat, sind, glaube ich, vorbei. Also es gab ja jetzt, glaube ich, vorgestern die schöne Statistik, dass also Spieler mit mindestens 9 Dreiern in einem Spiel, das hat der Zweitplatzierte, glaube ich, 9-mal geschafft. Und der Erstplatzierte, das hat Steph Curry, ich glaube, 37 oder 38 Mal. Also da sieht man ja schon diese Diskrepanz, die sich da halt gibt. Klar ist er genau zur richtigen Zeitpunkt in die Liga gekommen, ne, als diese Dreier-Revolution stattfand. Aber da hatte er natürlich auch einen großen Anteil dran, weil er natürlich jemand ist, der am College das ja schon wahnsinnig gut gemacht hat in Davidson. Und dann, als er in der NBA Fuß gefasst hat, dann so 2 Jahre gedauert, ne, weil er auch verletzt war, oder zumindest in einem Jahr viel verletzt war. Aber dann seitdem, spätestens Klay Thompson neben ihm dann auch gespielt hat als anderer elitärer Werfer, da war es dann halt vorbei. Und was er jetzt momentan macht, das ist ja schon absurd, was auch das vergangenes Jahr schon gemacht hat. Denn man muss ja überlegen, klar, Dreier werfen aus dem Stand, das ist eine Geschichte. Ne, das galt ja auch, also der Dreier galt ja lange, lange, lange auch als schlechter Wurf. So, das hat sich ja dann auch irgendwann natürlich geändert, in den 90ern, sag ich mal. Und jetzt in den 2000ern ist es ja auch so weit, dass man sagt, okay, also ein Dreier aus dem Stand, wenn du einen Ball bekommst, ist immer noch ein guter Wurf, aber auch ein Dreier aus dem Dribbling ist ein guter Wurf. Allerdings nicht für alle, sondern für Leute wie Steph Curry. Und was Steph Curry da macht, ist einfach absurd. Ne? Die Quote, muss man sagen, ist dieses Jahr ja so schlecht wie noch nie in seiner Karriere. So 40,6% nur. Das ist natürlich immer noch ein wahnsinnig hoher Wert, aber selbst als Rookie hat er 43% geschossen. Ich glaube, vorher der schlechteste war irgendwie 42, noch was. Vergangenes Jahr. Aber er nimmt eben auch 13,4 Würfe pro Spiel. Also es ist von der Dreierlinie, das ist verrückt. So, also aber man kann natürlich hoffen, dass jetzt dann bald Klay Thompson zurückkommt, dass der dann auch, ne, ihm da vielleicht ein bisschen die Last nimmt, die er momentan tragen muss. Aber momentan Steph Curry, das ist einfach wirklich, das ist absurd. Also wir haben noch nie einen Spieler gesehen, der so gespielt hat. Und vielleicht ist Damian Lillard relativ nah dran, also im Vakuum gesehen, dieses Jahr sicherlich noch nicht, weil er seine ganz eigenen Probleme hat. Aber Steph Curry ist einfach jemand, ich weiß nicht, ob er das Spiel wirklich revolutionieren wird, weil ich glaube, dass wir nochmal jemanden sehen werden, der so gut ist, aber er ist auf jeden Fall jemand, der gezeigt hat, was möglich ist. Und da werden sicherlich auch viele junge Kids irgendwie nacheifern. Das wird sicherlich auch viele Trainer irgendwie in den Wahnsinn treiben, wenn die von der Mittellinie werfen, aber er ist auf jeden Fall einer. Das ist einfach nicht zu fassen. Also diese Schwierigkeit, also wenn wir im Basketball so Kampfrichter hätten, die dann so wie beim
Wertungsnoten wie beim Turmspringer, ja, meinst du?
Hochziehen, ja, beim Turmspringer braucht dann, weißt du, die Schwierigkeit dann immer
ja, Schwierigkeitsgrad,
mal 3,7 oder so. Das wäre halt immer der höchste Schwierigkeitsgrad. von allem, die da auf dem Feld werfen. Das ist einfach, man muss es sich einfach angucken. Also wenn jetzt einer von euren Zuhörern nicht weiß, wer Steph Curry ist, einfach mal bei YouTube eingeben dann, und dann hinsetzen und dann genießen.
Still genießen. Jetzt du bist ja auch irgendwie der erste Podcaster international, und der ist natürlich damit auch steinreich geworden, war ja Bill Simmons. Der macht immer noch einen Podcast, und Bill Simmons hatte seinen Freund Joe House schon von Beginn an immer zu Gast. Und House wohnt in Washington, kann, glaube ich, essen wie kein zweiter. Und musste sich jahrelang, durfte sich maximal an den Capitals, ganz, ganz selten an den Redskins erfreuen, aber ganz sicher nicht an den Wizards. In diesem Jahr, die Wizards sind sehr, sehr gut gestartet. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, ich kenne keinen einzigen Spieler. Oder vielleicht, wenn ich mir die Lineup anschauen würde, würde ich mir ein oder zwei sagen, okay, schon mal gehört. Aber ist das jetzt dieses Strohfeuer, das die Spanier früher beim Fußball abgefeuert haben? Wie gut sind die Wizards?
Bei den Spanier war es nur ein Strohfeuer? Wo war das denn?
Die Spanier, so in den, bevor sie dann in Österreich die EM gewonnen haben, 2008, haben sie immer so zwischendurch, das war ja auch zum Beispiel, war Mexiko 1986, wo du dachtest, haben sie die Belgier rausgeschmissen und dann sind sie aber doch rausgeflogen. Wie gut sind die Wizards, ist meine Frage, Dre.
Also erstmal von Bradley Beal sollte man schon gehört haben, denke
okay,
ich.
Okay, okay, danke.
An Start hat, wo er Basketball vorkommt, nicht jede Woche. Das ist natürlich der uneingeschränkte Star da, auch wenn es bei dem auch noch nicht so wirklich so richtig gut läuft, so mit den Quoten. Aber sie haben eine Sache geschafft, das sieht man immer mal wieder in der NBA, dass man stellenweise eben, es eben doch so ist, dass in dieser Liga der Superstars, dass wenn du einen Superstar abgibst, und du kriegst halt dann mehrere Spieler dafür, die irgendwie ganz okay sind, oder gut sind sogar, dass du danach einfach besser bist. Und das schaffen sie gerade, weil ne, sie haben ja Russell Westbrook abgegeben, der vergangene Saison ja erst kam, für Montrezl Harrell, für Kyle Kuzma und Kentavious Caldwell-Pope, also drei Spieler von den LA Lakers, die da Rollenspieler waren und jetzt auch Rollenspieler sind, das aber eben auch gut machen auf hohem Niveau, jeder auf seine Art und Weise. Und dann haben sie ja da schon mal drei Jungs, die alle starten können, dann haben sie mit Spencer Dinwiddie einen Point Guard geholt, der vergangenes Jahr im Kreuzbandriss draußen war, aber der halt perfekt neben Beal halt passt, weil das so ein schneller Spieler ist, der jetzt auch seinen Wurf halbwegs gefunden zu haben scheint, und aber auch so einer, der beweisen will, ne, hier geht was. So, und dann hast du eigentlich quasi schon mal eine erste Fünf so zusammen, auch wenn Harrell von der Bank kommt. Und vergangenes Jahr hatten sie dann schon viele Spieler, die so ein bisschen jünger waren, aber noch nicht so richtig den Sprung geschafft haben, die jetzt aber auch gut reinpassen, einfach weil sie sich kontinuierlich verbessert haben. Und es gibt da irgendwie auch jetzt keine Eitelkeiten, und die spielen einfach einen tollen Basketball zusammen. Auch mit einem neuen Trainer, ne? Wes Unseld Jr., der Vater, hat ja mal die Meisterschaft nach DC geholt. Die verteidigen auf extrem hohem Niveau. Vorne holpert es ab und zu noch mal ein bisschen, das ist eher so mittelmäßig, aber die haben Bock, die spielen zusammen. Und wo du schon mal Bill Simmons bist, naja, er hat ja auch mal diese Ewing Theory berühmt gemacht, dass ne, es schon Teams gibt, wo dann halt vielleicht ein Star, der im Vordergrund steht, aber dahinter sind die Jungs, die irgendwie Bock haben und die denken, also gut, ist der gar nicht mehr, dass wenn der Star dann geht, auf einmal ist das Team dann besser. Das sieht man halt hier mit Russell Westbrook, ne, der natürlich auf eine ganz eigene Art und Weise Basketball spielt und auch das natürlich gut macht, aber eben auch auf dieser Hinsicht auch sehr gewöhnungsbedürftig für Mitspieler. Und das ist jetzt nicht das erste Team, das, wenn er, wo er geht, dann vielleicht besser ist als vorher, auch wenn man ihm da sicherlich Unrecht tut. Aber das ist eine geile Mannschaft, die gut zusammensteht. Ob die jetzt in den Playoffs großen Erfolg haben werden, das würde ich immer bezweifeln wollen. Auch weil im Osten natürlich, wo sie da jetzt vorne stehen, muss man natürlich auch sagen, da gab es ja einige Ausreißer so, ne, bei den Top-Teams, ne, ob es Verletzungen waren, ob es Impfverweigerer sind, ne, also Brooklyn, da fehlt da Kyrie Irving, Milwaukee, der Meister, da hat ein Spieler mit Covid jetzt lange gefehlt, ein anderer Spieler war verletzt, Antetokounmpo war nicht dabei. Sollen jetzt keine Ausreden sein, man muss ja dazu wissen, ne, wie gesagt, dass die da oben stehen, die Wizards hat auch damit zu tun. Und das andere ist auch krass, dass immer sie haben 10 Siege und 4 Niederlagen. Und jetzt haben wir nicht alle die gleiche Anzahl von Spielen, aber wenn man mal schaut, also Brooklyn hat 11 Siege, Chicago und Miami haben auch 10 Siege, dann Charlotte und Cleveland haben 9, New York und Philly haben 8 und dann kommt Boston, Toronto, Milwaukee und Atlanta alle mit 7. Sprich, haben die jetzt nochmal eine schlechte Woche und alle so eine gute Woche,
sind sie 17,
werden die auch schnell durchgereicht auf Platz 7, 8, 9 und da hat man sie eigentlich auch so verortet vor der Saison. Von daher, ne, das ist alles Momentaufnahme jetzt, aber die spielen guten Basketball. Das macht schon Spaß, denen zuzuschauen.
Dann Rauschmeißer-Frage. Ich habe in New York gelebt, als Patrick Ewing noch gespielt hat, habe auf MSG im Grunde genommen wirklich fast jedes Spiel der Knicks gesehen und damals habe ich mich noch mehr für Basketball interessiert als jetzt und habe mir aber gedacht, nee, mit Ewing ist einfach keine Meisterschaft zu gewinnen. Wie hast du Ewing eigentlich immer gesehen als Spieler? Auch mir ist er einfach, ja, er kann ja nichts dafür, dass er so groß ist, aber ungeschmeidig vorgekommen. Ich war nie ein großer Patrick Ewing-Fan.
Ich glaube, wenn man ihn natürlich mit seinem Kontrahenten vergleicht, also mit, wenn du gerade gesagt schmeidig sagst oder koordiniert, dann war natürlich Hakeem Olajuwon schon nochmal ein Level drüber. Der ist ja dann auch Meister geworden in den beiden Jahren, wo Jordan nicht gespielt hat. Dann gab es natürlich David Robinson, der auch eine physische Erscheinung war, eigentlich athletischer als Ewing. Aber Ewing hatte natürlich eine große Qualität. Ich glaube, zur Verteidigung muss man sagen, naja, wann war denn wirklich da mal so ein zweiter Star an seiner Seite? So John Starks, der bekannterweise dann wie vom Einpacken von irgendwelchen Supermarkteinkäufen in die NBA mehr oder weniger kam, über Umwege, ne, der es zwar gut gemacht hat, aber sicherlich kein Abo-All-Star war. Und dann hatten sie damals ja bei den Knicks auch diese Truppen unter Pat Riley als Coach, die eigentlich defensiv alles niedergeprügelt haben und nicht unbedingt schön Offensivbasketball gespielt haben. Und er hat natürlich gegen Michael Jordan verloren andauernd. Also, und sie waren ja auch in den Finals 7 Spielen gegen Olajuwon, hat es dann nicht gereicht. Da hat auch sicherlich John Starks damals einiges mit zu tun gehabt. Es war knapp. Ja, ich denke auch in der Ära war er für mich auch nicht der beste, nicht der zweitbeste Center. Aber ich glaube, durchaus hätte man mit dem Meister werden können. Allerdings hätte man bessere Supporting Cast, also bessere Unterstützungsspieler gebraucht. Die hatte man halt nicht. Und er selber hat natürlich auch in einem anderen großen Moment dann vielleicht ein bisschen zittrige Finger gehabt. Aber so ist es halt. Es werden nie alle gewinnen. Und das wäre auch ganz gut so, denke ich.
Ja, schön. Aber ich meine, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, New York ist einfach, ich meine, es ist die geilste Sportstadt in den USA, einfach weil die Leute sich wirklich, also damals zumindest, jetzt haben alle andere Sorgen, berechtigterweise, aber ich finde halt New York, da die Leute leben mit ihren Teams, mit selbst mit den traurigen New York Mets.
Denkst du, dass jetzt Heiko Oldöp dich anruft gleich?
Ja, ich glaube schon. Ne? Ich habe vorhin mit Heiko gesprochen, aber ich sehe New York da schon noch vorne, eben weil es eben ein Clown-Team auch noch gibt. Es gibt die Yankees und dann das Clown-Team, die Mets. Die Nets sind natürlich kein Clown-Team mehr, aber du hast die Rangers, die Islanders, das ist einfach noch ein bisschen mehr da.
Das stimmt.
Ja, und die Chats natürlich auch. Der große André Vogt, ich danke dir herzlich, Dre, wir machen eine kurze Pause und dann rufen wir Moritz Lang in Turin an und sprechen noch schnell über Tennis.
Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show, grüße Sie. Big Show 535 hinten raus. Kümmern wir uns um den Tennissport, tun es mit größter Freude. Ich freue mich sehr, diesen Mann wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, weil ich glaube, es war eine harte Zeit für dich. Moritz Lang von Sky. Moritz, dieses ganze Jahr eigentlich fast ohne Turnierpräsenz, es hat auch an dir gezehrt. Ja oder ja?
Ja.
Okay, gut.
Doch, tatsächlich, merkt man. Also ganz ehrlich, ich dachte zwischenzeitlich, nö, geht doch alles ganz gut und kann man ja auch im Fernsehen verfolgen, aber spätestens als ich hier irgendwie die ersten Leute getroffen habe und einen Interviewtermin hatte, habe ich gemerkt, ja, die Präsenz vor Ort bei den Turnieren ist nicht nur gut, tut mir gut, sondern ist auch wichtig für uns, für den Sender, ich glaube auch für den Zuschauer, weil nochmal andere Stories bei rumkommen, weil man sich nochmal abseits auch mit Misha zum Beispiel unterhalten kann. Etc. Und ich hoffe doch, dass das ein Mehrwert ist, vor allem auch für die Zuschauer.
Und ganz ehrlich, das sage ich jetzt nicht, um deinen nicht vorhandenen Bauch zu pinseln, aber ich habe noch niemanden getroffen im Tenniszirkus, der sich nicht freut, wenn er Moritz Lang sieht. Ist tatsächlich so. Also es ist wirklich, bitte.
Mit der ATP habe ich mich ein bisschen angelegt mit den Kollegen, weil hier einiges drunter und drüber ging. Ich weiß nicht, ob die immer so glücklich sind, wenn da der Lang kommt und kurz mal auf den Tisch schaut. Wobei, nein, stimmt auch nicht. Danach standen wir wieder zusammen und gesagt, nee, passt schon, jetzt haben wir es ja irgendwie sortiert alles.
Okay. Moritz, wie gesagt, du bist in Turin, nicht erst seit dem ersten Tag, sondern warst schon ein, zwei Tage vor Turnierstart dort. Jetzt war ich ein kleines bisschen irritiert beim ersten Spiel von Matteo Berrettini gegen Alexander Zverev, weil es ja hieß, also weniger über das Sportliche, dazu kommen wir gleich, aber es hieß ja, naja, 80% maximal, aber wie ich aus sicherer Quelle gehört habe, war die Hütte komplett voll bei Berrettini gegen Zverev. Wie ist denn die Stimmung allgemein? Ich sehe Leute auf den Trainingsplätzen, die Masken aufhaben, aber die Stimmung allgemein ist wie?
Ja, pass auf, also nee, mit 100% Auslastung, da würde ich jetzt widersprechen. Es hört sich an wie 100%, es sieht sehr, sehr voll aus, aber in der Halle sieht man, dass große Flächen frei sind. Also das wird natürlich von der Kamera nicht eingefangen auch. Und ich weiß nicht, ob da jeder das einsehen kann, aber es gibt so ein paar Passagen in der Halle, die dann frei sind. Das Phänomen kennen wir auch. Ist dann die Frage, ob es Sinn ergibt, wenn von den 75%, die da sind, alle auf einem Platz hocken, dann sind es ja doch wieder 100% in diesem Knubbel. Also das ist aber eine andere Frage. Ich glaube, dass wir das hier gut mit Augenmaß machen. Du hast die Masken angesprochen. Die meisten, fast alle Italiener in der Halle tragen die Masken durchgehend. Es gibt Einlasskontrollen. Immer müssen wir unseren Ausweis vorzeigen. Hier 2G wird geprüft, eben das Impfzertifikat. Und also da finde ich, organisieren die Italiener das ganz, ganz toll, zumindest was das angeht. Und Stimmung in der Halle ist wirklich genial. Ich liebe es. Also mir war vorher schon klar, dass Italien gut werden kann und schön wird. Ich habe Rom mal erleben dürfen, da haben wir uns getroffen,
Jens. Ja, aber da hat es auch die ganze Woche geregnet, oder? Das ist meine Erinnerung an Rom, dass es die ganze Woche geschifft hat dort.
Aber da haben wir schon auch mitgekriegt, wenn dann mal das Spiel durchgeht, dann ist es unterhaltsam. Und das ist hier auch so. Es sind tolle Fans. Berrettini, Zverev hast du angesprochen. Klar sind die bei Berrettini völlig aus dem Haus und aus den Stühlen gegangen. Aber da gab es so einen Passierball im ersten Satz. Zverev macht den Punkt. Ja, und dann klatschen die. Und zwar nicht ein bisschen so Beifall, so geht schon, sondern wirklich, ja, so wie es sich für ein Tennispublikum gehört. Und noch so ein Beispiel, gestern haben wir Cameron Norrie gesehen als Ersatzmann von Tsitsipas, der da gespielt hat gegen Casper Ruud. Und auch da sollte man meinen, naja, vom Papier her sicherlich die schlechteste Paarung, die wir hier sehen in dieser Woche. Aber da war richtig was los. Die schätzen gutes Tennis und dann müssen sie nicht ausschließlich ihre italienischen Spieler sehen, sondern sie wollen einfach geniale Ballwechsel sehen. Und wenn die dann zustande kommen, dann freuen sie sich für egal welchen Spieler. Und das freut, das finde ich super.
Sehr schön. Und für Berrettini, Cameron Norrie ist für Tsitsipas reingekommen und für Berrettini bekanntermaßen Jannik Sinner, der heute Abend gegen Medvedev spielt. Wir haben jetzt, also ich nehme mit Moritz Donnerstag mittags auf. Es gab ja auch kleine Fragezeichen hinter Hubert Hurkacz und da wirst du vielleicht was dazu sagen können. Aber wenn er der Hurkacz heute nicht spielen hätte können, dürfen sollen, wäre überhaupt noch jemand da, der für ihn einspringen könnte? Weil es sind eigentlich in der Regel nur zwei Ersatzleute hier.
Ja, Aslan Karatsev. Ich weiß gar nicht,
ob der große Aslan, wäre das geil. Wäre das geil, der Aslan. Ich liebe Aslan, ja.
Ja, und dann doch gegen Zverev.
Also, oh, das wäre stark. Das wäre so stark.
Der allwissende Paul Heuser hat mir natürlich noch zugeraunt. Hier gute Freunde, die Familie Zverev und Karatsev. Und das wäre eine besondere Geschichte. Also tatsächlich, wir sind ja schon in wenigen Stunden schlauer, aber noch habe ich viele Fragezeichen auf dem Kopf. A, Hubert Hurkacz hat am Mittwoch nicht trainiert, der war gar nicht zu sehen, wir haben ihn nicht gefunden. Und B, Karatsev, vor der Night Session stand er auf dem Center Court. Da war schon Publikum in der Halle und ich hatte so sofort das Gefühl, ey, der muss hier einmal reinschnuppern, wie sich das anfühlt, wenn der höchstwahrscheinlich oder vielleicht sicher zum Einsatz kommt gegen Alexander Zverev. Also das waren mal meine Vorzeichen. Da hatte ich gestern ein ganz tolles Bauchgefühl, wir werden Hubert Hurkacz hier nicht mehr sehen. Allerdings, jetzt, du hast es gesagt, ist es Mittagszeit und in wenigen Stunden geht das Match schon los. Wenn er rauszieht, dann muss er das sehr bald tun, Hubert Hurkacz.
Ja, natürlich schade. Es wird auf die Gruppe von Alexander Zverev, Moritz, ich glaube, dass wir uns einig keinen Einfluss haben. Zverev wird die Gruppe als Gruppenzweiter hinter Medvedev abschließen, weil er weder gegen Hurkacz noch gegen Karatsev verlieren wird. Auch hier die Frage, ja oder ja. Und die übergeordnete Frage, wenn du auch mit Mischa gesprochen hast, ich hatte in Wien das Vergnügen mit ihm. Wie ist denn die Stimmung, die Befindlichkeit im Team Zverev, as we speak?
Also ja, auf die erste Frage. Ich glaube es auch, dass Zverev da als Gruppenzweiter durchgeht und selbst wenn was völlig Unvorhersehbares geschieht, Medvedev wird Sinner schlagen. Und dann ist Zverev ohnehin als Zweiter in der Gruppe. So, das ist die erste Frage. Die zweite zum Team. Ich wünschte, ich könnte es noch besser lesen. Ich glaube aber, man sieht da schon ganz gut ein, immer bei Zverevs, wie es denen geht. Beim Training stand ich dabei und habe das Team gesehen. Es ist ein kleines Team mit Mischa,
mit Hugo Gavil, seinem Physiotherapeuten, und Sergej Bubka ist noch dabei. Und natürlich Alexander Zverev selber. Und so mein Gefühl sagt mir, das stimmt, ist alles stimmig. Die sind am Scherzen, am Lachen. Das ist für mich ja immer wichtig, dass so einfach dieses Positive im Training abseits des Center Courts alles stimmt. Und das passt alles gut zusammen. Gestern habe ich mich länger mit Mischa unterhalten können. Wir haben eine Sendung mit ihm gemacht, ein Kurzkurs-Spezial. Da hat er sich ein bisschen Zeit genommen und wir konnten mal ausführlicher plaudern. Und da hat er mir dieses Bild, das ich von außen wahrgenommen habe, bestätigt. Und ich finde ja immer, Zverev wird manchmal vor allem Alexander Zverev vorgeworfen, er suche Entschuldigungen. Ich finde ja immer, die kommunizieren ganz einfach offen mit uns. Wenn es alles passt, dann lassen sie uns teilhaben. Und wenn es nicht passt, dann lassen sie uns auch teilhaben. Also ich schätze das. Und Mischa hat uns gesagt, es passt. Und er war völlig entspannt und hat frei von der Leber weggeredet, wie sie das alles angehen. Hat übrigens auch nochmal erzählt mit dem anderen Mischa, Ledowski, die im engen Austausch. Sie schicken immer Videos vom Training hin und her. Mhm. Auch Papa Zverev, Alexander Zverev Senior, ist irgendwie mit dabei und klingt sich immer wieder aus, ich glaube, Monte Carlo ein und gibt seinen Senf dazu. Und also da passt die Stimmung. Plus, was mich dann schon auch interessiert hat, die Frage, ja, aber wer ist denn nun mal jetzt der Trainer? Wer kümmert sich um die Belange? Und da fand ich die Antwort von Michael Zverev ganz gut, als ich gesagt habe, ja, wer hat den Hut auf? Braucht es da nicht einen? Und da hat er gesagt, hat er erst überlegt, dann habe ich nochmal nachgehakt und dann meinte er, naja, Hut hat der auf, der gerade was zu sagen hat. Wenn ich keinen okay. Input habe, der Alexander nicht weiterhilft, dann muss ich ihm auch nicht mitgeben. Aber teilweise hat halt mal der eine tolle Idee. Rund um die Vorhand spinne ich jetzt mir mal selber zusammen oder der andere beim Aufschlag. Und dann wird Input gegeben. Und das scheint, das sehen wir bei den sportlichen Ergebnissen, jetzt sehr, sehr gut zu funktionieren. Eine eher flachere Hierarchie im Team Zverev.
Ja, also ich habe mit Mischa vor 3 Wochen, glaube ich, war es in Wien gesprochen. Da hat er dann sehr plakativ gesagt, der Papa ist immer noch der Häuptling, aber man merkt natürlich schon, dass sich Alexander Zverev immer weniger, zumindest bei Turnieren, zeigt. Wie es dann, wenn sie alle zu Hause in Monte Carlo sind und gemeinsam trainieren, dann wird er sicherlich mit am Start sein, aber bei Turnieren sieht man den Senior ja eher selten. Ein Wort, vielleicht auch mehrere ja. noch, also gerne dazu noch, aber Moritz, ansonsten ja. ein oder mehrere Worte zu Novak Djokovic. Aber bitte noch zuerst zu Zverev.
Ja, ich mache sowohl als auch in einer. Also zur ersten Geschichte, ich habe mir immer gewünscht, dass Alexander Zverev so ein bisschen rauskommt und sich von seinem Vater löst. Ich weiß gar nicht, ich habe so das Gefühl, das gehört zum Erwachsenwerden, auch für den Tennisspieler dazu, sich zu emanzipieren. Und vielleicht macht er genau das jetzt, aber in kleinen Schritten. Und ja, irgendwo scheint es zu funktionieren. Ich nehme das auf jeden Fall eher als positive Entwicklung wahr. Djokovic, ja, mein Gott, ein Wort.
Der ist heiß. Er ist heiß, oder, der Junge? Das ist Wahnsinn. Der kommt da raus. Wie der verteidigt hat gegen Rublev am Mittwoch, das war, ich glaube, du hast da gesagt, du hast gar nicht viel gesehen, weil du am Trainingsplatz gestanden bist, aber ich kann dir sagen, der hat ein paar Bälle rausgeholt. Und natürlich, das ist Gift für Rublev. Wenn man den Ball zu oft zurückspielt, irgendwann macht er den Fehler. Und also Djokovic, der ist so bissig, das hätte ich nicht erwartet, ehrlicherweise, nach der US Open-Niederlage.
Ich schon. Ich habe es so erwartet. Für mich kommen 2 Sachen zusammen. A, die Pause, die er sich genommen hat. Alle klagen, wie lang die Saison ist. Und Djokovic hat das einfach optimal gemacht, dass er in der Welt, meine ich, nicht gespielt hat und sich die längere, fast 8-wöchige Pause gegönnt hat. Na, und das wird ihm seinen Körper danken. Und B, der Mann ist der Mann der Rekorde. Und er will den nächsten knacken. Er weiß, er kann hier gleichziehen mit Roger Federer. Wenn er den 6. Titel holt, hat er den Maestro eingeholt oder ist mit ihm eigentlich gleich auf. Und hey, wenn der Rekorde riecht, dann ist er da. Und ihm sind dieses Jahr schon 2 durch die Lappen gegangen. Mit dem Golden Slam, klar, olympische Goldmedaille in Tokio, das hat er verpasst. Und dann den Grand Slam in einem Jahr. Auch den musste er liegen lassen, dank Daniel Medvedev, wenn man so will. Aber jetzt will er allen zeigen, hey, ich bin immer noch die Welt Nummer 1, ich bin dieser Novak Djokovic, von dem alle reden, und ich hole mir den nächsten Rekord. Und zwar hier in Turin beim ersten Mal in Italien bei den ATP Finals.
Und wer es nicht gesehen hat, aber Djokovic spricht ja also brillant Italienisch, zumindest nach meinem Empfinden, und adressiert dann auch das Publikum. Also ich glaube auch, diese Geschichte, die wir bei den US Open das erste Mal gesehen haben, wo man gedacht hat, okay, der wird jetzt geliebt vom Publikum, ich glaube, in Turin haben sie ihn auch recht lieb, ist mein Eindruck von beiden.
Ja. Schon immer, also das ist schon länger so, aber das wird hier nochmal verstärkt. Das ist ganz witzig, die erste Frage beim On-Court-Interview wurde ihm auf Englisch gestellt und er hat direkt auf Italienisch geantwortet. Okay. Und er will mit den Leuten kommunizieren, ihm macht es ja Spaß, mit der Sprache zu spielen und er weiß ganz genau, welchen Effekt das hat. Und ja, da macht er alles richtig. Übrigens, noch so ein kleiner, vielleicht Schätzervergleich. Zu Beginn des Media Days war hier ein junger Kerl, ich dachte erst, es sei ein Fußballer oder anderer Sportler, weil er irgendwie mit so ein paar Securities hier angetanzt ist. Und ich dachte mir schon, das ist ja verrückt. Alle Tennisspieler, die hier sind, und wir reden über die Top 8, sind zu ihm hin, wollten ein Selfie haben, haben irgendwelche Späßchen mit dem gemacht, ja. Und dann stellt sich mir später als älterer Herr da, da schneide ich nicht mehr mit, das ist ein TikTok-Star. Ach, also was? Ein junger Kerl, der irgendwelche TikTok-Videos macht, der hat, was weiß ich, wie viele Follower und kommt hier aus Italien. Also Megastar international, hat auch mit Zlatan Ibrahimovic schon was gemacht vor Monaten und weiß ich nicht was alles. Und natürlich wollen die Tennisspieler mit dem irgendein Snippet machen, der möglichst viral geht, weil sie dann voneinander profitieren. Also nicht nur der Typ, ich habe leider den Namen vergessen, weil er natürlich die Weltstars hier hat, mit Djokovic, Zverev, Medvedev und wie sie alle heißen, sondern auch die Spieler, weil sie wissen, das ist eine andere Zielgruppe und darüber können sie nochmal Leute erreichen, cool rüberkommen, lässig sein. Und auch Djokovic, der hat sich mit dem, ja, ich glaube, eine halbe Stunde unterhalten. Die saßen da, haben sich ausgetauscht über Gott weiß, keine Ahnung. Und das kennen wir auch von Novak Djokovic, der immer alles aufsaugt. Erinnere dich an die Olympischen Spiele, wo er mit jedem Sportler zusammensaß und irgendwie versucht hat, sich mit denen zu unterhalten. Und Ähnliches habe ich jetzt hier wahrgenommen mit einem TikTok-Star, mit dem er dann sich die Zeit nimmt.
Ja, gut. Gut. Und das finde ich auch bei Djokovic. Der hat oft eine wirklich schlechte Reputation, manchmal mit diesen Geschichten, dass Gedanken Wasser heilen können, auch völlig zu Recht. Aber dass du die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch gemacht, ja. Also ich glaube, bei dir beginnt er gerne auch mit dem, er spricht ja ein kleines bisschen Deutsch, aber er ist ja wirklich jemand, der sich echt Mühe gibt.
Ja, total. Also freut sich dann auch, also wir kriegen ihn selten zum Interview, aber wenn er zum Interview kommt, dann hat er Lust und ist witzig und schmeißt einem so ein paar deutsche Brocken um die Ohren. Er redet leider nicht mehr so gerne Deutsch, weil er sagt, es ist nicht gut genug, aber ich könnte ihm oder kann ihm jede Frage auf Deutsch stellen. Er versteht alles. Und das will er dann auch. Ich sehe das immer so ein bisschen auch als Herausforderung oder ich denke, er sieht es als Herausforderung. Das scheint ihn zu kitzeln und da hat er dann irgendwie Lust drauf. Also der Typ ist und bleibt faszinierend, wie er das alles jongliert, finde ich.
Überhaupt keine Frage. Und wird den Rekord so oder so knacken. Aber du hast Federer angesprochen, das als Abschluss. Moritz, es gab gestern ein Interview in einer französischen Zeitung. Möglicherweise ist es auch im Tagesanzeiger in der Schweiz gelaufen, wo Federer im Grunde genommen hat er, ja, das ist halt die Frage. Gerhard Kleffmann, unser lieber Freund von der Süddeutschen Zeitung, hat so interpretiert, dass das jetzt der letzte Pausengong war, dass er im Grunde genommen hat er sich gestern verabschiedet mit diesem Interview. Er hat da gesagt, ob er 2022 oder 2023 zurückkommt, ist eigentlich völlig wurscht, ob mit 40 oder 41 Jahren. Ich sehe das natürlich überhaupt nicht so. Ist das in irgendeiner Art und Weise A von dir interpretiert worden oder von irgendjemand anderem? Gibt es da Meinungen dazu? Und vor allen Dingen würde mich deine Meinung interessieren.
Also ja, ich habe mich erst schwer getan mit einer Meinung und habe mich dann mit Patrick Kühnen auch drüber unterhalten und mit Marcel Meinert. Und als wir unsere gesammelten Werke übereinander gelegt haben, kam dann raus, naja, der wird im besten Fall nochmal in der Schweiz auftreten und in London, in der O2 Arena. Er hat selber Wimbledon schon in Frage gestellt. Genau. Er hat selber Wimbledon schon in Frage gestellt und wenn Roger Federer seine geliebte Rasensaison nicht spielen kann, ja, was bleibt denn dann noch übrig? Und dann sind wir so zur Meinung gekommen, ja, warum denn nicht irgendwie in der Schweiz noch einen Auftritt absolvieren und sich möglicherweise beim Laver Cup verabschieden, noch dazu in London, diese Stadt, die ihm sportlich so viel bedeutet, mit Wimbledon, mit den ATP Finals, die da, ich glaube, 12 Jahre lang waren. Und das wäre da eigentlich die perfekte Umgebung. Und übrigens, da kommen wir dann jetzt wieder auf die 40 oder 41. Im Herbst nächsten Jahres, wenn der Labour Cup stattfindet, ist er nämlich schon 41.
Ja, 1. August. Das würde
ganz gut dazu passen.
1. August, glaube ich. Stimmt, 8.8.81, genau der gleiche Tag, an dem Felix Auger-Aliassime Also am 8.8. auch Geburtstag. Nicht 81. Genau, nicht 81. Ja, Moritz, okay, legen wir uns noch ganz kurz fest vor diesem Wochenende. Es läuft alles hinaus auf dem Halbfinale Djokovic gegen Zverev. Medvedev wird, ich glaube auch, dass er gegen Sinner gewinnt, dann hat er auch die Gruppe gewonnen. Aber, und das ist die große Frage, Rublev oder Rüd?
Ich, boah, 50-50 Match. Ich glaube, Rüd macht, auch wenn ich Rublev gerne sehen würde. Ich mag Rublev, ich finde das irre, wie der da rumschießt, aber Rüd ist der konstantere Spieler und wird auch darüber ziehen, dass er, wie du es vorhin schon beschrieben hast, zu viele Bälle zurückbringt und Rublev dann verschießt. Deswegen wird das zweite Halbfinale und boah,
Ich glaube, Sascha kann Djokovic schlagen.
Ja,
schlagen.
Genau. Das ist ja auch, also Medvedev geht ins Finale. Das ist fix.
Das glaube ich auch.
Und dann ist es für mich ein 50-50-Nummer, auch in diesem Match, und das zieht dann Zverev. Auch wenn ich vorhin Djokovic gesagt habe und der will hier den Rekord knacken, aber Zverev hat auch eine Mission, der will dieses sensationelle Jahr toll abrunden und das macht er hier in Turin. Und dann gibt es die Neuauflage Medvedev gegen Zverev, und da zitiere ich jetzt der Einfachheit halber Patrick Kühn, er macht wie 2018. Ja. Damals hat er in der Gruppenphase gegen Djokovic verloren und im Finale gegen ihn gewonnen. Dieses Jahr hat er gegen Medvedev in der Gruppenphase verloren und wird das Finale gegen ihn dann gewinnen. Warum denn nicht?
Wer bin ich, dass ich A. Moritz Lang und B. Patrick Kühne widersprechen würde? Ich sehe es genauso. Danke dir, Moritz. Das war's. Die Big Show 535, Sportradio 360. Morgen das Daily mit dem Anchorman. Sonntag Musik Daily. Nächste Woche wieder die Big Show und die Sofa Quarterbacks. Danke, dass ihr dabei wart.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!